Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Da sind wir wieder.
Da sind wir wieder. Die Fortsetzung.
Das Sequel. Banausen, das Sequel.
Banausen, das Sequel. Oscars 2021, ja, das Sequel.
Genau, nicht wundern, dass der David hier so leise ist, sondern hier diese Intro, die spezielle Intro, sprechen nur die Oberbanausen ein. Da darf kein anderer mitmischen, das müssen wir alleine machen.
Ist das so?
Ja. Und insofern würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß bei dem zweiten Teil mit regen Diskussionen und vielen Inkompetenzen, aber auch ein paar sehr geilen Weisheiten.
Richtig geil. Deswegen fleißig mitraten.
So sieht's aus. Fleißig mitraten und viel Spaß beim zweiten Teil unseres Oscar-Specials. Lustig ist geworden.
Rinjauen.
Bis dann.
Animated Feature.
Da ist er wieder motiviert.
Ja. Jetzt geht's mal nicht mehr um irgendwelche fragwürdigen Opas. Ja, Tote gibt's wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen, oder?
Doch, bei Soul.
Ja, ja, stimmt. Für voll. So, sowas von wichtig, dass der tot ist.
Ja, also ist nicht richtig, dass wir alle eine 100%-Quote haben und jeder hat alle Filme
gesehen. Nein, ich habe Over the Moon nicht gesehen.
Ach, du hast Over the Moon nicht gesehen.
Der fehlt mir ansonsten alles. Nominiert sind neben dem noch Onward, Shaun the Sheep Movie, Farmageddon, Soul und Wolfwalkers.
Wolfwalkers hast du inzwischen gesehen?
Ja.
Interesting, interesting. Dann bin ich gespannt, was ihr sagt. Womit fangen wir an? Also Onward und
Onward hatten wir schon mal.
Soul haben wir hier durchgesprochen.
Genau.
Hat Lee beide rezensiert. Ich kann an dieser Stelle aber hinzufügen, dass ich bei Soul extrem underwhelmed war.
Krass.
Und dass der mich nicht getoucht hat. Und dass der Hype zwar sehr groß war von diesem Film, dass ich das wusste, als ich da rangegangen bin. Aber für mich war das nur ein müder Abklatsch von Inside Out. Auf einer anderen Ebene, mit einer anderen Botschaft. Genial animiert, geiler Sound, geiler Score. Bildschön natürlich, wie alle Pixar-Filme. Aber getoucht hat er mich, ehrlich gesagt, nicht so hundertprozentig.
Geil, Alter. Andere Ebene, andere Botschaft, aber ansonsten gleicher Film.
Ja, siehst du hier keine Parallelen zu?
Nee, tatsächlich. Also ich weiß, was du meinst, weil man halt auch sagen könnte, es geht jetzt nicht um greifbare Dinge, sondern halt eben um Dinge, die sich im Kopf abspielen, um Psychologie im weitesten Sinne. Aber hier geht es ja schon, finde ich, auch noch um sehr viel mehr.
Ja, aber vor allem die andere Seite.
Ja.
Also wenn er sich auf dieser anderen Seite befindet.
Und, ja. Hast du doch bei Inside Out nicht.
Was?
Die andere Seite. Bei Inside Out hast du halt im Kopf.
Ja, eben.
Ja.
Wenn die dann so in den Träumen sind und so hin und her, das hat sich nicht daran erinnert?
Nee.
Okay.
Aber Inside Out ist bei mir auch schon echt lange her. Vielleicht hat das damit zu tun.
Na gut, ich habe hier ein paar Parallelen gesehen, wo ich gesagt habe, irgendwie sich selber zu kopieren ist jetzt auch keine große Kunst, liebe Pixar-Leute. Da fand ich ja auch noch schon fast erfrischend. Weil relativ linear und gewöhnlich und nicht so deepgehend, aber trotzdem irgendwie mit mehr Spaß verbunden und nicht so.
Mhm.
Ich fand's ehrlich gesagt auch, also erstens mal war ja Soul.
Mehr Spaß verbunden. Bei Soul hast du gar keinen Spaß, oder was?
Ich habe nicht gesagt, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich gar keinen Spaß hatte. Aber ich finde zum Beispiel, dass diese Katze und dieser ganze Slapstick, der durch diese Katze hervorgerufen wird, dass das so der Punkt ist, dass man so die Kinder zufriedenstellt. Das wirkte für mich so, weil die ganze Story und die Ebene der Story.
Ich hatte auch Spaß mit der Katze.
Ja, aber die ganze,
ich auch.
Aber die ganze tiefe Ebene, die die Story und die Handlung irgendwie mit einschließt, das versteht doch niemals ein kleines Kind, die sich normalerweise so Pixar-Filme anguckt und die Toy Story super finden. Sondern das ist viel zu deep für die. Das heißt, es richtet sich an ein erwachsenes Publikum. Wo die Kinder vielleicht Spaß haben können, ist die lustige Katze, die da ab und zu durchs Bild rennt und die so ein bisschen für den Slapstick sorgt. Und da hat mir auch die Ausgewogenheit zwischen kindlichen Slapstick und erwachsener Botschaft diesmal nicht gefallen. Ich fand es diesmal nicht gut ausbalanciert.
Okay, unter dem Gesichtspunkt habe ich Soul halt überhaupt nicht gesehen, sondern ich habe ihn so geguckt, dass ich halt damit zufriedengestellt werden möchte.
Das Kind in mir wurde da voll angesprochen, aber okay.
Also ich bezweifle, dass wenn du den Film einem Sechsjährigen zeigst, der den durchaus auch sehen durfte, dass der den versteht.
Mach doch mal so eine Bewegtbild-Banausen-Studie.
Ich glaube, der hat trotzdem eine Menge Spaß dabei, auch wenn er den nicht versteht.
Ja,
ich glaube auch, viele Sechsjährige haben nicht den Anspruch, den Film zu verstehen. Die wollen einfach unterhalten werden. Ja.
Da gibt es aber bessere Filme, wo die komplett unterhalten werden, als nur ein paar Szenen mit einer lustigen Katze.
Das müsste man wahrscheinlich die Sechsjährigen entscheiden lassen. Ich kann mir vorstellen, dass der auch bei denen gut funktioniert.
Okay.
Aber sei es drum, bei wie vielen Punkten bist du denn gelandet? Das klingt ja schon relativ vernichtend.
Nee, vernichtend ist es nicht. Es ist immer noch ein Pixar, also er ist bei 7,5. Aber,
Alter.
Okay, du warst krass. Bei 10 damals, oder?
Ja.
Ja, von den 10 bin ich auf jeden Fall 2,5 Punkte entfernt. Wo stehst du?
Bei 9,5.
9,5, okay.
Ja.
Sorry, also ich war hier bei Soul.
Hast du nicht gefühlt?
Muss ich echt sagen, kann ich nicht einsteigen in die Jubeltiraden.
Ja, schade.
Ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, als ich den gesehen habe. Und das ist für die Pixar-Schmiede und die letzten Filme, die ich gesehen habe, schon sehr ungewöhnlich. Also gerade hier habe ich mit mehr gerechnet und war nicht touched. Ja. Muss ich mal an der Stelle sagen. Also das heißt, hier ist, dachte ich mir schon, dass ich da nicht bei euch auf einer Wellenlänge bin. Der hat.
Na, ich glaube, du wirst nicht so viele finden, die da auf deiner Wellenlänge sind.
Doch, es gibt doch vereinzelt welche, die auf meiner Wellenlänge sind, so ist es nicht.
Deswegen vereinzelt. Ich meinte ja, viele wirst du da nicht finden, weil der Film wurde schon insgesamt sehr, sehr positiv aufgenommen. Und jetzt wäre es echt mal interessant zu wissen, was Sechsjährige über diesen Film denken.
Mainstream
Guess. Hast du eine Studie gefunden?
Gehen.
Ach, Guess.
Ach, Lee.
Ja.
Lass mich doch mit Onward meinen Spaß
gehabt. Vertragt euch, bitte gebt euch die Hand.
Nee, du, ich finde, also bei Onward war ich ja auch nicht total schlecht unterhalten.
Hm?
Aber den
Fall. Ja, da hatte ich, glaube ich, Blick in die Punktetabelle geworfen.
Ja.
Da warst du, glaube ich, bei 7.
Ja, dabei, sowas, ne? das könnte hinkommen, ja.
Der hat von mir auch eine 7 gekriegt, so ist nicht.
Onward?
Okay. Ja,
aber irgendwie hatte ich da mehr Spaß. Der war irgendwie. Der war so rund.
Fand den super.
Ja.
Ich habe dem 9 Punkte gegeben.
Oh, krass,
okay. Ja. Wieso gleich?
So hoch war ich nicht. Das ist schon einer der schwächeren Pixar-Filme, aber es ist.
Ich wurde wirklich von Anfang an bis zum Ende.
Ich finde, da gab es ein paar sehr geile popkulturelle Referenzen wieder, aber das Voll. Ist ja auch kein Geheimnis.
Also bei dem Verein. Bin als Kind mit Rollenspielen groß geworden, das schwarze Auge ja, war dann, präsent.
Okay, dann hast du ich da natürlich.
Kann halt verstehen, dass.
Siehst du, das habe ich noch gesagt in meiner Rezension, dass ich glaube, dass mir da voll viel entgangen ist, weil ich den ganzen Scheiß nicht kenne.
Mhm.
Witzig, okay. Das ist ja geil, dass das dann.
Und ich habe ihn gleich so ein paar Nerds, wo ich weiß, die spielen auch immer noch Dungeons Dragons oder ähnliches, weiterempfohlen.
Okay.
Ja.
Ja, das hatte ich nachgelesen, dass da unglaublich viel drin sein soll für Fans von dem. Abgefahren, dass das dann gleich sowas ausmacht. Ey, krass. Ja. Geil. Finde ich super.
Ja, der hat Spaß gemacht. Und da war halt nicht so dieses, ja, da haben sie halt nicht so diese Tiefgründigkeit reingebracht, wo keine hingehört, sondern das ist halt so wieder so ein, ich fand es ganz cool, dass Pixar so einen, in Anführungszeichen, kleinen Film macht, der halt nicht so
voll
tief in die Psyche eindringt oder wo du jetzt hier so drei Ebenen hast, so wie du diesen Film konsumieren kannst. Ja. So. Ich fand es halt ganz cool, dass wieder so ein kleiner, gewöhnlicher Film ist. Und deswegen hatte ich hier schon Spaß daran.
Nee, der war unterhaltsam, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ja gut, dann erzähl doch mal bitte was zur bunten Seite des Monds. Over the Moon, weil den habe ich nicht gesehen.
Oh Gott. Alter, okay, erzähl du.
Habe ich den, den richtigen ausgelassen, ja?
Ja, den hast du den richtigen ausgelassen. Das ist auf jeden Fall der Schwester hier.
Oh Mann, ja.
Alles richtig gemacht.
Wie fasst man den Film irgendwie zusammen?
Siehst geht du, und ich sag noch, ich habe dir so schon genug Scheiß angeguckt.
Um ein kleines Mädchen, die unter welchen widrigen Umständen wächst sie auf? Irgendwas passt doch wieder zu Hause in ihrem Elternhaus nicht, weil die Mutter ist tot und der Vater kommt mit einer anderen Frau zusammen. So, jetzt kriegen sie wieder zusammen.
Ja, sie ist, genau, der Vater und ist alleinerziehend und hat eine neue Braut.
Genau, und sie akzeptiert die neue nicht und flüchtet sich halt in ihre eigene Welt.
Also vielleicht an der Stelle, es spielt in China.
Das hat es ja noch nie gegeben.
Mhm.
Er spielt in China und es gibt ein... Naja, wie sagt man, es gibt ein Märchen beziehungsweise eine Legende, dass die Toten sich auf der Rückseite des Mondes praktisch befinden.
Okay.
Und sie startet den Versuch dann, diese Mutter, also ihre Mutter praktisch, nachdem sie da so durcheinander war, weil der Vater mit einer neuen Braut ankommt, dann auf den Mond zu besuchen.
Klingt jetzt so ein bisschen nach Coco auf Chinesisch.
Ist, also erstmal, die Macher von dem Film waren vorher bei Disney. Das heißt, das siehst du hundertprozentig.
Okay.
Weil die Animationsart, der Style, das Design, das ist sowas von Disney, das kleine süße Mädchen.
Ja.
Was war ihr bester Freund nochmal? Das war doch irgendein Tier. Ein Hase war das.
Ja.
Genau. Danke. Dann hat sie als Hase, hat sie so einen knuffligen Hasen, der halt auch immer lacht und sich freut und nie von ihrer Seite weicht und so. Und irgendwann landet sie dann auf dem Mond und kommt da in eine komplett neue Welt, wo andere Regeln herrschen, wo andere Wesen ihr Unwesen treiben und wo es auch eine dunkle Herrscherin gibt.
Es klingt immer mehr nach Coco auf Chinesisch.
Es ist schon so ein bisschen Coco auf Chinesisch, aber halt so sehr bunt, sehr kitschig und was mich halt wirklich genervt hat, und ich habe normalerweise kein Problem damit, wenn gesungen wird, aber alle 5 Minuten, Digga, alle 4-5 Minuten wird ein neuer Song angestimmt.
Oh Gott.
Das war mir dann doch zu viel. Das war wirklich zu viel Gesänge. Und dieser Film ist extrem auf die kindliche Zielgruppe ausgerichtet. Also so, dass man als Erwachsener hier keinen großen Spaß hat. Also.
Ja, okay. Also mein Hauptkritikpunkt bei dem Film war auch, du hast es zum Glück besser recherchiert als ich und erwähnt, man merkt halt voll einfach so das Aufgreifen von Disney-Klassikern, die erfolgreich waren.
Total.
Was mir bei dem Film massiv einfach gefehlt hat, war die Liebe zum Detail. Mhm. Da gibt's kaum, für mich gab's da kaum was zu entdecken, außer halt der normalen Rahmenhandlung, die da abgespielt wird.
Das ist tatsächlich der erste Langfilm, den diese Produktionsfirma produziert hat.
Okay. Mhm.
Aber selbst die Disney-Klassiker funktionieren ja immer noch im Erwachsenenalter.
Voll.
Aber wenn du das Gefühl hast, okay, dieser Film ist komplett außerhalb deiner Zielgruppe, dann hat er irgendwas falsch gemacht.
Mhm.
Weil ich gucke mir Don Röschen an und finde nicht, dass ich außerhalb der Zielgruppe bin.
Nee, okay. Für mich wirkt der Film halt wie ein Abklatsch von vielen.
Ja, das war leider nichts.
Was heißt das für die Nominierung? Weil also das klingt ja auch so, als wäre der dann hier fehl am Platz.
Chancenlos.
Ja, für mich absolut, ja.
Ja, fehl am Platz und chancenlos trifft's auf jeden Fall.
Ja.
Aber gut.
Ja, chancenlos sind wahrscheinlich
einige.
Einige in der Kategorie.
Da hast du wohl recht. Ja.
Wie viele Punkte hast du denn vergeben?
Ich bin bei 3,5.
Wow, okay. Ich habe noch ein bisschen, ich konnte dann anscheinend noch ein bisschen mehr abgewinnen. Ich bin bei einer 5,5.
So viel zu keine Gurken bei den Oscars. Alter.
Ja, ich habe den ein bisschen, ich habe den, glaube ich, höher erstmal eingestuft und dann dachte ich so im Nachhinein, Alter, das ist viel zu hoch. Ich konnte hier gar nichts mit anfangen.
Ich habe
so
ihn
vorbeigerauscht, das Singen die auf den Sack.
Ich habe ihn ja auch zweimal gesehen. Einmal eher beiläufig und da fand ich ihn schon nicht geil. Und dann habe ich ihn zusammen halt mit Natalie geguckt und dachte, okay, mal gucken, kannst du ja vielleicht doch mehr abgewinnen.
Hast du Bock, dir mal einen beschissenen Film anzugucken? Gleich nochmal. Oh Gott, Alter.
Sehr guter Mann.
Ja, und habe festgestellt, es ist exakt die gleiche Punktzahl wie beim ersten Durchlauf.
Wie viel? 5,5. Okay, frage ich dich damit ein.
Thanks. Frag
lieber nochmal nach.
Ja.
So, Wolfwalkers haben wir alle gesehen.
Ja.
Da bin ich mal gespannt. Der ist ja durchaus...
Der ist
durchaus seine Fans.
Der ist schon speziell auch.
Mhm.
Der ist speziell, aber mir ist was aufgefallen.
Aber hier auch wieder so, ne, im Vergleich zu was wie Soul. Ich meine, was hat Soul gekostet? Auf jeden Fall dreistelliger Millionenbetrag.
Mhm.
Und der kommt hier, glaube ich, mit einem Budget von 12 Millionen daher oder so.
Wow. Ist schon ein Unterschied, ja.
Und ja, 12 Millionen. Und die miteinander zu vergleichen, ist halt auch schon hart, ne? Einfach aufgrund des Budgets schon.
Ja, aber ich bin hier leider.
Der hat sich hier halt schon für einen sehr eigenen Animationsstil entschieden.
Mhm.
Und ich glaube, das polarisiert wahrscheinlich. Ich glaube, damit kann man halt entweder was anfangen oder nicht.
Korrekt.
Und du gehörst eher zur letzteren Fraktion.
Nee, versteh mich nicht falsch. Ich fand den Film schon kreativ und interessant und fand die Animation auch interessant und die Story an sich. Aber ich muss echt sagen, bei Animationsfilmen bin ich anscheinend echt so ein Kommerzkind.
Okay.
Ich bin Pixar gewohnt, ich bin Disney gewohnt, ich bin die großen DreamWorks-Sachen gewohnt.
Ja.
Und wenn dann so ein abgefahrener kleiner Film mit einem abgefahrenen Animationsstil um die Ecke kommt, finde ich ehrlich gesagt, ist so ein bisschen, komme ich nicht so ganz klar drauf, dann bin ich ein bisschen zu verzogen.
Verstehe ich. Eine Frage, ich habe nicht recherchiert. Ich hatte ganz stark an Filme, die auch schon nominiert waren, wie Das Geheimnis der Kerls erinnert. Und da gab es danach noch einen, der irgendwas im Ozean spielt. Wisst ihr, ob das die gleiche Schmiede, ob das dieselbe Schmiede ist?
Nee, also der ist ja tatsächlich von Apple Originals.
Ne? Ja, okay, als Vertriebsplattform.
Nee, als Produktionsfirma.
Ah, okay.
Vertrieb ist Cartoon Saloon.
Ah. Aber die Macher, Creator, weißt du jetzt auch nicht, oder? Was die vorher gemacht haben, das weiß ich auch nicht.
Da müsste man bei den Produzenten halt gucken, was die davor gemacht haben.
Ist wurscht, hätte ja sein können, dass er
Tom Moore, aber The Secret of Kells.
Ah ja, okay.
Song of the Sea.
Genau, Song of the Sea. Ja.
Also, siehst du?
Ja, das passt. Und ebenso der andere, das passt, The Breadwinner.
Den kennen wir wiederum nicht.
Der war auch Oscar nominiert, meine ich.
Hm?
Oder waren die oft im Oscar-Rennen auf jeden Fall mit
dem. Ja, genau.
Auch Song of the Sea.
Ja,
deswegen,
und das Geheimnis der Kells war auch Oscar nominiert.
Mhm. Ja, die waren alle bei Secret of Kells, Song of the Sea und Breadwinner beteiligt. Das passt also, okay. Ja.
Wie fandet ihr das?
Gut.
Ja, ich mochte den auch. Fand den echt speziell. Was ich wirklich interessant finde, also halt vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich früher echt gern gezeichnet habe, finde es hier so interessant, dass die Skizzenlinien drin gelassen haben.
Mhm.
Ja, also du hast bei so Szenen, wo du zum Beispiel ihre Hände siehst, wie sie diesen Heilenprozess machen, ne? So, dann hast du ihren Ärmel über der Hand und du siehst durch den Ärmel die Rundung von der Unterseite der Hand, also diese Skizzenzeichnung so. Und das, ich habe den öfter mal angehalten, um mir das anzugucken, so, weil ich es wirklich abgefahren finde, weil das hat sich durch den ganzen Film gezogen.
Ja, doch, glaube ich, auch ganz
interessante
viel
so, Entscheidung.
Ganz viel so mit Formen und Farben gespielt, sodass du teilweise, hattest du aus wie so eine Collage oder so, die du gebastelt hast oder.
Ja, aber dass sie dieses quasi Unfertige drin lassen.
Ja, das ist auch krass.
Weißt du, das ist schon eine sehr interessante Entschuldigung so. Hast dir das nicht aufgefallen, dass viele Linien diese noch so dünne Unterlinien haben und so?
Hast du einen der anderen Filme gesehen? Von den Machern?
Nee.
Okay.
Nee, aber
die sind schon alle von der Zeichnung her, von der Optik her ganz stark vergleichbar.
Okay. Ja, also es hat halt eben natürlich sehr viel mehr von dem Charme von einem alten Zeichentrickfilm. Ne? Es ist halt nicht so dieses animierte Pixar-Ding, weil es halt sehr offensichtlich gezeichnet ist. Und auch hier, das wird ja so geil unterstützt. Das gab es früher auch schon so, erinnere mich irgendwie an in alten Zeichentrickserien und so, dass du, wenn du Szenen hast, wo die Charaktere dann irgendwie in der Totalen irgendwo hinlaufen, dass dann die Perspektiven hinten und vorne nicht stimmen. Ne? Dass du quasi wie so eine zweidimensionale Ansicht hast und der dreidimensionale Charakter läuft da halt drüber und sowas. Solche Geschichten, dass die hier mit sowas spielen, das fand ich sehr stimmig alles. Mhm. Ja, fand den schon sehr rund insgesamt vom Look.
Eine Frage, mich interessieren ja immer die persönlichen Aspekte fürs Protokoll. Ich kenne ja um drei Ecken jemanden, der bei der BVG arbeitet.
Ah ja.
Hast du gezeichnet oder Züge bemalt, lieber Herr Richter?
Meinst du, das muss ich jetzt hier vor dem Mikro beantworten? Ja, sowohl als auch. Nein, Züge habe ich tatsächlich nie bemalt.
Okay.
Nein, aber ich habe auch mal gesprüht, falls das die Frage
ist. Ja, klar.
Nee, und deswegen, ich fand das also rein eben aus so einer handwerklichen Sicht auch schon sehr geil. Und dann finde ich das halt sehr cool, dass sie hier mit dieser Mythologie und Irland und dem ganzen Thema irgendwie spielen. Oder das ist halt, dass das Setting ist. Ich mochte das echt. Ich fand das echt cool.
Ja, das hat so ein bisschen so einen Folklore-Touch gehabt, auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Ja, hat mir auch gut gefallen eigentlich, aber ich bin halt schon ein bisschen, also mit der Animation und so bin ich nicht so hundertprozentig warm geworden. Ich fand das schon ein bisschen verwirrend. Also so für meine Verhältnisse, für meine Gewohnheiten fand ich das schon ein bisschen, sah irgendwie so ein bisschen retro aus.
Ja, sagt der mit der wildeste Westen aufgewachsen ist.
Da wollte ich auch drauf hinaus, weil gerade wenn du dir dann noch auch so alte Filme reinziehst, da kannst du dich ja dann drauf einlassen, dass es quasi alt ist und deswegen so aussieht, aber das hat jetzt hier nicht funktioniert, dass du
da ist ja der Nostalgiefaktor ist ja nicht da, weil den gab es ja früher nicht. Insofern bin ich ja jetzt mit Pixar und Disney groß geworden, quasi. Und bin ja jetzt in der Generation.
Ja, aber du hättest den ja wie so einen alten Film gucken können. Weißt du, hättest ja sagen können, mein Gott, dann ist der halt von 1980.
Ist aber nicht. Das fehlt mir ja wiederum.
Ja, aber das musst du ja erstmal nicht wissen. Also, was ich meine?
Ja, ist schwierig, wenn er bei den Oscars 2021 im Rennen ist.
Naja, aber das ist doch wie, meine ich ja, sich halt drauf einlassen. So. Das geht ja doch bei, das meine ich ja, wenn es bei so alten Filmen geht, müsste es doch hier auch gehen.
Ja, habe ich ja. Und
hat nicht
gefiel nicht hundertprozentig. Nee.
Okay. Schade.
Also schon okay, so hat von mir immer noch 7 Punkte gekriegt, so ist nicht.
Okay.
Aber
ist
wahrscheinlich kein Film, den ich mir nochmal angucken würde, sagen wir mal so. Sean Bean übrigens, in der Rolle des Vaters von dem kleinen Mädchen. Wir haben auch gar nicht gesagt, worum es geht, oder?
Das erste Mal, dass er nicht stirbt, oder? Kann man das spoilern?
Nee, ich glaube, es gab ein, zwei Filme gibt es bestimmt.
Ja, einer der wenigen. Ja, stimmt, lass mal kurz erzählen, worum es geht. Wer möchte das übernehmen?
David, ist schon zu lange her.
Ist zu lange her, okay. Guess, hast du Ambitionen?
Mach du. Du hast da am meisten Herz drin, glaube ich.
Es sieht so aus, ja. Wobei, also könntest du wahrscheinlich trotzdem zusammenfassen, es ist eigentlich relativ simpel. Wir befinden uns in Irland im 17. Jahrhundert, Mitte 17. Jahrhundert und wir begleiten einen Vater und seine kleine Tochter. Die sind Engländer und gehören damit zu den Besatzern und werden demzufolge von den Iren auch schon nur so semi-geil gefunden. Jetzt ist ihr Vater, arbeitet eben für den englischen Lord Protector und ist für den Jäger, weil im angrenzenden Wald gibt es ein Rudel Wölfe und die werden zur Bedrohung, weil der Wald soll gerodet werden, damit die Farmer da das Land beweiden können. Mhm. Und die werden aber immer wieder mit ihren Schafen von den Wölfen angefallen. Und deswegen ist der Job von dem Vater, die Wölfe zu beseitigen. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es sowas wie Wolf Walker gibt. Die begegnen uns zum ersten Mal eben, als dieses Wolfsrudel angreift und einer der Holzfäller verletzt wird und dann da im Rudel der Wölfe ein kleines Mädchen und ihre Mutter sind. Die rufen die Wölfe zurück. die reagieren wie ferngesteuert, gehorchen sofort und dann anschließend heilt sie diesen Mann, der eben von den Wölfen attackiert wurde. Also sehen wir, diese Wolfwalker haben irgendwie magische Kräfte.
Ja.
Und dann erfahren wir im weiteren Verlauf, dass es diese Wolfwalker gibt, weil wenn du von einem Wolfwalker gebissen wirst, wirst du quasi auch einer, so ein bisschen wie so ein Vampir-Ding. Und dann geht es eben drum, dass unsere Hauptfigur, die Tochter namens Robin, die möchte natürlich verhindern, dass die Wölfe alle umgebracht werden, weil sie dann eben auch Kontakt zu diesem Wolfwalker-Mädchen hat, die sich anfreunden und es dann darum geht, die Wolfwalker und die Wölfe zu retten.
Mhm.
Gegen die bösen englischen Besetzer. Ja. Das ist die Story.
Korrekt.
Scheint irgendwie eine irische Mythologie auch zu sein, ne? Also das,
ja, da gibt's das Irische haben die auch in den anderen Filmen schon aufgegriffen.
Mhm.
Vor allem das Geheimnis der Kells.
Okay.
Ja.
Ich, wie gesagt, ich war gut unterhalten.
Ja, wenn man auch so ein bisschen Hang hat, so zu Märchen vielleicht oder so zu so einer Thematik, dann wird man den Film mehr abgewinnen.
Ja, es ist ein Märchen.
Ja,
ja, aber ich meine, wenn man jetzt mehr so mit Transformers und so groß geworden ist, dann ist, also wenn das so die favorisierten Kinderfilme sind, dann ist das hier vielleicht nicht für einen. Aber wenn man so mit, ja, so mit Fairy Tales und Folklore aufgewachsen ist, so ein bisschen und damit was anfangen kann, dann ist es gut.
Für Fans von dem letzten Einhorn.
Schon eher, ja.
Okay, ja, aber ich meine, 7 Punkte ist ja nicht schlecht. Also eigentlich 7 Punkte ist ja auch eine Wertung, da dürfte der Film vielleicht auch in deiner Filmsammlung wandern, wenn es den zum günstigen Preis gibt.
Ja, ich war irgendwie bei 6,5, aber das kann, das
wurde dem schon wieder gereicht.
Als würde ich den Film abstrafen, so, weißt du, und so. Ja. Und das wollte ich halt auch nicht, nur weil ich jetzt mit der Animation und so nicht viel anfangen konnte. Deswegen, finde ich, hat das schon 7 verdient.
Wo bist du denn? Wie?
Ich glaube sogar bei 8,5.
Ah ja, krass.
8,5 von Lee, okay.
Mhm. Ja, ich bin bei 7,5.
Okay, cool.
Ja, vielleicht wären auch nur 8, aber mach was.
Ja,
was ja, soll's. Der halbe Punkt.
Ja, eben.
Ja.
Scheiß drauf. Reden wir nochmal über Shaun the Sheep.
Unbedingt.
Shaun the Sheep Movie, Farmageddon.
Yes. ich hab's schon mal erzählt, dass ich mir neulich erst den ersten Teil angeguckt habe, um mir dann diesen angucken zu können, weil ich den eben noch nicht kannte.
Du wirst es erzählen.
Ich werde das erzählen, stimmt, ja. Und war deswegen tatsächlich verhalten begeistert.
Mhm.
Ich mochte den ersten echt lieber.
Bei mir ist es verdammt lange her, dass ich den ersten gesehen habe.
Ich habe gleich den
Teil gesehen, ohne den ersten zu kennen. Es gibt ja Serien.
Ja, eine Serie.
Und ich glaube, es gibt ja auch mehrere Filme. Es gibt ja nicht nur den.
Doch, soweit ich weiß, gibt es nur die beiden. Es gibt den ersten, Shaun.
Du hast vollkommen recht. Ich habe das mit Wallace & Gromit verwechselt.
Ja, da gibt es mehrere Filme. Ja.
Ja. Wallace & Gromit ist kein Schaf.
Ach so.
Ja. Nee, ich hab schon bei deiner vorigen Rezension gesehen, ich bin großer Aardman-Studio-Fan und mag alle Filme von denen.
Ich auch.
Das war für mich der Schwächste.
Mhm.
Ja. Ging mir ähnlich. Sollen wir kurz erzählen, worum es geht?
Let's do this.
Also Shaun das Schaf, weil warum ich eigentlich schon wieder willst, Guess, erzähl du mal bitte.
Nee, hier weiß ich ja, dass dein Herz an Shaun das Schaf hängt, deswegen ist das fein.
Ja, aber wir sind hier, glaube ich, auf einem ähnlichen Level. Ich war hier ja auch nicht so wahnsinnig begeistert. Fand den wirklich schwächer als den ersten.
Okay, also Shaun das Schaf ist ein Schaf, was auf einem Bauernhof lebt mit seinen Schafskumpels. Da ist ein Bauer, der diesen Bauernhof leitet und da ist ein Hund, der öfter mal patrouilliert und guckt, dass alle Schafe vollzählig sind und der so ein bisschen für Recht und Ordnung sorgt. Und das Ganze wird ein bisschen durcheinander gebracht, weil im Wald ein paar Meilen weiter landet ein UFO. Und aus diesem UFO kommt ein kleines Alien-Kind. Was sich dann mehr oder minder auf dem Bauernhof verläuft und unseren Kumpel Shaun kennenlernt. Und dann erleben die beiden Abenteuer, während das kleine Alienkind versucht, zurück zu seinen Eltern auf dieses UFO zu kommen und dann wieder zurück nach Hause zu fliegen.
Ja, und dass es ein Kind ist, erfährt man ja eigentlich erst ziemlich gegen Ende.
Ja, wobei man,
ja
aber man, ich meine, das hast du jetzt bei der ganzen Animation gedacht, das ist jetzt ein normales, erwachsenes Alien.
Ja,
echt wirklich?
Okay. Habe ich da offensichtlich sehr lange für gebraucht. Ich war völlig so, oh, es ist ein Kind.
Entschuldigung.
Also für mich hat sich das relativ schnell dann rausgestellt.
Ja. Der Toaster funktioniert bei dir.
Geil. Ich war völlig, bin völlig neu auf die Welt gekommen. Ich habe mich voll gekriegt. Alter, ich habe es gerade.
I see dead people.
Aber das hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst. Ich habe hier gerade das Plakat mal aufgerufen. Finde das nämlich sehr schön, was da noch draufsteht. Alter, da steht Close Encounters of the Third Kind.
Ah. Ja, zwischendurch gibt's ja auch die Szene, ne, wo dann irgendwie in das Geheimlabor, in das Geheimding runtergefahren wird über Waschanlage und der Code ist ja dann auch die Melodie von Begegnung, unheimliche Begegnung mit der dritten Art.
Also
es gibt diverse Anleihungen.
Genau, also wo ich richtig Spaß hatte, es gibt etliche Referenzen an irgendwelche Science-Fiction-Klassiker. An Akte X, genau, wo die so die Melodie pfeifen und so. Und
Kubrick lässt grüßen, Alien, Jazz Burster und so. Ich meine, hier kommt zweimal also sprach Zarathustra zum Einsatz.
Das stimmt.
2001 natürlich. Ja. Also sind alle das Sachen, die die kleinen Kinder nicht verlieren, aber nicht erkennen. Aber auch hier wieder, insgesamt, wenn du diese Referenzen rausnimmst, ist das mir zu kindgezielt so. Das ist ja sehr, sehr, sehr kindgerechter
Atmen-Film.
Und das sind die anderen Filme nicht. Also da bei Chicken Run und so hast du auch Spaß, wenn du den als Erwachsener siehst, weil diesen Piratenfilm.
Ja, Spaß hat man hier trotzdem, aber es ist definitiv für eine jüngere Zielgruppe gemacht. Ja.
Du hättest mehr Spaß, wenn du 50 Jahre jünger wärst. Oder 40.
Ja, ich wollte gerade sagen, da war ich noch ein Quark im Regal, Alter.
Guck mal, jetzt, wie er sich profilieren muss. Ja, sorry, ich vergesse mal, wie alt du bist.
Immer noch nicht hinter uns gelassen. So weit
okay, maybe we both forget what we saw.
Ja. Gute Idee. Wobei, so schlimm fand ich den Film gar nicht. Also,
nee, ich auch nicht.
Ich war hier ganz nett unterhalten, aber eben so ein bisschen enttäuscht durch den Vorgänger. Weiß nicht, wo seid ihr gelandet, punktemäßig?
6,5.
Ah ja.
Wohlwollende 6,5.
7. Ich fand die erste Hälfte toll, unterhaltsam, aber dann war irgendwie ein bisschen die Luft raus.
Ging mir sehr ähnlich. Ich bin auch bei 7.
Mhm. Naja, sind wir doch wirklich in einer ähnlichen Area. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns Shaun das Schaf als Favoriten hier sieht in der Animated Feature-Kategorie.
Nee, ich glaube, das ist relativ deutlich, wer hier als Sieger hervorgeht.
Außer David. David geht nach Bauch.
Ja, aber trotzdem. Ja, aber dann
passt das doch auch, oder?
Soul hat 9,5 bei mir, von mir bekommen. Danach kommt direkt Onward mit 9. Aber Soul ist für mich mein Favorit.
Meine auch.
Meine auch.
Ja. 3.
Das passt.
Stimmen für Soul.
So, kommen wir zu Adapted Screenplay.
Jetzt wird's interessant.
Das Drehbuch basierend auf einer Vorlage. Auf jeden Fall eine spannende Kategorie.
Mhm.
Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr hier tippt.
Hast du The White Tiger gesehen?
Hab ich.
Hast du dir angeguckt?
Ja.
Wie fandst du das?
Lame. Also nein, wobei das ist zu groß.
Ist zu hart, oder?
Ja. Aber mal ganz ehrlich, das ist halt Scarface in Indien, was ich nicht unbedingt gebraucht hätte. So, und auch hier wieder fragwürdige Message.
Yeah.
Weißt du, weil, und ich bin sonst nie so drauf, dass ich mir eine große Message von einem Film erwarte, aber dieser Film hat halt eine und das mag.
Du meinst, dieses nach unten treten so, dass es zu Erfolg führt, oder?
Genau, also okay. Halt knallhart, entscheidest du dich für Kriminalität, dann kommst du halt aus der Nummer raus und wenn es gut läuft und du über Leichen gehst, kann das funktionieren.
Arschkriecher
auch. Ja, und bei Al Pacino hat es wenigstens charismatisch gemacht. Hier ist es der größte Nappel, der das repräsentiert.
Das ist halt, ja, also deswegen ist halt jetzt vielleicht einfach die indische Variante.
Vielleicht ein bisschen hart, aber
er ist natürlich auch keine Sympathiefigur in dem Film, das muss man dazu sagen. Deswegen macht es einen auch schwer, für den zu rooten, weil er ist schon Opportunist und Arschloch und geht über Leichen und so. Aber ich fand es echt mal abwechslungsreich. Also ich fand es mal eine gute Abwechslung, dass man nicht gesungen wird.
Er wird aber halt auch als Opfer der indischen Gesellschaft dargestellt.
Hallo. Ich finde es mal gut, dass ich den ersten indischen Film meines Lebens gesehen habe, wo nicht gesungen wird und nicht getanzt wird. Also das möchte ich an der Stelle den Film schon mal hier hoch anrechnen, bevor es hier untergeht hier in dem Gespräch. Also dafür kriegt der Film von mir schon mal mega Props. Aber ja, der Film selber. Ja. Geht so, wa?
Keine weiteren Worte von mir.
Halt ein Typ, der in einem reichen Haus anfängt aus dem Anteil Indiens und dann sich so ein bisschen von seinem Dorf distanziert, um dann bei den Reichen ein bisschen Schuhe zu lecken und Arsch zu lecken und dann als Fahrer eingestellt wird und dann so ein bisschen aufsteigt und sein eigenes Ding macht. Und am Ende ist er reicher als vorher auf jeden Fall.
Das toppt ja fast schon meine Inhaltsbeschreibung.
Oder? Ja, The White Tiger. Wie viele Punkte?
Ich glaube, ich muss dich enttäuschen, Alter.
Na?
Du hast immer noch keinen indischen Film gesehen.
Das ist kein indischer Film?
Naja, doch. Also es ist ein bisschen schwierig, weil die Produktionsfirma ist eigentlich aus Singapur.
Ach, come on.
Ja.
Ach, come on.
Aber steht schon als Herkunftsland, wobei hier steht nur Country, USA und India. Also, naja.
Ja, come on, jedes Mal, wenn ich einen indischen Film gesehen habe, fängt er irgendwann an zu singen. Jetzt dachte ich, endlich, in all diesen Jahren Und jetzt kommst du mit von wegen, das ist kein indischer Film.
Ja, ich weiß nicht, schwer zu sagen gerade.
Also die indischen Filmregularien lassen ja auch gar nicht zu, dass ein Film veröffentlicht wird, ohne zu singen.
Sing, sing.
Weiß ich nicht. Ja, doch. Das wird schon ein indischer Film sein. Ja. Es wird ja auch echt viel Hindu gesprochen und der Regisseur ist meines Erachtens, der es übrigens auch geschrieben hat, deswegen ja auch nominiert, Ramin Barani. Und der Herr ist geboren in North Carolina.
Das macht sich besser.
Oh, wie geil, Alter. Ja, der hat auch Fahrenheit 451 geschrieben. Also, der Herr neuen, ist tatsächlich born in North Carolina.
Okay, krass.
Ja, aber zweifelsohne wahrscheinlich indischen Ursprung. Ja, aber der Herr ist hier nominiert. Gut, dann sind wir alle nicht so begeistert von dem Film. Abgefahren. Ich dachte, könnte sowas sein, was ihr voll feiert.
Nee, Mann.
Nee, feiern ist zu weit.
Okay.
Zu viel des Guten. Mir kriegt er eine 6.
Was ich halt auch ungeschickt fand, ist, dass die hier das Ding in sowas einklammern, ne, diesen Brief, den er schreibt an den chinesischen Premier, und das benutzen, damit er immer wieder im Off-Text seine Stationen des Lebens durchgehen kann und das aber in der Auflösung quasi gar keine Rolle spielt. Dass es so ein Hallo übrigens, tschüss und weg ist er. Und für das Ding wird aber die ganze Nummer in das eingebettet und Alter, ja,
also, ja, Scarface passt auch nicht, weil er selber ja so ein Lappen ist eigentlich.
Nein, aber natürlich ist es From Rags to Riches.
Ah, so. Ja, das schon, auf jeden Fall vom Prinzip. Aber er ist halt so ein
Nappel.
So ein Wurm halt, ja, genau.
Ja, klar.
Es ist halt so.
Ja, aber ich meine, auch da, ne, das geht ja eben nicht drum, dass er der Stärkste ist oder so, sondern er ist halt clever und dann geht er aber halt wirklich über Leichen irgendwo.
Ja.
Also.
Ja.
Aber er hat seine Momente. Das muss ich mal hier an der Stelle sagen.
Ja, ja, das ist auch, manches ist hier auf jeden Fall nett gemacht, aber so in der Summe, warum ist das fürs beste Drehbuch nominiert?
Also, da
gab es doch wirklich geilere Geschichten.
Ich habe sie alle nicht gelesen.
Ja, gut.
Ja.
Na gut, kommen wir zu One Night in Miami, den ich ja schon mal hier rezensiert habe.
Wollen wir Punkte geben für The White Tiger?
Können wir gerne machen.
Dann let's do this. Ich bin bei 6.
Ich auch.
5.
Ich bin von David, oh.
Mm. Okay.
So, was haben wir noch? One Night in Miami, Borat's Subsequent Movie Film, The Father und Nomadland.
Mhm. Wie steht ihr zu One Night in Miami? Jetzt habt ihr ihn ja auch beide gesehen.
Jetzt schon oder machen wir das nachher bei Picture?
Ach so. Ja, Entschuldigung, habe ich wieder vergessen.
Nee, macht ja nichts, weil jetzt können wir über Borat, den Subsequent Movie Film, reden, weil das ist, glaube ich, die einzige Kategorie, außer die Schauspielerkategorien, wo er nominiert ist.
Warte mal, in welchen geht's jetzt?
Ja, aber warum dann nicht bei den Schauspielkategorien?
Können wir auch machen.
Welcher jetzt?
Borat. Der Borat-Film.
Ach, der Borat-Film.
Aber du hast schon.
Aber recht, der wurde doch schon.
Alle noch mal. Ja, Borat haben wir auch schon mal ausführlich zerlegt.
Genau.
Ging es jetzt, glaube ich, gestern eher ums Punkte nachrechnen.
Nee, ich kann dir auch sagen, dass ich. Ja, genau, Punkte nachrechnen, weil ich habe ihn mittlerweile auch gesehen und fand ihn definitiv schwächer als den ersten Teil.
Mhm.
Von mir kriegt er 6,5.
Okay.
Da warst du auch ein bisschen höher.
Ah, ja.
Also, Drehbuch, ganz ehrlich, ist für mich auch hier fehl am Platz.
Mhm. Finde ich. Ganz ehrlich, bei dem Film auch komisch. Der hat für mich hier irgendwie in der Kategorie nicht so wirklich was verloren.
Das ist wie The White Tiger, oder? Der steht hier, also selbst One Night in Miami.
Nee, bei White Tiger habe ich nicht das Problem wie mit Borat, warum der hier ist, weil bei Borat einfach so viel Impro dabei ist.
Mhm.
Da hätten sie auch Mole Agent hier als bestes Drehbuch nominieren können. Also hier den Altersheim-Film.
Ja, schon verstanden.
Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich weiß gerade nicht, ob das für mich zutrifft. Ist ja auch egal, jedenfalls sind wir uns einig, dass das eine komische Nominierung ist hier, ne?
Ja.
Borat.
Sind wir.
Zumal ist ja wirklich, warum ist dann Judas and the Black Messiah nicht für, ach so, das ist wahrscheinlich nicht adapted, ne? Der ist dann, ja stimmt, der ist bei den Originals dabei, ja. Aber es hätte ja definitiv noch ein paar andere Filme gegeben, die man hier hätte nominieren können. Sei es drum. Sollen wir dann gleich zur nächsten, beziehungsweise tippen müssen wir erstmal.
Wir müssen tippen.
Ja.
Was hast du denn Borat gegeben? Weißt du das?
Ja, 7 Punkte.
7 Punkte.
Klar, ich hatte mir alles notiert.
Sehr vorbildlich. Wer ist euer Favorit hier? Lee, fang du mal wieder an.
Ich bin hier bei Nomadland.
Mhm.
Das ist schon wieder eigentlich nur so eine Rechnung.
Ich wünsche mir, dass The Father den Drehbuch-Oscar bekommt.
Das wünsche ich mir auch, aber hallo wünsche ich mir das.
Aber hallo.
Nee, wirklich. Finde ich hier zusammen mit One Night in Miami, das beste Drehbuch. Also von den Nominierten jetzt, ne?
Mhm.
Ich bin bei Nomadland, was für mich allgemein der Abräumer dieser Oscars wahrscheinlich sein dürfte, nach meiner.
Nicht nur für dich.
Nicht nur für mich. Okay, im Gegensatz zu. Wo war das gerade? Wo es heißt, da bin ich allein auf weiter Flur. Achso, ja, bei Soul. Da hast du gesagt, da bin ich allein auf weiter Flur, aber bei Nomadland habe ich zumindest ein paar mehr Leute hinter mir, okay. Ja. Adapted Screenplay, können wir abschließen, oder?
Um ein Lied zu zitieren, ich glaube, er hat gesagt, da gibt es viele, die das anders sehen.
Worum ja, war's? Hier ist es halt das Gegenteil.
Ja, ja, klar.
Halt viele, die,
ich hab, ja.
Verstehst du?
Logo. Ach, ich verstehe.
Ja, jetzt habe ich es langsam auch verstanden.
Jetzt verstehst du? Ja,
hat ein bisschen gedauert. Ist ja auch schon spät.
Aber hallo, ich muss ja, ins Bett.
Wir sitzen hier schon eine Weile.
Hälfte haben wir geschafft.
Was? Hör mal auf, ey. Okay, getippt
Origin.
Haben wir.
Ja, Original Screenplay.
Tippt haben wir alle. Oh Mann, The Father, das wär schön, wirklich. Ich wäre voll, ich würde mich freuen.
Ich komme bei Best Picture nochmal kurz darauf zu sprechen.
Ja, Original Screenplay. Da haben wir Judas and the Black Messiah, Minari, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7.
Mhm.
Sind ja auch alle oben verortet bei Best Picture.
Genau, deswegen brauchen wir da nicht näher drauf eingehen.
Können wir direkt die Tipps abliefern, oder? Mhm.
Ja. David ist dran.
Ich wünsche mir, dass Sound of Metal gewinnt.
Mhm.
Ich tippe auf Promising Young Woman.
Das ist ein guter Tipp. Ich tippe auf The Trial of the Chicago 7. Da ist tatsächlich auch Wunschdenken dabei. Das ist jetzt einer der Tipps,
okay, cool,
wo ich mich nicht nur auf die Rechnung verlassen wollte. So, die ist, also das wird dem auch gerecht, ne, weil es gab auch hier, meine ich, zwei Favoriten. Das ist einmal eben Promising Young Woman und der andere ist Trial of the Chicago 7. Und ich wünsche es mir so für Trial of the Chicago 7.
Mhm.
Weil ich fand das wirklich sensationell geschrieben.
Mhm.
Okay, haben wir das auch schon durch.
Ja.
Dann
kommen wir zu den Schauspielern.
Ja. Nebenrolle. Männlich.
Auch da alle oben wieder bei Best Picture, ne?
Ja gut, aber über die Leistung allgemein können wir ruhig ein paar Worte verlieren.
Oh, na gut.
Wen haben wir denn hier?
Wir haben Sacha Baron Cohen für The Trial of the Chicago 7. Wir haben Daniel Kaluuya für Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. für One Night in Miami. Paul Rucci wird da ausgesprochen, ne?
Mhm.
Für Son of Metal und Lakeith Stanfield für Judas and the Black Messiah.
Ist auch lustig, oder? Lakeith Stanfield und Daniel Kaluuya.
Ja. Mhm.
Das ist so ein Witz, Supporting Alter. Actors. Da könnte ich gleich wieder weiter ranten. Was soll denn das, Mann? Also, die sind erstens mal beides Hauptrollen.
Mhm.
Wenn einer davon keine Hauptrolle ist, dann ist es Lakeith Stanfield. Ja, Mann. Was zur Hölle soll das?
Naja, das liegt daran, dass die, also du weißt, wie es dazu gekommen ist, oder?
Erzähl doch mal.
Erzähl doch mal.
Okay, jetzt kommt bestimmt wieder Protest, aber ich glaube, dass die Oscar, also diejenigen, die Oscar in diesem Oscar-Komitee sind und dann diejenigen auch voten, dass die ja auch bestimmen, in welche Kategorie die kommen. Ob in die Supporting oder in die Hauptdarsteller-Kategorie. Und hier haben die meisten halt bei beiden gesagt, die gehören in die Supporting-Actor-Kategorie und deswegen sind die beide da gelandet. Schweigen.
Ich weiß es nicht, deswegen habe ich interessiert gefragt. Ja, so ich dachte immer, das hängt dann eben wirklich vielleicht von der objektiven Spielzeit ab.
Ich finde es so lustig, dass Gess im Endeffekt nur nochmal das beschrieben hat, was wir vorhin halt etabliert haben, dass die Academy darüber abstimmt, wer die Nominierten sind. Mhm. Und natürlich stimmen die dann auch ab, in welcher Kategorie die nominiert werden sollen. Das ist aber oftmals kollidiert das so ein bisschen mit dem Campaigning, was im Vorfeld betrieben wird. Ich kann mir vorstellen, dass die auch verwundert waren. Aber ich denke mal, das nimmt er mit. Also, ich find's ein Witz, wirklich. Also, das hat für mich, ja, egal. Auch hier könnte man wieder ein paar Leute austauschen, finde ich. Weil Daniel Kaluuya verstehe ich voll und ganz. Lakeith Stanfield hätte man wegen mir nicht nominieren müssen hier. Aber ich hätte auch nicht Leslie Odom nominiert. Aus dem Film. Da hätte ich echt andere Leute vorne gesehen, aber ja, das ist es halt wieder.
Gib mir auch so.
Jetzt aber speziell bei One Night in Miami, oder?
Ja. Also gerade hier, der Malcolm X dargestellt hat, ich habe den Namen jetzt nicht parat, der hatte für mich eher eine Nominierung verdient. Mhm. Er hatte für mich mehr Charisma und war auch die wichtige Rolle als, ich finde, Leslie Odom Jr. und das Feiern um seine Person finde ich absolut unberechtigt, aber komme ich später noch dazu. Okay. Und bei Lucky Stanfield gehe ich ähnlich konform. Ich bin auch echt ehrlich gesagt froh, auch wenn ich jetzt nicht vorweggreifen will, aber wir hatten ja schon die Production Design und die Kostümsparte, dass da wiederum Judas and the Black Messiah nicht auftaucht, weil ich fand, dass die hier so ein bisschen gefuscht haben. Dass Daniel Kaluuya teilweise so Sachen trägt, die man damals nicht getragen hat, sondern die eher so nach 2020 aussahen. Und du hast bei Lucky Stanfield, hast du hier den O-Ring noch irgendwie gesehen, so den er normalerweise trägt, diesen Abdruck. Das war damals auch nicht üblich, hier so einen Bling-Bling-O-Ring zu tragen. Also das haben sie auch nicht irgendwie überschminkt. Ich finde, die haben da an vielen Stellen, hat mich das so ein bisschen rausgebracht, wo ich dachte, hätte man anders gestalten können. Findest du nicht?
Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, aber ich war auch völlig gebannt, einfach aufgrund von Performance und so. Ich habe tatsächlich nicht auf sowas geachtet.
Also ich war das schon so bei ein, zwei Stellen, dass ich dachte, okay, ganz cool, dass die hier nicht die Kostüme.
Was hat er denn angehabt, was so aus der Zeit gefallen ist?
Ja, der hat so einen Sweater angehabt, der irgendwie überhaupt nicht nach, so einen grauen Jogging-Sweater, der überhaupt nicht nach Ende 60er aussah.
Okay.
Das gab so zwei, drei Momente, wo ich gesagt habe, das Outfit irgendwie passt gar nicht in die Zeit.
Na gut.
Außer von ein paar Nebenrollen. Naja, gut. Fand ich ein bisschen gefuscht. Aber gut. Kommen wir mal zu den Favoriten. Mit anderen Worten habe ich rausgehört, per Ausschussverfahren, Paul Raci geht für dich klar und Sacha Baron Cohen geht für dich auch klar, so wie Daniel Kaluuya.
Du, man hätte aus Trial of the Chicago 7 noch x andere Leute nominieren können.
Ich genauso.
Frank Langella wäre so eine legitime Nominierung gewesen. Da gibt's auch wieder aus anderen Filmen x andere Leute, die ich vor Lakeith Stanfield gesehen hätte und auch vor Leslie Odom Jr. Also genauso, Sacha Baron Cohen hat es natürlich gut gemacht.
Mhm.
Weiß ich nicht, ob er jetzt die stärkste Nebenrolle in dem Ding war, ne? Also so ist es halt.
Das ist ein starkes Ensemble-Ding, ist schwierig, da jemanden hervorzuheben.
Ja, voll. Eben.
Da gehe ich konform. Aber ich finde es wirklich, wirklich wieder krass, woher dieser Paul Raci auf einmal kommt. Yeah. Weil der Typ hat so ein paar Episoden von irgendwelchen Serien gespielt, die halt irgendwann mal liefen. Keiner hat ihn auf dem Schirm gehabt. Keiner wusste mit diesem Namen irgendwas anzufangen. Der hat keine Hauptrolle irgendwo gehabt. Und dann aus dem Nichts taucht er mit so einer Performance auf und wird einfach mal für den Oscar nominiert. Ich finde das immer wieder erstaunlich, woher diese Überraschungsnominierungen kommen von Leuten, die du halt vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hattest, sondern die du überhaupt nicht dachtest. Ich fand das krass.
Ja, und das meintest du bei Steven Yeun ja neulich auch schon so, ne, wo ich ja auch mir so ein bisschen widersprochen habe, weil ich, also nur weil man die nicht als Star wahrnimmt, dürfen die ja trotzdem eine gute Performance hinlegen.
Natürlich und können
dann
die das,
wird aber das auch manchmal eben entsprechend honoriert, auch in vermeintlich kleinen Filmen, beziehungsweise das sind dann ja oftmals diese gern gesehenen Wildcards.
Mhm.
Da haben wir uns aber off-mic schon drüber unterhalten. Es geht ja nicht darum, dass ich dem nicht gönne, dass der Oscar nominiert ist. Es geht darum, dass wenn du siehst, wer für den Oscar nominiert ist, dass du trotzdem überrascht bist, wenn plötzlich der Typ von Walking Dead da drauf steht. Das würde dich weniger überraschen, als wenn da jetzt ein Christian Bale steht, der irgendwie schon in 20 Dramen mitgespielt hat oder so. Oder jemand, der schon irgendwie in Erscheinung getreten ist, wo du sagst, alles klar. Sondern
ja, aber irgendwann müssen sie ja in Erscheinung treten, weißt du?
Ja, aber gleich als Oscar-Rolle. Das ist halt ein krasser Sprung, finde ich, von dieser Zombie-Serie zu dieser Oscar-Rolle.
Ja, aber das war es ja nicht. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Es ist ja nicht so, als hätte er dazwischen gar nichts gemacht.
Nein. Aber ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Meine subjektive Meinung ist, krass, wo kommt der denn her?
Ja.
Ähnlich wie Paul Raci.
Mhm.
So, wer ist das? Wo kommt der her? Und dann Filmografie, nie gehört, nie gesehen. Eine Folge, keine Ahnung. Hier, Malcolm mittendrin oder so. Weißt du nicht, weißt du, so eine Sache, weißt du? Wo du denkst, und jetzt Oscar.
Naja, aber findest du nicht, dass das eine Oscar-Performance war? Was er
absolut.
Hat? Ja, also.
Darum geht's nicht. Es geht darum, dass du erstmal hier raufguckst, wer ist nominiert und dann denkst, Alter, wo kommt der her?
Ich musste ihn auch nochmal googeln, um zu gucken, wer war denn nochmal in dem Film.
Ja, ja, natürlich.
Mega, mega
Performance. Und als ich dann das Bild vor Augen hatte, dachte ich, ja, also absolut.
Auch da wieder, ne, um so ein bisschen in die Bresche zu springen dafür, wie es einfach läuft, weil das einfach eine Industrie ist. So, der
voll,
hat schon
natürlich.
Jetzt, also ich sehe gerade, bei Baskets hat er mitgespielt. Das war halt auch eine preisgekrönte Serie. So.
Mm, okay.
Und es ist schon halbwegs normal, dass Leute aus gut laufenden Serien auch einfach auf dem Schirm sind bei Castern, die Filme besetzen, natürlich, weil es halt eine Branche ist. Dass das hierzulande anders gehandhabt wird, das ist ja nochmal was anderes.
Digga, ich bin in seiner Filmografie. Scrubs, Drunk Guy. Life, Scruffy Man.
Gut, du Free scrollst Radio, von unten nach oben wahrscheinlich.
Homeless jetzt. Man. Guess, was willst du denn jetzt beweisen? Was
ja, weil du
jetzt
immer, wenn ich irgendwie sage, ich finde es halt überraschend, dass ein Schauspieler hier nominiert ist.
Lass mich da doch eine andere Meinung zu haben.
Du kannst doch eine andere Meinung
ja,
haben.
Ja, also, dann
aber du kommst noch nicht drüber, Serie,
dann brauchst du mir doch jetzt nicht widersprechen. Ich habe gesagt, er hat in einer preisgekrönten Serie mitgespielt und das ist Baskets.
Ja.
Also, Was willst du da jetzt widersprechen?
Als Peter Gabriels Drummer in einer Folge, das will ich widersprechen. In einer Serie, die aus weiß nicht wie vielen
Folgen besteht. Ich kann nichts dafür, dass du nicht weißt, wie Casting funktioniert, Guess. Und ich will mich jetzt auch nicht zum tausendsten Mal erklären, dass es selbstverständlich ist, dass auch Leute, die keine große Filmografie im Nacken haben und nicht aus dem Marvel-Universum können, trotzdem brillieren können in einer kleinen Rolle. Und dass das dann im Idealfall auch auffällt, weil der Film auf irgendwelchen Festivals Furore macht. So war es im Fall von Sound of Metal. Was spricht da dagegen?
Das habe ich doch überhaupt nicht verneint, Lee. Alter. Da habe ich doch nichts dagegen gesagt. Ich habe nur gesagt, lass mich doch überrascht sein, dass ich finde, dass der da auftaucht.
Ja, darfst du. Und da musst du deine Überraschung aber nicht untermauern, indem du aufzählst, was der arme Hund für eine beschissene Filmografie gehabt hat im Vorfeld. Das schmälert seine Leistung kein bisschen, Alter.
Im Gegenteil.
So ein Käse.
Im Gegenteil, ich finde es gut, dass er jetzt mal seine Leistung zeigen konnte.
Ja, aber dann kommt doch nicht mit, wo kommt er denn her? Was ist denn das für ein Rotz und so? Weil dann hat ja niemand auf dem Zettel gehabt. Ja, und umso besser, Alter, ist doch fett.
Ja, klar. Da sage ich doch nichts gegen.
Warum willst du dann unbedingt zerlegen, dass ich sage, es ist doch nicht völlig aus der Luft gegriffen, jemanden zu besetzen, der in einer gut funktionierenden Serie mal stattgefunden hat? Weißt du, du wirst ja auch gesehen, wenn du in was mitspielst, Alter. Und wenn es noch so eine kleine Rolle ist, weil auch ein Will Ferrell ist mal irgendwie aus der Rolle Kellner dann in eine andere Rolle gekommen.
Ohne Frage. Aber wäre damals von dieser Kellnerrolle in diese andere Rolle gekommen, dann ist das der Moment, wo ich gesagt hätte, krass, das ist doch der Typ, der den Kellner, den man den Film gespielt hätte. Mehr nicht. Dass der Typ eine Riesenkarriere hinlegen kann und dass das kein schlechter Schauspieler ist, das habe ich in keinem Satz erwähnt.
Aber es ging doch gerade darum, dass du bei Steven Yeun nicht wahrgenommen hast, dass er zwischendurch noch Okja und andere Sachen gemacht hat. Sondern dass du sagst, für dich gefühlt von Walking Dead auf die Oscar-Bühne.
Richtig, für mich gefühlt.
Ja.
Und Okja, was du jetzt genannt hast, ist für mich, okay, ist ja egal, ich will mich jetzt nicht streiten. Das ist genau das gleiche Beispiel wie die Basket-Serie, die du gerade meintest. Das ist für mich keine Entwicklung von jemand, der schon 30 Filme vorher gedreht hat.
Das ist so witzig, dass für dich jemand in einem Film nicht stattfindet, nur weil er keine Hauptrolle spielt. Oder?
Nicht stattfindet, aber nicht so präsent ist wie jemand, der 30 Mal vorher für den Oscar nominiert war oder schon in 20 Dramen vorher brilliert hat. Das ist doch ein ganz anderer Verlauf.
Ja, aber was wäre denn das für eine langweilige Filmbranche, wenn wir jedes Jahr nur die gleichen Fressen sehen?
Ich habe doch nicht gesagt, dass mich das stört. Ich habe nur gesagt, dass ich überrascht bin darüber. Das mehr nicht. Ich habe weder habe ich die Leistung in irgendeiner Form angeprangert, noch seine.
Ja, aber dann bist du doch jetzt wahrscheinlich jedes Jahr überrascht, weil wir haben jedes Jahr einen Schauspieler oder mindestens einen Schauspieler, weil dann dürftest du jetzt bei der koreanischen Oma genauso überrascht sein, weil die kennt nun wirklich keinen Schwanz.
Ja, aber ich kenne mich zu wenig mit der asiatischen Filmografie aus, dass ich das mitbekommen habe, was sie jetzt vorher gemacht hat. Da würde ich mir kein Urteil erlauben.
Jetzt warst du diskriminierend, die.
Und der kleine Junge, wo kam der denn her?
Kennt
den haben wir noch nie gesehen.
Kennt keinen Schwanz.
Nein, aber hey,
aber ehrlich, was noch mal, ich habe jedes Jahr ein, zwei Leute, wo ich sage, krass, hätte ich nicht gedacht, dass die für einen Oscar nominiert werden. Oder
ja, aber ich denke, genau. Und siehst du, und findest du es nicht lustig, dass du jedes Jahr wieder denkst, Mensch, hätte ich nicht gedacht. Dann vielleicht kannst du einfach umdenken. Weil dann denkst du dir nicht jedes Jahr, Mensch, hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass Guess dich da irgendwie angreifen wollte, in dem, was du schon eingangs erwähnt hattest, den wichtigen Casting-Prozess, dass der da auch wieder einfach voll zum Tragen gekommen ist und hier einfach insgesamt in der Industrie viel zu wenig Anerkennung findet, was das Auftreten
ist. Ja, da sind wir wieder beim fehlenden Preis fürs Casting.
Aber ich freue mich, endlich mal wieder hier zu sein, wenn es Beef gibt. Das ist ein wichtiger Aspekt, warum das Ganze überhaupt entstanden ist.
Aber
und falls ihr den Klopfer gehört habt, es war nicht Lee, der auf seinen Schenkel geklopft hat, weil gestern Karlauer abgelassen hat, sondern er hat fast seinen Eichetisch, seinen 300 Jahre alten Eichetisch zerlegt.
Seine Eichel hat er zerlegt.
Der Tisch ist älter als 300 Jahre. So. Ich möchte trotzdem noch loswerden, was für mich die absolute Frechheit ist, dass in dieser Kategorie Will Patton fehlt. Weil was Will Patton in Minari gemacht hat, die nominieren die Oma und dann wird noch drüber gelästert, warum der kleine Junge nicht nominiert ist. Alter, wie kann man denn Will Patton übersehen in dem Ding? Was der da gespielt hat, fand ich sensationell. Mhm. Ihr nicht?
Doch.
Großartig.
Ja, mega. Also wo ist seine Nominierung?
Alter? Ja.
Was geht ab? Und stattdessen eben hier drei Leute, wo wir sagen, können wir nicht wirklich verstehen, dass sie nominiert sind.
Mhm. Ja, absolut. Da gehe ich konform. Ja, fand ich groß, den Typen.
Fand es unglaublich berührend, was der da gemacht hat, ey. Ja. So ist es, die Awards. Aber sollen wir noch Tipps abgeben?
Nö.
Ja, logisch.
Okay. Überspringen wir.
Jetzt mal nicht.
Ja. Nee, weil das ist wirklich, dieses Jahr finde ich es echt krass, da passt so einiges nicht zusammen. Das ist irgendwie strange. Naja.
Da bin ich echt mal gespannt auf die Preisträger Ob die dann wirklich da landen, wo man denkt, dass sie landen.
Ja, ich hätte ja tierisch Bock drauf, dass es hier so ein paar Überraschungen gibt. Dass irgendwie so ein Underdog kommt, dass jetzt eben auf hier jeden. Paul Rudgy den Oscar mit nach Hause nimmt. Alter, ich würde es so feiern, ey. Alter, würde
ich. Okay, ich bin gespannt.
Feiern.
Ich habe ja nicht, wie gesagt, abgecheckt, wer ne, irgendwie vorausgesehen wird. Ich fange mal an.
Viel Chancen,
also für mich ist er auf jeden Fall mein Wunschkandidat.
Ja, das wär schön.
Gehe ich mit.
Ja?
Ja.
Geil. Ich glaube, dass Daniel Kaluuya das Ding nicht zu nehmen ist.
Okay.
Aber würde mich so freuen, Alter.
Wenn notiert.
Paul Rudgy das kriegt. Das wäre geil. So, jetzt sind wir ja wirklich schon bei den ganzen wichtigen Kategorien. Mann. Oder? Gehen wir weiter?
Gehen wir weiter.
Actress in a supporting role. Nebenrolle weiblich. Da ist gleich die erste Nominierung echt irgendwie abgefahren, ne? Weil ähnlich wie mit dem Drehbuch, mit der Drehbuchnominierung haben wir hier Maria Bakalova für Borat nominiert. Glenn Close in ihrer 8. Nominierung für Hillbilly Elegy. Die hat wohlgemerkt noch nie einen bekommen. Alter. Olivia Colman schon wieder nominiert für The Father. Amanda Seyfried für Mank und Yu Jung-yeon, hoffe ich, dass die so ausgesprochen wird, ansatzweise für Minari. Die ältere Dame, die Oma spielt. Was sagt ihr zu den Performances hier?
Ich traue mich schon gar nicht mehr, irgendwas zu sagen, Alter. Deswegen halte ich jetzt lieber mein Maul.
Okay.
Okay, das wird dann interessant.
Ich hätte definitiv schon eine Frage, aber ist egal.
Guest ist jetzt beleidigt. Dann, David, wie siehst du das?
Ich fand es hier auf jeden Fall schon etwas eindeutiger. Ich kann das alles ganz gut nachvollziehen. Auch den Konflikt oder die Meinung zu Glenn Close und das dritte Mal vorkommen, dass sie sowohl für einen Razzie, für die Goldene Himbeere, als auch für einen Oscar nominiert ist.
Das ist schon das dritte Mal?
Ja. Nicht bei ihr.
Insgesamt. Genau.
Das gab es jetzt schon das dritte Mal.
Ja.
Ja.
Wisst ihr, wer die zwei anderen waren?
Ah, ich hab's vergessen.
Alter, das finde ich ja so krass.
Können wir gleich mal noch parallel recherchieren.
Ja. Das finde ich so abgefahren, weil, also wir haben den alle gesehen, ne? Hillbilly Elegy. Fandet ihr da an der Performance irgendwas so anders interpretierbar, dass man die für einen Razzie nominieren kann?
Nee.
Ich versteh's nämlich auch nicht. Okay. Gut.
Ja. Für mich hat da eine etwas herausgestochen.
Ja.
Insgesamt aber starke Performances bei allen, finde ich.
Wer ist für dich rausgestochen?
Olivia Colman.
Mhm.
Also nach oben jetzt herausgestochen.
Ja.
Als
Favorit. Okay.
Ja, die war toll.
Ja, die gut.
Hat super in die Rolle gepasst. Und
ja, ne? Die ist immer gut.
Ja.
Das ist bei ihr schon krass, ja.
Wie seht ihr denn die Leistung? Also, ist jetzt weniger beleidigt, Guess?
Nee.
Sprich zu mir. Guck mich an.
Weil ihr dürft nicht vergessen, das sind alles subjektive Meinungen hier von.
Voll, absolut.
Von uns. Deswegen
gerade bei Schauspielern, finde ich.
Ja. Voll. Also, ich meine, das geht ja schon bei den Nominierungen los, haben wir ja festgestellt.
Ja.
Aber wie man das dann gefunden hat, das ist voll subjektiv. Mhm. Klar.
Also, ich frage mich schon an der Stelle, was Maria Bakalova in der Nominierungsliste für Supporting Actress zu suchen hat. Weil für mich war das keine Schauspielleistung, sondern das war für mich so im Borat-Style, wer hat die größten Eier? Mhm. Weißt du, das ist so ein Ding, so, das ist schon wieder so, das hat schon wieder was von Mockumentary und Reality-Show. Die hat keine Hemmung gehabt. Und die hat sich alles getraut. Und die war so auf diesem I don't give a fuck und ich mache jetzt das und ich mache jetzt das.
Auf der anderen Seite muss es halt funktionieren, wenn sie da in dem Interview mit Rudolf Giuliani ist und an der Szene halt auch echt einiges hängt.
Ja.
Und ja, aber soll das als Film jetzt funktionieren oder weil ihre Entwicklung, dass sie auf einmal komplett perfekt Englisch sprechen kann und Moderatorin ist?
Verstehe eine Frage. Ja. Und ich würde es damit einfließen lassen, auf jeden Fall.
Okay.
Ja. Ich glaube, der Teil fließt da nicht mit ein, was du als letztes jetzt gesagt hast. Ich glaube, das, was da inhaltlich passiert, hat jetzt nichts mit ihrer Nominierung zu tun.
Ja, aber oder? Die Entwicklung ist ja noch nicht mal organisch, dass du sagst, das war jetzt eine coole, sondern die ist erstmal in der Kiste und
deswegen sage ich ja, das wird da, glaube ich, das fällt da, glaube ich, nicht ins Gewicht bei der Nominierung.
Mhm.
Ich bin da aber voll bei dir. Also ich war am Anfang auch verwirrt, so weil ich eben auch denke, das sollte man fast irgendwie gesondert betrachten, so eine Art Schauspiel. Aber es ist natürlich irgendwo auch falsch, weil es ist ja trotzdem ein Film So, aber ich tue mich da ähnlich schwer, weil es eben so dieser hundertprozentige fiktionale Aspekt, den halt Filme machen hat, damit da so ein bisschen rausfällt. Aber ich habe eben daraufhin dann recherchiert oder so ein bisschen nachgelesen, warum die in der Kritik, was da so gefeiert wird und oder wie so ein bisschen die Nominierung gerechtfertigt wird. Und es läuft tatsächlich darauf raus, was du eben angesprochen hast, Dave, die Möglichkeit in der Situation, in der Rolle so spontan zu reagieren, dass die Sache da hinkommt, wo sie hin muss, das wird dir eben hoch angerechnet. Mhm. Und das ist zwar auch ein Teil von Schauspiel, aber ja. Ich finde es super schwierig, mit dem Rest zu vergleichen, weißt du?
Auf der anderen Seite macht es halt auch wahnsinnig interessant.
Ja,
ich finde auch
das
hier
trotzdem gut. Ne? Ja. Also das steht außer Frage, finde ich.
Ja, das habe ich nicht gesagt, dass sie das nicht gut macht. Aber
das habe ich auch nicht gesagt, dass du das gesagt hast. Ich wollte nur darauf raus, dass das für mich eben schwierig ist, im gleichen Kontext zu bewerten.
Verstehe ich, ja. Und da sieht man mal halt auch, dass nicht nur bei formalen Geschichten, ne, Streaming und Kino und so weiter, immer schwieriger wird, bei den Oscars irgendwie zu kategorisieren, sondern halt auch innerhalb von Kategorien.
Ja.
Die hatten jetzt mit The Mole Agent.
Ja,
ne?
Eben, ja. Wie willst du das unterteilen, ne?
Ja, genau.
Ja, aber sorry, ich meine, die tanzt da, während sie eine Periode hat und während ihr Blut so zwischen den Schenkeln runterläuft und tanzt sie breitbeinig vor diesen Teenies rum und Olivia Colman,
Versteh
die bei The Father die Tochter von diesem demenzkranken Typen spielt, sitzt im Publikum und guckt, gegen wen sie da gerade antritt im Oscar-Rennen.
Hm?
Und die zeigen diese Szene zum Beispiel als Ausschnitt, so als schauspielische Leistung. Das ist zwar cool und sie macht es super, aber es ist mehr so von wegen so, ja, was kann ich mich trauen so in diesem Moment? So, das hat für mich nichts mit, also wäre ich Olivia Colman, würde ich sagen, ich gehe nie wieder zu den Oscars, wenn ich sehe, wer da nominiert ist neben mir. Es ist halt hart, aber es ist halt leider...
Bei einigen Szenen von Borat würde ich das unterschreiben. Aber wie gesagt, ich habe das ja eben nicht recherchiert. Und für mich, diese Szene mit vor allem Rudolph Giuliani, wo sie halt dann eben funktionieren muss, wo viel an dem Film dann dranhängt, hat sie es einfach wirklich grandios gemacht.
Ja, ey, dass sie das authentisch macht und so, das war außen vor, definitiv. Aber Schauspiel-Oscar, der größte Film der Welt.
Ich glaube, es geht da halt nicht nur, dass sie dann von ihrem Kopf her einfach Risiko eingeht, sondern dass da eben viele Faktoren mit in der Situation für sie reingespielt haben.
Du, ich bin da schon auch ein bisschen bei Guess. Ich habe mich schon gefreut, dass die für einen Golden Globe nominiert wurde. Mhm. Aber dann dachte ich auch, oh Alter, wenn das jetzt in der Oscar-Nominierung endet, dann fände ich das irgendwie komisch.
Mhm.
Du hast noch bei der Rezension hast du noch gesagt, so ja, es wird schon darüber geredet, dass es eventuell einen Oscar-Verleihung gibt, aber so weit wird es nicht kommen und so hast du noch so.
Ja.
Habe ich nochmal nachgehört. Also du hast nicht dran geglaubt.
Also ich finde das nach wie vor krass. Vor allem, wenn man dann eben bedenkt, dass hier auch eine Jodie Foster stehen könnte, wieder für der Mauretanier. Weißt eben. Du?
Das ist ja der Aspekt, den Guest vorhin meinte.
Das meine ich ja, wenn Jodie Foster da sitzt, Olivia Colman, Glenn Close, alles cool.
Ist natürlich ein harter Vergleich.
Ja.
So. Und das geht mir aber eben auch in anderen Kategorien so, weil ich stellenweise es mich wirklich schwer tue, obwohl es in der gleichen Kategorie stattfindet, die Filme miteinander zu vergleichen. Und das ist dieses Jahr irgendwie extremer als sonst, finde ich.
Ja, Mole Agent im Collective ist halt auch ein Sprung, definitiv.
Eben. So, deswegen, hier gibt's wirklich ein paar Diskrepanzen, die ich so selten in der Summe so bei den Oscars wahrgenommen habe.
Okay.
Das finde ich schon komisch dieses Jahr.
Du meinst das mit denen, dass es schon mehrere Gurken gibt, die halt irgendwo nominiert sind?
Also viele Filme, wo du dich fragst, was suchen die da?
Ja. Was suchen die da?
Ja,
und dann auch
geht mir genauso.
Diese Korrelation von
Aaron
Sorkin ist für Drehbuch nominiert, aber nicht für Regie so. Ja, und der Film ist aber ansonsten taucht der überall auf. Was geht denn ab so? Also, ja, irgendwie strange. Aber ich glaube, sie hat nicht viele Chancen hier.
Ich glaube auch
nicht. Maria Bakalova.
Nee, das wäre, also eine Überraschung wäre es in jedem Fall.
Ja. Deswegen... Ich würde es Glenn Close so hart gönnen, nur aufgrund ihrer 8. Nominierung, weil, Alter, ich habe mich mal versucht, oder er hat mir versucht, das vorzustellen, was bei ihr so durch den Kopf gehen muss. Überleg dir mal, du bist im 3. Jahr, denkst du dir wahrscheinlich noch so, ja, okay, cool, ey, ich bin nominiert, ist schon gut dabei zu sein, so. Spätestens im 4. oder 5. Jahr musst du doch denken, Alter, schon wieder, really? So, ey, da gehst du immer dahin, und hoffst und gehst jedes Mal leer aus. Alter, ich finde das so bitter.
Ja.
Und es ist immer nur eine Timingfrage, ne? Also es ist ja wirklich immer nur
voll.
So, kommt eine andere, und jetzt auch wieder, jetzt kommt eine daher, die hat in Hollywood davor noch quasi gar nicht stattgefunden und nimmt dir den Preis weg.
Ja.
Zu hart.
Die erste Nominierung war 83.
Alter. Ja, wobei, ich verstehe den Oscar natürlich als absolute Würdigung einer Karriere. Ich glaube, wenn man immer ein paar Millionen Dollar oder Euro oder was auch immer auf dem Konto hat, ja, mein Gott.
Ja, ey, die gehört zu den Schauspielerinnen, zu den Schauspielern, geschlechterunabhängig, zu den 5 Schauspielern, die am meisten nominiert wurden.
Hm?
Die hat ja als einzige den Preis noch nie bekommen.
Ja.
Aber es wäre so ein bisschen so ein Revenant-Ding, so. Also für Hillbilly Elegy.
Ja,
also
nee, das geht mir genauso.
Für Albert Nobbs hat sie nicht bekommen, weil das war eine Mega-Leistung so für andere Filme.
Klar. Nee, eben. Und, voll. Das wäre Revenant oder Training Day oder sowas, wo man einfach sagen könnte, so das jetzt war es halt irgendwann mal fällig.
Genau.
Aber für die Rolle wäre es schon strange, das stimmt schon. Auch wenn sie das hier wirklich, finde ich, gut gespielt
hat. Auf jeden Fall.
Krass, diese Körperlichkeit, Alter, wie schwer die wirkt, ne? Mhm. Also nicht nur aussieht, sondern die bewegt sich so, als wären alle Knochen kaputt und als wäre sie so viel schwerer, als sie ist. Und das macht sie schon sensationell.
Ja, und du weißt ja, wie sie in Natur aussieht. Das ist eine absolut elegante Dame.
Das meine ich
ja,
aber weißt du, die ist ja wirklich grazil fast schon.
Genau.
Und kommt hier halt echt wie so ein Klops daher. Das macht sie echt gut.
Ja, das ist so.
Körperarbeit,
das ist großartig. So ähnlich wie Olivia Colman. Die ist immer gut. Die kannst du immer nominieren für jede Rolle. Also die ist schon ist eine mega Schauspielerin. Da kann man nichts gegen sagen.
Ja, aber die Wandelbarkeit von Glenn Close ist wirklich immens.
Wahnsinn, ja.
Ja, eben. Also ich wäre hier auch bei Olivia Colman, wenn es nach Wunschdenken geht.
Mhm.
Aber ich glaube, dass Minari hier der Preisträger sein wird.
Mhm.
Was denkst du, David?
Ja, hatte ich, glaube ich, eingangs schon erwähnt. Für mich ist Olivia Colman die im Vergleich zu ein paar anderen noch mehr raussticht.
Mhm. Okay, ich bin auch bei der.
Bei wem?
Bei Minari, bei der Schauspielerin.
Wie heißt sie?
Yu-Jung Yun.
Sag mal, dreimal hintereinander.
Yu-Jung-Yun.
Sometimes they let me write my own skits.
Oh je.
Okay, haken wir ab.
Sehr schön. So, kommen wir schon zur männlichen Hauptrolle. Actor in a leading role.
Mhm.
Hier sind nominiert Riz Ahmed für Sound of Metal, Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom, Anthony Hopkins für The Father, Gary Oldman für Mank und Steven Yeun für Minari. Jetzt sagt mal, wie ihr das seht. Wer hat hier am besten gespielt, wenn es mal nur darum gehen würde?
Also wenn es nur darum gehen würde, müsste Anthony Hopkins eigentlich alle Oscars dieser Welt bekommen, weil das war auf jeden Fall finsterste Sorte. Und das ist so krass, weil es tut mir auch so leid, selbst wenn Riz Ahmed hier keine Chance hätte, der hat so geil gespielt in Sound of Metal, dass ich ihm das so gegönnt habe.
Ja,
man hat die ganze Zeit diese Wut in den Augen und diesen,
diesen
krassen, dieses Abgefuckte, so, warum ihm das jetzt gerade passiert und so. Ich finde, er hat das großartig gespielt. Und dann sehe ich hier mit Lee gucken uns The Father an, mit Anthony Hopkins, und ich denke nur so, okay, er hat keine Chance. Er hat keine Chance. Und trotzdem glaube ich, dass Anthony Hopkins diesen Oscar nicht kriegen wird, was
ich
noch,
auch nicht. Ja,
was
Mann.
Noch kranker ist an dieser ganzen Verleihung.
Ja.
Aber,
sondern Postmortem-Oscar oder was?
Ja, es wird definitiv darauf hinauslaufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Chadwick Boseman irgendjemand ihm den Oscar wegnimmt.
Ja.
Aber in der fairen Welt könnte Anthony Hopkins diesen Oscar niemand wieder abspenstig machen.
Siehst du, da sind wir uns doch vollkommen einig, Alter.
Da gibt's ja gar nichts.
Ich unterschreibe mit. Scheiß.
Also, du auch?
Ja, absolut.
Hey, wirklich.
Also,
Anthony Hopkins ist sowieso er hier.
I'm a huge Anthony Hopkins-Fan. Or A-Hop, as I call him.
A-Hop. Bester Typ. Hey, wirklich, was der hier spielt.
Und wenn A-Hop ihn nicht kriegen würde, dann könnte ich mit Riz Ahmed, würde mich auch freuen.
Absolut.
Würde ich auch super finden. Ja. Aber das Problem ist, dass die den wahrscheinlich beide nicht kriegen.
Ja.
Das sind für mich auch hier wirklich mit Abstand die besten Performances. Und trotzdem, auch wenn Riz Ahmed das großartig gemacht hat, ich habe es schon damals gesagt, als ich über Sound of Metal gesprochen habe, dass das für mich hier eine Oscar-Performance ist.
Mhm.
Und dann habe ich The Father gesehen.
Ja.
Und das ist halt einfach eine eigene Liga, Alter.
Ja, Mann.
Es ist aber auch da wieder, du kannst Riz Ahmed nichts vorwerfen, weil der hätte das Ding nicht besser machen können. Aber wenn du halt mit einer Erfahrung und einem Leben von Anthony Hopkins ankommst und dann so eine Rolle spielst, mehr geht nicht, ey.
Ja, eben, da sind natürlich, die jahrelange Erfahrung ist natürlich in den Knochen und so, und das ist Wahnsinn. Was für eine Wucht.
Ey, wie bewegend der das Ding spielt und so geil konsequent. Ach, aber der ganze Film ist super.
Und ich hätte nie gedacht, dass ich einmal sage, als großer Gary Oldman-Fan, dass er für mich hier an letzter Stelle steht von den Nominierten.
Ist krass, oder? Sehe ich genauso.
Ah, ja.
Er ist also wirklich sogar, Steven Yeun würde ich noch vor ihm sehen.
Okay. Ja, die sind für mich dann beide gleich auf, aber spielt ja auch nicht so die Rolle.
Wie fandst du Steven Yeun in Minari?
Schon gut. Aber auch da wieder, wie gesagt, ich hätte Will Patton mit nominiert. Man hätte sogar wirklich auch den kleinen Jungen, der ist ja auch sensationell.
Mhm.
Die Frau war auch super, fand ich.
Ja, stimmt, die hat das auch super. Also es ist sowieso toller Cast in dem Film.
Absolut.
der Film selbst, weiß ich nicht, sprechen wir gleich noch drüber.
Ja.
Aber die Oma war schon toll.
Also ja, Mann.
Ja, also definitiv. Halt sehr emotionale Performances, ne? Aber mal so vom Schwierigkeitsgrad, wenn der eine Rolle spielen sollte, ist wirklich an Anthony Hopkins. Da müssen die anderen erstmal hinkommen.
Definitiv.
Mhm. Meine Fresse, ey.
Das ist jetzt der Daniel Day-Lewis, der Lincolns.
Hatte ich auch gerade im Kopf, den Vergleich.
Alle, die jetzt irgendwie in Demenzkrank spielen werden in Zukunft, müssen sich an Anthony Hopkins messen, ist leider so.
Ja.
Ja, ohne Scheiß. Mhm.
Aber tut mir halt auch ein bisschen leid so für ein paar Mitnominierte. Also besonders für Riz Ahmed, weil krasse Performance,
definitiv. Ja, auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, bei ihm kann man ja wirklich sagen, der ist noch so jung, zum jetzigen Zeitpunkt schon, weil er ja auch, der ist ja noch nicht so lange am Start, ne? Und dafür, dass der nun wirklich jetzt noch nicht hoch und runter alles gespielt hat und dann endlich mal Oscar nominiert wird, sondern schon jetzt relativ früh dann doch eine Nominierung bekommen hat, zu Recht, wie wir uns ja einig sind, kann man davon ausgehen, dass der noch weitere interessante Sachen drehen wird und dass es vielleicht nicht das letzte Mal war. So, deswegen ist es fein.
Deswegen sehe ich auch Olivia Cooke nicht so als den Über-Oscar-Snap an, weil die taucht ja auch öfter mal auf, wie man noch hätte nominieren können und der nicht in die Nominierungsliste gekommen ist.
Ja.
Und da finde ich auch, die ist noch jung und die ist talentiert, aber da kommen noch bessere Chancen und bessere Performances, wo man sie nominieren könnte.
Stimmt, aber die war auf jeden Fall auch in der Diskussion, ja.
Mhm.
Okay.
Ja, nice. Also ich bin bei Postmortem am Start.
Ja, ich auch.
Mhm.
Denkst du auch?
Nee, ich gönn's ihm natürlich Postmortem-mäßig und kann es auch absolut nachvollziehen. Ich mochte ihn sehr als Schauspieler. Aber für mich, wie Lee schon meinte, ich würde es genauso ausdrücken, es ist normal wirklich eine ganz andere Liga, was Anthony Hopkins abgeliefert hat. Ich wünsche mir, dass Anthony Hopkins den Oscar gewinnt.
Okay.
Und war auch mein Tipp.
Ja. Das heißt auch nicht, dass ich das Chadwick Boseman nicht gönne.
Ja, war.
Das ist halt leider
unterstellend ausgedrückt. Ding, weißt du, absolut, so, ja klar.
Ist einfach scheiß Timing so.
Ja, man muss ja trotzdem an der Stelle sagen, dass er eigentlich wie immer auch eine sehr geile Performance in den Film bringt. Also,
ja,
der hat das schon sehr gut gemacht. Neben Viola Davis ist das schon, muss man erstmal irgendwie bestehen als Schauspieler. Und,
ja, aber auch da wieder. Warum ist er keine Nebenrolle?
Absolut, genau.
Klar.
Ja.
Weißt du, hätte man problemlos auch als Nebenrolle nominieren können.
Ja.
Ach Gott.
Gut.
Ja, den Film hast du vorgestellt in der Patreon-Episode 32. Da haben wir anscheinend über die ganzen Oscar-Filme geredet. Also in den ganzen Patreon-Episoden.
Stimmt, schon wieder.
Ja. Und du hast hier eine 7,5 gegeben, weil der taucht ja nicht mehr auf bei Best Film.
Ach stimmt, ja. Absurderweise taucht der nicht bei den besten Filmen auf.
Nee, deswegen reiche ich meine Punkte nach und gebe 7 für Ma Rainey's Black Bottom.
Ach, auch nicht so Fan gewesen?
Naja, nicht ganz oben, aber schon ein guter Film, aber halt so durch diese begrenzte Location und so, war ich schon eher ein Fan von Fences tatsächlich. Hat mir ein bisschen besser gefallen.
Ja, Fences fandst du besser.
Ja, aber ich schauspielerisch auch. Natürlich hier, großes Kino, also schon guter Film, aber ja.
Ja, weil Fences kenn ich ja noch nicht.
Unterhalten.
Du hast 7 gegeben?
7, ja.
Kannst du klingeln, ich bin auch bei 7.
Ey. Jetzt klingeln wir, obwohl Lee bei 7,5 ist.
Das ach so, Mist.
Regeln. Aber okay, 2 müssen sich einig sein, haben wir jetzt festgestellt.
Wenn 2 von 3, wenn die Mehrheit sich einig ist, wird geklingelt. Das ist doch vielleicht mal eine gute Regelung. Also.
Klingelt ganz schön oft dann aber.
Wenn die Mehrheit sich einig ist?
Ja.
Naja, wenn man
das heißt, wenn wir hier zu viert sitzen und...
Und da müssen aber 3.
Ach so, da müssen
die wiederum. Mehrheit, ja. Demokratisch.
Deswegen meine ich ja, wenn die Mehrheit sich einig ist, dann... Das funktioniert dann nämlich auch für dieses Ding, wenn wir nur zu zweit sind.
Ja, wenn wir nicht so oft klingeln... Also wenn wir nicht so oft klingeln wollen, dann müssen wir möglicherweise hier 5er und 6er, 7er Podcasts machen.
Genau.
Je genau, mehr Leute wir hier haben, desto
es braucht immer eine ungerade Anzahl an Leuten hier.
Oder so. Ja.
Ja, aber ich trage dich ein mit 7. Natürlich kommt das alles in die Tabelle hier.
Gut. Sehr schön.
Beim Nachtragen. Fertig. Actor.
Kommen wir zu der weiblichen Hauptrolle. Actress in a leading role.
Hier wiederum, im Gegensatz zu Actor Male, kann ich gut mit leben, mit allen Nominierten. Hier ist keiner, wo ich sagen würde, ist nicht Oscar-würdig. So viel kann ich schon mal verraten.
Ja.
Ja, das stimmt.
Oder?
Viola Davis haben wir hier für Ma Rainey's Black Bottom.
Mega.
Die ja immer gut ist. Dann ziemlich neu auf dem Plan hier, Andra Day für The United States versus Billie Holiday.
Super Performance in einem mäßigen Film.
Mhm.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Dann Vanessa Kirby für Pieces of a Woman.
Mega. Fand ich richtig wuchtig, wie die gespielt hat. Fand ich richtig gut.
Frances McDormand für Nomadland.
Mhm.
und Carey Mulligan für Promising Young Woman.
Genau.
Ja.
Frances McDormand, ähnlich wie Olivia Colman, kann man eigentlich auch für jede Rolle nominieren. So schlecht war die eigentlich noch in keinem Film, oder?
Nö.
Habt ihr schon mal einen Film gesehen, wo du sagst,
wo Frances McDormand schlecht war?
Frances McDormand schlecht?
Das geht nicht.
Das ist schwer, oder?
Ja. Das geht nicht.
Nee, bei manchen Leuten geht das einfach nicht, ohne Scheiß. Also,
da sind wir uns einig. Das sind halt so Schauspieler, die sind halt immer sehr authentisch.
Ja, auch bei der Rolle, ne? Als wenn sie ihr auf den Leib geschrieben worden wäre. Die spielt das so mega authentisch. Ja,
das ist krass. Auch hier wieder, ne? Ähnlich wie vorhin bei Hillbilly Elegy. Klar hat die hier ordentlich mit Kostüm und Maske und so weiter wurde nachgeholfen, aber wie sie sich bewegt, du hast das Gefühl, die wiegt 200 Kilo.
Mhm.
Deswegen auch hier echt Körperarbeit wieder 1A, aber sie ist ja auch immer gut, ne?
Ja,
also die Viola super. Davis ist, ich glaube, das ist hier auch mit einer der Gründe, warum die wenig Chancen hat, weil bei ihr geht man halt auch davon aus, die ist jetzt in so einem Meryl Streep-Bereich, wo man halt immer mit ihr rechnen muss.
Mhm.
Bei den Oscars und deswegen, ich glaube, das ist schon mit einer der Gründe.
Mhm.
Ja, du hast gerade schon angedeutet, United States vs. Billie Holiday ist ein mäßiger Film. Da haben die echt ein paar komische Dinge gemacht, aber sie spielt das echt groß.
Mhm. Fand ich auch. Kanntest du sie vorher?
Nee. Aber wie sie das schon stimmlich macht, ne?
Ja.
Ist echt sensationell.
Kannst du sie vorher, Guess?
Nee, kannte ich auch nicht vorher. War mir neu, aber fand ich großartig. Also die Performance war auf jeden Fall gut.
Mhm.
Aber der Film ist schon sehr, naja, so ein typischer Musikerfilm halt von der Stange. Also die machen ja gar nichts Neues. Im Gegenteil, da sind ein paar schauspielerische Leistungen, wo ich sage, das zieht das Ganze schon fast auf Fernsehfilmniveau.
Ja.
Also gerade wenn man
ein paar Besetzungen fand ich komisch.
Genau, so. Gerade wenn man gegen sie anspielt, die ja wirklich super ist in der Hauptrolle und die dann alles gibt und dann hast du so ein paar Nebencharaktere, wo du denkst, boah, zieh's wieder runter.
Das finde ich immer so ein interessantes Ding, wenn du es dann schaffst, aus einem verhältnismäßig schlechten Film so eine Performance rauszubringen, weil es tendenziell, bilde ich mir ein, einfacher ist, wenn der ganze Cast gut ist, dann eben auch weil du dann, wenn irgendwie schon aus vielen eine gute Performance rausgeholt wurde, dann kannst du davon ausgehen, dass da irgendwie von Regieseite auch was gut gemacht wurde.
Mhm.
Aber das hier ist wirklich auffällig, dass du in manchen Rollen wirklich schlechte Performances hast und dann aber in der Hauptrolle eine Oscar-Performance. Das heißt, an der Regie kann es nicht nur gelegen haben. Weißt du so? Das heißt, die Schauspielerin muss dann selber auch irgendwie eine Menge da rausgeholt haben, wo offenbar nicht so viel drin war. Ist schon, das irgendwie für mich hebt das die Leistung nochmal so ein Ticken an.
Klar. Aber ich freue mich auf weitere Filme mit der jungen Dame. Also sollte man im Blickfeld behalten.
Mhm. Ja, wie ging es euch mit Vanessa Kirby?
Ich finde es krass, weil ich meine, ich habe sie ja ein paar Mal schon gesehen in verschiedenen Filmen. Ich habe sie bei Mission Impossible gesehen. Da fand ich sie schon so von der Optik ganz interessant. Dann ist sie bei diesem Hobbs & Shaw aufgetaucht. Also es sind so alles so Filme, wo du jetzt schauspielerisch halt nicht so viel zeigen kannst. Und dann macht sie auf einmal hier, bringt sie ja so ein Ding, Alter, wo ich denke, boah, Alter, das muss man erstmal mal hinlegen. So, ich fand es sehr gut. Also jetzt habe ich sie halt nicht nur so optisch auf dem Schirm, so als charismatisch, sondern auch als Schauspielerin. Fand das sehr gut.
Okay, auch dieser Film ja nicht bei den besten Filmen auf.
Mhm.
Und auch nicht bei der besten Regie. Das heißt, wir können jetzt auch drüber sprechen, wie wir diesen Film gefunden haben.
Können wir.
Ja, bei Guest klang das ja schon relativ begeistert.
Ja, er steigt sehr stark ein natürlich mit dieser physisch schon körperlich spürbaren Geburtsszene, die halt ungefähr 30 Minuten, glaube ich, geht.
Mhm.
In diesem fast schon One-Take. War das ein One-Take? Ja.
Nein.
War kein One-Take, okay. Aber zumindest war es so ähnlich inszeniert. Und danach, die zweite Hälfte ist da leider so ein bisschen konventionell geraten. Aber nichtsdestotrotz fand ich Shia LaBeouf und Vanessa Kirby halt sehr, sehr groß in dem Film. Und auch hier, auch ein Oscar-Snap für mich, hätte man auch durchaus nominieren können. Hier ist die Mutter. Alter, jetzt habe ich den Schauspielnamen vergessen. Die auch bei Requiem for a Dream mitspielt und so.
Du meinst, weil sie diesen einen Monolog hat?
Genau, das ist zum Beispiel für mich so eine Oscar-Szene gewesen, wo ich dachte, war schon krass. Also der Film an sich als Ganzes nicht ganz, so ein bisschen unausgegoren dann so in der zweiten Hälfte, aber trotzdem sehenswert. Also ich war hier bei einer 7,5 am Ende. Wie ging's euch?
Sehr ähnlich, witzigerweise. Erzähl du erst mal, Dave.
Sie hat echt eine für mich auch grandiose Leistung abgeliefert. Und hatte sie vorher, ich habe ein paar Filme, Hobbs & Shaw auch gesehen, hatte ich sie auch nicht so jetzt wahrgenommen.
Spielt sie da die Schwester von irgendjemandem?
Ich Kannst rückblickend nicht mehr sagen.
Okay, irgendwie ist es die Schwester von irgendeinem von den, ich weiß auch nicht mehr wer. Ich habe es da nicht gesehen.
Und hier war es halt echt facettenreich. Also es war wirklich, nach ein paar Minuten hat mich der Film halt absolut gecasht. Man ist halt in dieser Geburtenszene mit drin. Mhm. Und alles so, wie es dann abläuft. Und ich habe so krass mit dir mitgefühlt. Und auch was danach kam. Mhm. So die ganzen Konflikte, die sie halt hat mit ihrem...
Das Stoische auch, ja.
Ja, das hat sie so krass auch allein schon mit ihrer Mimik rübergebracht.
Ja, ohne große Worte.
Finde ich auch. Ja. Ich fand den Film insgesamt sehr stark. Aber ja, geht ein bisschen in die Richtung, wobei ich glaube ich dann vom Rest noch vielleicht ein bisschen angetaner war als ihr beide.
Mhm. Ja, also mir ging es sehr ähnlich wie Guess. Ich finde, der Film ist sehr stark eingestiegen, wahrscheinlich zu stark. Mhm. Weil die einfach mit Abstand mit der besten Szene eingestiegen sind und alles, was danach kommt, verblasst dann halt dadurch so ein bisschen.
Absolut.
Sie spielt es auf jeden Fall grandios. Ich habe mit der Inszenierung dann auch so, nach dem ersten Akt wird's, finde ich, schon schwierig. Weil sie ist dann in so einem Trott, wo sie mir als Zuschauer dann auch irgendwann echt auf den Sack ging, weil sie halt alles abblockt, was kommt. Und wir uns aber dann leider nicht als Zuschauer nicht groß damit befassen können, warum sie das macht. Also warum ist, so klar, Trauma von dem, was passiert ist, aber wie sie sich damit auseinandersetzt, sieht man nicht groß, außer dass sie eben primär alles abblockt, weil sie halt ihr Ding machen möchte.
Haben wir erzählt, dass das Kind gestorben ist bei der Geburt dann, bei dieser langen Geburt?
Das finde ich ja wiederum auch so ein Scheiß, Alter, weil es führt keinen dran. Kein Weg dran vorbei, das im Vorfeld zu wissen.
Nee,
das
steht ja nicht in der
Nazi-Beschreibung. Weil eben, du kannst auf Netflix dir diesen Film nicht angucken, ohne dass im ersten Satz steht, eine junge Mutter verliert bei der Geburt ihr Baby. Und das finde ich so schade, weil jetzt stell dir mal diese erste Szene vor, wie wenn du das ist, Ding nicht wüsstest.
Und ich wusste es nicht. Natalie hat es gelesen, hat aber zum Glück bewusst nichts gesagt. Geil. Und wir haben diesen Film gesehen und auch deswegen war es so.
Dann schlägt das echt ein, denke ich mir. Voll, weil das Alter, ist schon mit dem
das
Wissen.
Das war eine mega Keule. Szene,
wirklich.
Ja. Okay, krass, dann haben wir jetzt gespoilert, oder was? Das musst du rausschneiden.
Nein, weil das steht wirklich, das steht im ersten Satz.
Nee, aber ernsthaft. Also, wenn es jetzt wirklich Leute gibt, die das nicht mitgekriegt haben, die Prämisse, dann finde ich, sollten wir die Stelle definitiv rausschneiden.
Nein, aber dann haben die den Film selber nicht angemacht, so, weil das ist wirklich, du kannst nicht auf Netflix das Ding anmachen, ohne dass dieser Satz da steht. Ja.
Steht auf dem Plakat, auf der Inhaltsangabe, in jeder Inhaltsbeschreibung von diesem
das
Film.
Das ist ja die Grundprämisse des Films, also, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass sie das veröffentlichen, aber.
Also es läuft so halt schnell darauf hinaus, ne, vom Spannungsaufbau und von der Stimmung. Gut, genau. Also ich hatte schon die Ahnung, aber mir war es eben nicht wirklich bewusst, dass es so passiert.
Nee, ist ja auch fein. Und ich glaube auch, dass also kann sein, dass der Sachenabbruch tut. Aber willst du das jetzt deswegen rausschneiden?
Nee, also das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass jemand gibt hier von uns dreien, gibt es einen, der das nicht wusste.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Und das ist jemand, der ein absoluter Filmfan ist.
Ja.
Also ich dachte wirklich,
ich habe ihn relativ zeitnah gesehen, als es dann den bei Netflix verfügbar gab. Ja. Deswegen hatte ich auch nicht zum Glück die Möglichkeiten, es irgendwie anderweitig mitzubekommen.
Das steht wirklich in jeder Inhaltsangabe, aber ich bin voll bei dir. Wenn man das nicht weiß, ist es natürlich ein krasses Mitfiebern, was da passiert und dass es durchkommt oder so. Also insofern bin ich fast schon dafür, das auszupiepen. Mhm. Da können wir später besprechen. Okay. Ich wollte jetzt niemanden den Film vermiesen, also das wollte ich nur damit sagen.
Ja, jetzt ist es ja trotzdem so, dass das die Eröffnungsszene ist.
Ja.
Auch wenn sie sehr lang geht und es ist eine sehr lange Plansequenz. Mhm. Und das ist was glaube ich, wovon ihr Schauspiel sehr profitiert. Mhm. Beziehungsweise ist natürlich für jeden Schauspieler geil, wenn du halt wie so ein komplett, wenn du das Ding von vorne bis Ende durchspielen kannst. Weil sonst immer ständig wieder da nochmal ansetzen und jetzt, wirst Kamera umgebaut und dann musst du da nochmal ansetzen. Mhm. So, ist natürlich bei so einem Geburtsding der Horror. Und hier machen sie es wirklich elegant, weil die Kamera halt super nah dabei ist, fast schon mittendrin und eben um die rumfährt und immer so overshoulder und halt sehr nah dabei. Dadurch kommt diese Stimmungsnummer am Anfang halt auch echt sehr gut zum Tragen. Was ich halt schade finde, ist eben, dass die später dann verliert das voll an Kraft.
Mhm.
Weil man eben irgendwie schaffen sie es nicht, dass man so nah bei ihr ist wie am Anfang. Also weißt du, dass du empathisch mit ihr sein kannst, sondern sie hat es echt geschafft, dass sie mir dann relativ schnell auf den Keks ging. Mhm. Das fand ich total schade.
Mhm.
Und dann hat das eben gegen Ende wirklich sehr an Fahrt verloren für meinen Geschmack. Deswegen finde ich es auch wenn diese Anfangsszene so stark ist, ich weiß nicht, ob es die beste Entscheidung war, damit einzusteigen. Auf der anderen Seite hält man sich, ja, sonst hätte es ja irgendeinen scheiß Flashback machen müssen, was ich auch doof gefunden hätte. Deswegen, ja,
also weiß ich nicht. Irreversibel machen können, auf jeden Fall draus.
Oh, shit. Ja, das wäre mal ein interessanter Ansatz.
Das wäre vielleicht eine Variante gewesen.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Also der Film verliert ja hinten schon sehr an Fahrt, finde ich.
Ich bin voll bei dir, der steigt mit der stärksten Szene ein. Also da kann er nur verlieren nach hinten raus.
Ja,
das geht ja nicht anders, weil ich meine, wie würdest du das toppen? So diese emotionale Achterbahn, die du in der ersten halben Stunde hattest. Also danach, egal wie du es inszenierst, hast du verloren.
Ja, weil sie ist dann, außer so ein paar Ausbrüche aggressiver Art, gibt es ansonsten danach ja auch von ihr primär eben diese dröge Stimmung. Ne? Also, weil auch da inszenatorisch, die haben halt am Anfang diese lange Plansequenz und es gibt schon auch danach nochmal so Plansequenzen. Aber ich finde es schade, dass die da irgendwie, das hat verloren danach.
Ich finde auch, die haben so ein bisschen gefuscht, was die Sprünge angeht. Also da gibt es so eine Entwicklung bei Shia LaBeouf zum Beispiel, bei ihrem Freund, wo du dich fragst, okay, wie ist es jetzt dazu genau gekommen oder wann ist jetzt dieser Moment passiert?
Ja, also
so ein bestimmter Moment, wo du denkst, so, das, da wirst du nicht so richtig rangeführt, sondern du musst halt so die Häppchen nehmen, die du gerade hingeworfen kriegst.
Ja, wobei sie machen ja das, finde ich, auch fast schon ein bisschen zu plakativ. Die etablieren ja immer, wie viel Zeit vergangen ist, indem du dann wieder diese Totale von der Brücke hast mit dem Datum, was eingeblendet wird. Und dadurch weißt du immer, okay, jetzt ist so viel Zeit vergangen.
Ja.
Und dann hast du diese neue Situation, ja.
Das hat mich übrigens auch ein bisschen genervt, dass die Symbolik so ein bisschen mit dem Vorschlaghammer daherkommt. So diese Brücke und die Brücke, die dann neu gebaut wird und so, weißt du?
Ja.
Wo dann sagen kannst, das hätte man so ein bisschen subtiler machen können. So Sachen, die man so selbst interpretiert, werden die halt zu offensichtlich so ins Bild geraten und du sagst, okay, ja, die Brücke steht für das und das.
Ja.
Das finde ich halt auch ein bisschen störend. Aber es ist trotzdem ein starkes Drama. Und
wenn du so eine
fruchtvolle Szene natürlich hast am Anfang, so eine Plansequenz, dann hat der Film schon, dann ist das schon mal die halbe Miete.
Ja, und hat sie auf jeden Fall gut gemacht.
Ja. Aber ich kann es nachvollziehen, dass der nicht für den besten Film nominiert ist. Also das kann ich mit leben. Stimmt schon.
Ja. Ich finde auch, das ist einer von diesen Fällen, weißt du, wo man eben eine auffällige Performance hat, aber ansonsten ist der Film irgendwie nicht, sollte der nicht bei den Oscars auftauchen, das passt schon.
Aber immer noch besser als The United States versus Billie Holiday. Also immer noch definitiv einen sehenswerteren Film.
Ja, wobei für mehr Nominierungen hat es trotzdem nicht gereicht. Ne? Ist auch nur die eine Schauspielnominierung.
Mm, stimmt.
Ja.
Wir haben, glaube ich, bei den Streaming-Dienstfilmen sind es, glaube ich, 23 Nominierungen.
Okay.
Von den 56, also die so auf verschiedenen Streaming-Diensten rausgekommen sind, die Filme.
Mhm.
Das ist schon fast die Hälfte.
Ja. Na gut, das ist halt jetzt auch wieder zeitbedingt. Ne?
Klar, das wäre sicher in anderen Jahren anders gewesen. Lass uns mal über Carey Mulligan reden.
Oh ja.
Das ist schon krass, weil die hat ja in jungen Jahren, im Jahre 2009, hat die ja die Oscar-Nominierung für Education bekommen.
Ja.
Und dann hatte die ja so einen kleinen Hype. So hier, Public Enemies hat sie mitgespielt, bei Drive war sie dabei, bei Shame.
Mhm.
Public Enemies, hier mit Johnny Depp, Public Enemies, aber dann auch hier irgendwie The Great Gatsby.
Und ach, dann stimmt, war,
also es war so ein Film nach dem anderen so, ein Hit, wo sie dabei war. Und dann war so 5, 6, 7 Jahre gefühlt kaum zu sehen.
Mhm.
Und jetzt Oscar.
Hat sie vielleicht was anderes zu tun gehabt?
Ja, vielleicht. Und ich habe es ja vorweggegriffen, auch ihre Nominierung für mich vollkommen legitim. Fand ich super.
Ich habe so eine leise Vermutung. Die ist seit 2012 verheiratet und hat 2 Kinder.
Okay.
Könnte sein, dass das dazwischen gekommen ist. Würde ja passen, wenn du sagst, die ist so, war dann irgendwie 5, 6 Jahre weg.
Naja, ist ja nicht so, dass sie gar nichts gemacht hat. Also ich bin gerade in ihrer Filmografie drin. Collateral, diese Miniseries, hat sie mitgespielt in Mudbound.
Ja.
Ja, auch ja, aber Netflix-Produktion.
Dass sie so weniger aufgetaucht ist. Ne?
Ah. Also es waren auf jeden Fall nicht so diese genau. Also Inside Llewyn Davis ist noch der letzte Film 2013, der so für Aufsehen gesorgt hat. Und danach so alles kleine Projekte, hier Suffragette.
Siehste, die war bestimmt schwanger. Aber mal wieder ein paar Gerüchte in die Welt setzen. Nee, aber ich mochte Carey Mulligan auch schon immer. Ich finde, das ist ein toller Schauspieler.
Ja, Mann, ich auch. Die mag ich echt.
Ich finde es gut, dass sie mal wieder so ein bisschen im Rampenlicht steht.
Auf jeden Fall. Und auch hier für mich wieder neben dem Schnitt oder vor allem auch durch sie stärkere Facetten für diesen eher inhaltlich schwächeren Film.
Ja, die trägt diesen Film definitiv.
Ja.
Aber da verlieren wir nachher noch ein paar Worte.
Ja, ich finde sie auch stark.
Bin mal gespannt, ob ihr Chancen einräumt als Oscar-Kandidatin. Oder ob ihr lieber auf ein anderes Pferdchen setzt.
Auf jeden Fall. Bei der Kategorie ist echt hart. Echt mega starke Leistung.
Ja. Aber eben, Frances McDormand darf man halt auch nie komplett rauslassen. Ja, ne? Die ist schon immer ein Faktor und der hat das hier natürlich auch wieder sensationell gespielt.
Ja. Absolut.
Ja, wer fängt an? Hat sich da auch echt ins Zeug gelegt, ne? So mit da richtig wohnen und so. Und hat das wieder mal sehr ernst genommen, klar.
Mhm.
Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wer anfangen muss. Ich kann das gerne machen. Ich bin hier bei Carey Mulligan.
Mhm.
Das war auch wieder so eine 50-50-Entscheidung.
Hört. Ja, bei mir ist, ich tue mich auch extrem schwer. Ich fand wirklich Frances McDormand so krass in der Rolle, die mich aber vor allem die erste halbe Stunde des Films noch krasser mitgenommen hat, ist halt Vanessa Kirby und sie ist somit auch meine Wunschkandidatin.
Oha.
Das ist keine Überraschung, wenn du mich fragst.
Denke ich.
Glaube ich. Aber ich würde mich einfach freuen.
Also ich bin hier bei, hier haben wir wieder drei verschiedene.
Du bist bei Frances McDormand.
Ich bin bei Frances McDormand.
Mhm.
Ich bin das so ein bisschen politisch angegangen, weißt du? Weil ich glaube, weil Frances McDormand schon zwei hat.
Mhm.
Und das ja auch immer, ne, wenn du einen dritten kriegst und so, das ist dann kommst du ja schon in den Bereich, wo es halt nur noch sehr wenige gibt und dann hat das ja auch so ein bisschen Auswirkungen auf den Marktwert und so weiter. Und
klar.
Ich kann mir vorstellen, dass sie das bei ihr noch nicht bringen.
Die hat schon.
Ja, wirklich. Also ja, wirklich ausschließlich aus der Warte so und deswegen ist für mich dann die nächste am Zug eben Carey Mulligan.
Mhm. Mhm.
Das war meine Rechnung so.
Ja.
Interessant. Ja, das wäre definitiv, also es wäre meine zweite Wahl gewesen, Carey Mulligan. Das sind so, zwischen den beiden habe ich geschwankt. Ich glaube, alle anderen, ja, so sehr ich den gönnen würde, ist schon eher unwahrscheinlich.
Also ich glaube, Viola Davis hat einen Golden Globe gewonnen.
Mhm.
Aber ansonsten haben halt eben die beiden alle Preise gewonnen im Vorfeld jetzt, ja. Mhm.
Schauen wir mal, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Überraschung.
Ach, ich würde mich freuen.
Mhm.
Das kann der Veranstaltung nur gut tun, die eine oder andere Überraschung. Alright, sind wir schon bei Regie?
Sind wir.
Oha. Wobei schon ist ein bisschen hart übertrieben. Ein bisschen. Ja. Okay.
Okay.
Regisseure, die nominiert sind. Oder man muss ja sagen, RegisseurInnen. Ne, wir gendern jetzt neuerdings, wurde mir gesagt.
Wer sagt dir das?
Ein Zuhörer.
Das ist Band 3 der Bewegtbild-Banausen-Regularien.
Wir gendern auf jeden Fall sehr sporadisch.
Ja. Ich sage mal so. Aber hallo. Das Inkonsequenteste hier überhaupt, gendern.
Ja. Nein, aber hier ab und zu mal so. Dass uns, falls mal einer reinhört, dann denkt er, wir gendern durchgängig.
Ja, genau. Für die Quote. Ja, aber hier ist es ja wirklich gerade quotenbedingt wichtig, weil wir haben hier zwei weibliche Regisseurinnen.
Mhm.
Nämlich Emerald Fennell für Promising Young Woman und Chloe Zhao wird die ausgesprochen, ne?
Mhm.
Für Nomadland. Dann haben wir noch Lee Isaac Chung für Minari, David Fincher für Mank und Thomas Winterberg für Another Round.
Richtig.
So abgefahren, Alter.
Chloe Zhao, glaube ich, Regiedebüt, oder?
Nee, die hat ein paar Kurzfilme gemacht und The Rider ist von ihr.
The Rider ist?
Der war auch, der
hat, ja, den habe ich gesehen.
Fünf Spirit Awards gewonnen oder so. Der war auch
mit dem Rodeo-Reiter, genau, und ja. Pferdedressierer. Ja, der ist empfehlenswert. Ich mochte den.
Okay. Der war von ihr, aber das war's dann auch schon.
Noch relativ, also wenig in der Filmografie.
Genau, ja, die ist da noch.
Ich glaube, The Rider ist von 2017 oder so, oder? Ist schon ein paar Jahre her.
Aber genau. Irgendein Regiedebüt gab es hier, oder? War das Emerald Fennell vielleicht, die vorher nur Kurzfilme oder so gemacht hat?
Also Chloe Zhao hat eben wirklich nur ein paar Kurzfilme und The Rider gemacht und das war's dann.
Mhm.
Jetzt müssen wir mal nachschauen, wo sind wir denn hier? Directing Emerald Fennell, ja stimmt, die ist auch noch nicht alt, ne?
Ja, die habe ich auch gerade aufgerufen.
Ja.
Die ist Jahrgang 85.
Und hat mehr Schauspiel-Credits als Regie-Credits.
Das ist richtig.
Die hat zwei Credits, ja, die hat einen Kurzfilm und das ist ihr erster Langfilm.
Ja,
die ist noch ganz frisch dabei.
Mhm.
2018 Kurzfilm und danach gleich das Ding und erstmal Oscar nominiert.
Jahrgang 85.
So kann man einsteigen ins Langfilm-Business.
Ja. Ach, wie witzig. Hast du gesehen, welche Rolle sie bei Promising Young Woman übernommen hat?
Nee.
Das ist das Schminktutorial für Blowjob Lips macht.
Ach, die war das.
Wie witzig ist das denn? Okay, und spielt Camilla Parker bei The Crown. Also, da läuft's ja vor und hinter der Kamera ordentlich.
Nicht schlecht.
Da haben wir auch eine Hitserie.
Krasser Scheiß, Alter. Sie ist jetzt Camilla. Okay.
Hast du mal reingeguckt inzwischen?
Nee. Also ich hatte ja damals reingeguckt, aber habe das jetzt seitdem nicht nochmal probiert.
Oh, guck mal, und schreibt noch für Killing Eve und so.
Also, ja.
Die ist ja wirklich bei Hochkaräter-Produkten dabei.
Ist umtriebig.
Kann man machen. So.
Was kann man machen?
Tipps abgeben oder was machen wir? Wir haben über die Filme.
Was meinst du mit kann man machen? Sie für Regie zu nominieren? Oder?
Nee, so allgemein, also hier so allgemein ihre Filmografie. Dass sie schreibt für Killing Eve, ist bei The Crown vor der Kamera.
Multitalent anscheinend.
Ist gerade Oscar nominiert für ihren eigenen Regiefilm. Also lass mal die mit kann man machen. Das ist schon nicht schlecht.
Ja.
Geht schlechter.
Krasser Scheiß. So, und jetzt hat sie in Pre-Production was sie geschrieben hat. The Tanner. Okay. Action Adventure Fantasy.
Gut, müssen wir die Leute wieder mitnehmen, wa?
Ja, nehmen wir die Leute mit und geben wir unsere Tipps ab, würde ich sagen. Oder wollt ihr hier noch irgendwas loswerden? Thomas Winterberg, dass es sehr ungewöhnlich ist. Hast du ja schon erwähnt.
Ja, findet ihr das nicht? Also findet ihr die Nominierung geht klar hier? Für ihn und
für mich schon.
Another Round, ja?
Ja, jetzt, weil ich den Film mag, klar, geht's klar, aber.
Naja, aber das ist ja nur, weil man den Film mag. Muss man ja noch nicht, also
ich bin noch simpel
gestrickt. Gleich.
Simple Jack.
Okay.
Also ich gönn's ihm auch, aber für mich gäbe es da jetzt auch ein paar Regisseure, die ich da vielleicht stattdessen sehen würde in der Kategorie.
Das ist auch wieder so.
Aber auch nur, weil das halt bekannte Namen sind, die einfach gute Filme abgeliefert haben.
Ich glaube auch hier, dass selbst Winterberg und Fincher, dass die hier nicht zu melden haben in der Kategorie.
Nee, also,
ich glaube auch nicht.
Das ist für mich hier auch wieder eine der sichersten Sachen.
Okay.
Ja.
Ich mache wieder aus dem Bauch raus.
Fang an.
Ich bin für Chloe Zhao.
Ja.
Weil sie offensichtlich mit so viel Fingerspitzengefühl an diese Sache rangegangen ist. Also grandios.
Ich bin für Chloe Zhao oder Zhao.
Ist mich übersprungen, auch immer.
Schlicht und ergreifend, weil sie jeden Preis auf dem Weg dahin gewonnen hat.
Okay.
Das würde mich auch sehr überraschen, wenn hier jemand anders.
Also original, jeden.
Mhm. Mhm.
Deswegen, also alles andere wäre absolute Überraschung.
Na, freut mich doch.
Ja. Du, entschuldige, Guest, du meintest, ich habe dich übersprungen?
Ja, ich gehe damit.
Siehst du auch so?
Mhm.
Oscar für Chloe.
Oscar für Chloe. Sind wir.
Ist krass, ne? Aus dem Nichts
sind wir uns
und
einig.
Dann so der sicherste Kandidat des Abends. Also, es ist schon wirklich Award Season. Funny, funny.
Würdest du denn, gibt es hier irgendeinen, wo du sagen würdest, also der offensichtliche Oscar-Kandidat wäre, wenn es nach dir gehen würde, jemand anders? Für den Regie-Oscar?
Ja, The Father.
Also, du wärst auch hier für The Father.
Also, das Ding musst du erstmal so inszenieren. Also,
voll. Ja, Mann.
Also, du nicht. Schon hart,
dass er nicht mal nominiert ist, wa?
Voll.
Ja,
ja,
und,
definitiv.
Und auch, ich finde auch Trial of the Chicago 7 war
ja,
eine sensationelle Regie. Also, das Ding hier, ja. Ich muss sagen, ich verstehe den ganzen Hype rund um Minari nicht so wirklich. Na, also, ich fand den sehr nett und der ist auch emotional gemacht. Ich war positiv überrascht, dass es nicht so das übliche wir werden gehasst, weil wir von Rassisten umgeben sind, Ding ist, sondern dass es halt mehr um so ein interkulturelles Teil geht. Aber der so viel mehr als nett oder sehenswert fand ich den nicht.
Ja, geht mir genauso.
Ja, bei mir war schon ein bisschen mehr als nett. Ich fand, das war echt ein guter Film. Gerade was du gerade sagst, so, dass die halt so mit offenen Armen oft empfangen worden sind in dieser Kirche und überall. Und von den Nachbarn, dass sie eben nicht angefeindet sind. Du denkst, jetzt kommt dieses Rassismus-Klischee wieder die Keule raus.
Ja, das fand ich schön, ja.
Und dann die Großmutter und die schauspielerische Leistung und die Landschaft und so. Ich kann schon verstehen, das ist schon so ein bisschen so ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass auf dem Blu-ray-Cover nominated vor 3 Oscars stehen
oder
klar. So. Das ist schon so ein typisches Ding. Also.
Ja, aber das macht es für mich irgendwie nicht sinnvoller, dass der da ist, weil er eben für mich. Also ich kann nachvollziehen, dass der Film vielen Leuten was gibt.
Mhm.
Wahrscheinlich vor allem auch Leuten mit einer ähnlichen Geschichte.
Mhm.
Und ich finde es auch schön, was der so über Familie erzählt. Mhm. Aber eben tolle schauspielerische Performances, aber für mich jetzt kein weltbewegender Film. So.
Ich genauso. Also ich fand es toll, den Film gesehen zu haben, aber ich werde mir den in meinem Leben höchstwahrscheinlich nicht nochmal ein zweites Film mal angucken.
Was?
Und vor allem, wenn ihr hier alles nominiert, man, dann nominiert doch Will Patton. Aha.
Ist denn, jetzt muss ich mal nachfragen, Blöde, ist denn tatsächlich nur bei der Best-Picture-Kategorie die Anzahl der möglichen Nominierten auf mehr als 5 ausgedehnt und sonst sind es immer nur 5,
ja?
Okay, also man kann jetzt nicht noch einen sechsten oder siebten Regisseur noch nominieren.
Nee. Und das ist übrigens auch eine Regeländerung, die ich gelesen hatte, dass geplant ist, dann wirklich ab nächstem Jahr das fest auf 10 Nominierungen für Best Picture.
Nicht mehr nur bis zu 10 ist.
Genau. Das ist hatten wir ja in den letzten Jahren.
Leute nominiert, die normalerweise nicht nominieren würden, um auf diese 10 zu kommen.
Voll. Das ist so ein Blödsinn. Wir hatten ja auch schon gesehen, da wo 8 auch nominiert waren in der Vergangenheit, dass da auch teilweise Filme dabei waren, wo man sich gefragt hat, okay, was haben die da verloren?
Ja gut, aber gerade weil halt der kommerzielle Erfolg da natürlich auch stark reinspielt. Ja, stimmt, klar. Ne? Ja. Ist das der Ansatz, ja.
Pff. Inhaltlich nicht so nachvollziehbar.
Okay, also Directing, sind wir uns einig, alle drei? Können wir zur Hauptkategorie kommen?
Jo.
Alright.
Dann machen wir den 5 Minuten Trommelwirbel an.
Damit wir endlich über Best Picture sprechen.
Ja, wir sind ja noch ganz gut in der Zeit, deswegen machen wir den 10 Minuten Trommelwirbel auf jeden
Meinst
Fall.
Meinst du, ja. Gott, den muss ich jetzt mal raussuchen.
Also ich habe noch ein paar Projekte mitgebracht für danach, ne?
Ach so, ja, machen wir noch ein paar Stunden. Ja, wir machen den hier noch. He's like the Rocky Balboa sitting on his ass. Genau. Jetzt ist es soweit.
Jetzt machen wir das wieder gefühlt eine Stunde, oder was? Nein.
Tada.
Ich war noch geduldig. Ich
muss den mal komplett ausspielen. Was soll das?
Okay.
Also, wie lange geht denn das
Ding? Okay, wir machen das Dings. Vor der Outro spielen wir den komplett aus.
Okay.
Einmal spielen wir den komplett aus. Ja.
Dann wissen alle Leute, wann sie abschalten können.
Gut. Ich echt mehr, ja, das ist wie so ein Film. So. Du zeigst mir jedes Mal den Anfang und ich komme nie zum Finale, Alter. Ich muss da irgendwann mal den Schlussakkord hören.
Machen wir zum Outro.
Okay, Deal.
Okay.
Aber jetzt
Best Picture. Jetzt ist es soweit. Best Picture.
Hier können wir ein bisschen in die Tiefe gehen bei den einzelnen Filmen, die wir bis jetzt noch angerissen haben.
Alright. Nominiert sind The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal und The Trial of the Chicago 7.
Geili, auf mein Oscar-Ballot haben sie ja ein Kreuz bei Judas and the Black und darunter bei Messiah haben sie auch noch ein Kreuz gemacht. Ich könnte jetzt Messiah ankreuzen und Judas and the Black einfach ignorieren.
Ach, du meinst einen Kasten für ein Kreuz, oder was?
Ja, so ein Zusatzkreuz einfach gemacht.
Geil, war der Praktikant, der keinen Bock hatte, die auf die
Arbeit. Ich tippe nur auf Messiah, aber nicht auf den Judas. Hey,
ich war kein Fan von Judas, ich mochte Messiah besonders. Was für Spaß.
Witzig, ey.
Ja, ich habe hier tatsächlich 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kästen.
Okay, geil. Weird.
In dem Jahr, wo, sag mal, der Krüppelbewegung nominiert ist, ne?
Ja, ich kann noch ein bisschen Werbung machen und sagen, woher ich meinen Oscar ballot habe, aber ich lass mal. Ich will ja keinen hier Shame für diese 93. Oscars.
Was hast du denn mal gesagt, woher das Ballot kommt?
Ja, das habe ich nicht gesagt. Ich habe hier 3 Ballots in Hand, muss ich an dieser Stelle sagen. Ja, nämlich die, wo ich raufgekritzelt habe, dann wo ich meine Punkte gemacht habe und dann hier das Ballot.
Ich reiche dir noch eins rüber.
Ach so.
Ja, damit
der 4.
Nee, reicht.
Okay, jetzt haben wir es gerade schon angerissen, lass doch weiter über Minari sprechen.
Ja, stimmt, damit haben wir gut angefangen.
Die Geschichte einer koreanischen Familie in den 80ern, die versucht, in Arkansas eine Farm zu betreiben. Mhm. Und damit mehr oder weniger scheitert.
Genau, und eigentlich sind auch eine Menge hilfsbereiter Gesellen da unterwegs unter den Weißen. Also natürlich sind das zwei Kulturen, die aufeinander krachen. Du hast ja Will Patton erwähnt, der ist sehr religiös. Der ist, keine Ahnung, der betet um Regen und dass die bösen Mächte auf jeden Fall hier Abstand nehmen von der Familie und so eine Sachen. Und damit kommt unsere buddhistische Familie natürlich erstmal nicht klar und fragt sich, was macht der Typ? Was macht dieser verrückte Weiße? Und er umarmt die auch so. Und du weißt ja, wie Asiaten sind. Die sind ja eher vornehm und auf Distanz und so und so. Das kommt denen alles ein bisschen komisch vor. Aber trotzdem freuen die sich dann irgendwo an. Also sind viele.
Aber er ist halt hammerhilfsbereit und er ist vor allem so geil unaufdringlich mit seinem Glauben, den er eben sehr extrem auslebt.
Aber er macht's für sich,
lässt jeden sein Ding machen. Und ihn sieht man dann auch des Öfteren eben am Wochenende, trägt er halt irgendwie ein Kreuz die Straße lang. Also er
wortwörtlich
fährt das Christending schon sehr hart und konsequent.
Wobei man sagen muss, der Frau war ja zumindest gar nicht so bewusst, dass sie so ins Farm-Business einsteigen.
Ja, genau.
In der Intensität.
Ja, das hat er ihr so ein bisschen verheimlicht.
Also genau, sie starten ja erstmal beruflich in einer Hühnerfarm, wo sie dann Arbeiter sind, die Küken aussortieren, die männlichen.
Ja, was ein Scheißjob, Alter.
Und eben dann halt.
Ich ja auch in einer Szene auf, warum er den ganzen Abend und den ganzen Tag in irgendwelche Hühnerarschlöcher starten muss. So. Was für ein Scheißjob.
Wobei er ist halt Profi. Sie ist noch nicht so ganz fit, aber für den Betrieb reicht halt aus.
Für
Arkansas-Verhältnisse reicht's.
Ja, aber die ziehen da erst hin, ne? Die haben das davor, wo waren die davor? Kalifornien? Nee.
Florida, oder?
Florida?
Ich hab's nicht im Kopf.
Scheiße, irgendwas haben sie erwähnt. Auf jeden Fall sind sie da eben erst hingezogen. Ja. Und er hat ihr so ein bisschen verschwiegen, dass sein Plan ist. Also er hat ein Stück Land gekauft, von dem er eben glaubt, dass es fruchtbar ist und will da halt eine Farm aufziehen.
Und auf dem Stück Land steht ein Trailer, den sie dann bewohnen. Schon etwas in die Jahre gekommen. Und ich meine, man ahnt es bei dem Job, jetzt auch nicht übermäßig viel Geld hängen bleibt. Das heißt, genau hingeguckt werden muss, wohin der Dollar investiert wird.
Ja. Ja, definitiv. Also man findet hier schon am Anfang direkt die Information, dass sie das nicht so geil findet, wo die jetzt hinziehen und warum das Haus Räder hat und was zur Hölle er sich dabei gedacht hat, hier dieses Grundstück zu kaufen. Das gefällt ihr auf jeden Fall
nicht. Nirgendwo, fernab von irgendwelchen möglichen Freunden und so weiter.
Ja.
Ja, und ich, wie gesagt, war es für mich positiv überraschend, dass es nicht um dieses übliche Rassistenthema ging. Dann war es aber trotzdem, also die Freude war von kurzer Dauer, weil es ging dann doch irgendwann dann in eine Richtung, die man hat kommen sehen, finde ich. Und dann die Nummer mit dem Feuer und sowas, ne, das sind dann alles Sachen, das war irgendwie so klar, dass das alles passiert.
Ja. Das, gut, das Feuer kommt ja schon sehr, sehr am Ende dann.
Ja, aber habt ihr das nicht kommen sehen?
Doch, auf jeden Fall, natürlich.
Echt nicht?
Nee, wieso sollte ich das kommen sehen?
Weil ich finde, viele Filme dieser Art so gestrickt sind. Also der hat dann eben für mich schon am gewissen Punkt wieder so ein recht bekanntes Strickmuster verfolgt.
Nee, ich fand es spannend. Auch.
Okay. Okay.
Also ich war dann schon so, dass ich dachte, ach du Scheiße. Ja, wir haben schon erwähnt, dass die Großmutter, die auch Oscar nominiert ist, hier später im Laufe des Films dazukommt.
Ja, die und kommt zur Unterstützung.
Beherbergt werden muss. Und da sind die Kinder erstmal, also der kleine Junge sagt, glaube ich, she smells like Korea. Das finde ich immer ganz witzig. Und die Oma, die so ein bisschen irgendwelche Kartenspiele beibringt und flucht dabei so, als wäre sie irgendwie auf dem Hinterhof in China und beim Hühnerkampf. Also das ist schon witzig. Und das finde ich zum Beispiel auch so ein geiles Ding und ist nicht so archetypisch, dass sie gar nicht so Anti-Amerika ist, sondern dass sie auch diese komische amerikanische Brause probiert, dieses Mountain Dew und so weiter und sagt, ja, schmeckt ganz gut. Und so weiter, weißt du, und nicht so von wegen so, ja, nee, wir müssen unsere asiatische Kultur und hier und da. Und die ist eigentlich auch offen für alles und geht auf die Leute zu.
Ja, wobei ich glaube, die Koreaner sind da eben auch nochmal anders als vielleicht manch anderes asiatisches Land.
Naja, gut, kann sein, aber sie ist schon definitiv.
Also bisschen, vor allem jetzt die Südkoreaner, was also sie ja sind.
Sie ist ein bisschen liberaler als ihr Sohn definitiv an dieser Stelle, finde ich. Aber es ist schon ein guter Film. Also dieses Kulturclash und der Junge schockt halt auch, den finde ich auch richtig cool. Der hat das gut gemacht. Also auch so die Beziehung zwischen den Geschwistern und dann die Beziehung zwischen den Geschwistern zur Mutter und zur Oma dann wiederum und die einzelnen Beziehungsgeflechte zwischen den Familienmitgliedern. Es ist schon ein sehenswerter Film. Also ich finde, den kann man da ruhig ins Rennen schmeißen. So Minari, ich fand den gut.
Ja, schlecht fand ich den auch nicht. Fand den jetzt nur.
Also dieses Nett finde ich ein bisschen.
Ja, klingt ein bisschen. Wird
nicht so richtig gerecht.
Ja, gut. Also ich glaube, ich wäre hier bei 7 oder 7,5.
Ja, das ist doch okay. Ich bin bei 8.
Ich bin auch bei 8.
Okay. Dann haben wir das doch schon mal
geklärt.
Unter Dach und Fach gebracht. David, eine 8.
Minari. Falls ihr euch fragt, woher der Name kommt, ich meine in Erinnerung zu haben, das war dann der Name dieses Gewächses, was die Oma anpflanzt.
Genau.
Was man dann auch essen kann. Ja.
Und deswegen hat er auf Deutsch ja auch diesen schönen Zutitel, wo wir Wurzeln schlagen. Wobei das tatsächlich sinngemäß gar nicht so verkehrt ist.
Ja.
Also ist ja fast schon ein anspruchsvolles Wortspiel für das, was hier passiert.
Ich habe nie in meinem Leben gehört, diesen deutschen Untertitel. Krass. Wo wir Wurzeln schlagen. Stark.
Ja.
Na, kommen wir zum nächsten Film. Worüber reden wir jetzt? Über Judas and the Black oder über Messiah? Welchen von den beiden nehmen wir jetzt durch?
Ach ja,
Messiah meine ich natürlich.
Schade, dass das erst zum Ende aufkommt. Ja, voll der Running Gag gewesen.
Ja, jetzt müssen wir den Running Gag so schnell wie möglich durchziehen. Also so oft wie möglich in den letzten 10 Minuten.
Oder für die nächsten Folgen.
Aber wollen wir darüber mal reden, weil den haben wir eigentlich.
Ich bezweifle, dass wir hier in 10 Minuten durch sind.
Ja, kannst du recht haben. Aber den haben wir noch gar nichts verloren.
Stimmt. Da haben wir inhaltlich noch gar nichts erzählt.
Stimmt. So 0,0, ne?
So, wer möchte erzählen?
Ist schon fast ein Crossover.
Außer die Klamotten, die da drin vorkommen.
Oscar-Verleihung, hast du mir erzählt, Wally?
Ja.
Bevor ich ihn gesehen habe, fand ich auch ganz interessant.
Ja, die Figur des Fred Hampton, die steht hier im Vordergrund.
Warte, warte. Weißt du, wer Fred Hampton ist?
Ja.
Du hast mitgekriegt, wo er noch auftaucht.
Wie, wo er noch auftaucht? Im Film meinst du?
Ja.
Ja, klar.
Bei?
Lass mich kurz überfliegen, aber es war The Trial of the Chicago 7.
Guter Mann, er weiß es.
Sehr gut,
du hast bestanden. Diplom bestanden.
Ach, ich werde hier hoffentlich nochmal eingeladen.
Du wirst ausgefragt, ja klar.
Genau, vorher immer mit Test jetzt.
So subtiler Testfrage.
So, noch so ein Test. Ha! Ja, guck mal, schon wieder Wahnsinn, Wortspiel hier.
Ah, okay.
Ja.
Aber er darf ja auch nicht alles wissen, weil wir punkten ja auch mit Halbwissen. Deswegen, also,
ja, stimmt.
Wenn einer hier ankommt, der alles weiß, der passt ja hier auch nicht an das Konzept.
Genau, wir suchen Mitglieder, die nicht zu kompetent sind.
Bisschen schlau.
Also hat ganz gut gepasst, dass ich die Filme nicht immer vollends inhaltlich perfekt auf Anhieb beschreiben konnte.
Ja,
ne?
Sowieso, klar.
Ja. Inhaltlich war so.
Okay, okay, maybe we both forget what we saw.
Ja, das passt.
Ja, das geht mir leider zu oft.
Ja. Aber du hast ja auch eine krasse, ich habe es ja gesagt, du hast auch eine krasse Frequenz
gehabt. Ja, so, das stimmt.
Ich meine, wie viele Filme am Tag waren es teilweise im Durchschnitt?
Nee, schon, klar, zwei, drei.
Zwei, drei Filme am Tag.
So wie üblich halt.
Hart, hart, Alter.
Ich hoffe, mein Chef hört gerade nicht zu.
Nee.
So, wer möchte erzählen, worum es geht?
Mach du. Dir hat er ja sehr gut gefallen anscheinend. Habe ich so ein bisschen rausgehört.
Ja, ich mochte den sehr. Also, mhm. Aber eben primär wegen Schauspiel. Mhm. Das ist hier echt groß, was Daniel Kaluuya gemacht hat. Er spielt hier nämlich Fred Hampton. Der, wie wir schon festgestellt haben, auch in einem anderen Film noch als Nebenfigur auftaucht. Aber hier steht er im Fokus.
Wäre ja, ziemlich geil, wenn er da auch von Daniel Kaluuya gespielt worden
wäre. Das wäre
doch mal Move, Alter.
Das wäre ziemlich nice gewesen, ja.
Also Hollywood, arbeitet mal lieber ein bisschen mehr an Kontinuität.
Ja, miteinander, nicht gegeneinander.
Am Aaron Sorkin Cinematic Universe.
Ja, das wär's. So, das und jetzt, für die, die es nicht wissen, Fred Hampton ist der Anführer der Black Panther Party, also Partei, in Chicago. Und es stehen, oh, wie war das? Geil, jetzt kriege ich das auch nicht mehr zusammen. Es steht eine, nee, das war, siehst du, jetzt bringst du auch schon durcheinander mit Trial of the Chicago 7. Ach so, die Nummer, der soll überschattet werden natürlich. Es geht darum, dass der Film steigt mit einer ganz anderen Situation ein. Lakeith Stanfield ist ein Kleinkrimineller, der sich als FBI-Agent ausgibt und zu Beginn des Films eben in eine Kneipe reinmarschiert, sich als dieser Agent ausgibt und so an die Fahrzeugschlüssel von einem der Typen in der Kneipe kommt und so das Auto klauen möchte.
Mit einem ziemlich billigen FBI-Ausweis, der mich an meinen alten Büchereiausweis, den ich auch selber gebaut habe, erinnert hat von damals.
Hat so ein bisschen Yps, oder? Ne?
Ja.
Und ey, er fliegt ja auch sofort auf mit der Nummer.
Total, wunderbar. So, das Foto heißt, irgendwie so halb raufgepappt, keine Ahnung, das war wirklich billig.
Ja. Er fliegt also auf, aber kommt mit dem geklauten Auto davon.
Mhm.
Aber die haben ihn gesehen und das spielt dann in einem späteren Kontext nochmal eine Rolle. Jetzt ist aber so, dass er dann eben auch von der Polizei geschnappt wird mit der Nummer und die können das nicht fassen, dass sich einer, um ein Auto zu klauen, als Agent ausgibt, so dass sie das viel aufwendiger finden als einfach mit einer Knarre. Und er sagt aber, die meisten von uns haben mehr Angst vor so einem Ausweis als vor einer Knarre. Ja, und dann kommt der Deal, der ihm angeboten wird, Jesse Plemons, spielt den FBI-Agenten, der ihm übergestellt ist und er sagt ihm, pass auf, du kannst jetzt entweder in den Knast oder du arbeitest für uns.
Mhm.
Wir schleusen dich ein in die Partei, in die Black Panther und du spionierst für uns Fred Hampton aus. Und die Machenschaften innerhalb der Bewegung und hält uns da auf dem Laufenden. Also als Spitzel eben soll er eingeschleust werden. Deswegen Judas and the Black Messiah.
Ja.
Das ist erstmal die Prämisse hier. Weil Edgar Hoover eben zu der Zeit halt FBI-Chef tierisch Bock hat, dass die Black Panther nicht eine große Welle machen.
Gespielt von Martin Sheen.
Ziemlich krasse Maske auf jeden Fall.
Ja, Martin Sheen, genau. Und das ist eben insofern interessant, weil dieser Kontext so ein bisschen nach dem stattfindet, was bei Trial of the Chicago 7 eine Rolle spielt. Deswegen also diese Unruhen, die spielen in dem Film hier auch eine kleinere Rolle. So wie eben dann die Figur von Fred Hampton und das, was mit ihm passiert, was wir hier genauer sehen, das spielt dann wiederum bei Trial of the Chicago 7 eine kleinere Rolle. Insofern wirklich interessant, wie sich das hier überschneidet.
Genau, falls ihr beide Filme noch nicht kennt, Double Feature Abend.
Ja, von der Reihenfolge her vielleicht erst Trial of the Chicago 7.
Würde ich auch sagen.
Ja. Macht Sinn.
Ja, und auch hier haben wir einen Regisseur, der noch nicht allzu viel gemacht hat. Der hat eine Serie inszeniert, People of Earth, und ein paar Kurzfilme, einen Langfilm, Newlyweds, der mich irgendwie dann doch interessiert.
Ihr seht die Serie?
Ja, die habe ich, glaube ich, habe ich die sogar besprochen? People Nein. of Earth? Nein. Nicht? Okay.
Ja, war gut?
Ja, hat mich sehr unterhalten. Wird leider abgesetzt nach zwei Staffeln, aber ich mochte die sehr.
Also, hast du wieder ein neues Projekt, was du bringen kannst, wo du nicht dran gedacht hast.
Ach so, ja, das war zu Ende, bevor wir das mit dem Podcast hier gemacht haben.
Ach so, so lange ist es her?
Ja, ja. Okay. Die war 2016, 2017 gab es zwei Staffeln von.
Und ich dachte zwischendurch irgendwo mal gesehen und verpeilt.
Und die stammt eben auch von ihm, geht in eine ganz andere Richtung, weil das hier ist ja wirklich hochpolitisch und eben großes Schauspiel, weil wirklich, wie er hier Daniel Kaluuya inszeniert hat, ist groß. Der macht das echt gut.
Sehr charismatisch auf jeden Fall,
ja. Lange Monologe und er macht halt wirklich, also er macht das sprachlich auch toll, ne, weil er ist ja nur wirklich Brite, was man hier nicht hört. Und ich fand den echt gut. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Scheinbar nicht so wahnsinnig angetan.
Nicht so wie du, aber ich fand auch sehr gute Leistung. Ich habe noch ein paar andere dann eben mehr überzeugt.
Ja, fand ich auch. Gute Leistung. Ich bin ein bisschen überrascht, also dass er halt schon gehandelt wird als ziemlicher, also als einer der Favoriten bei Supporting Actor.
Ja.
Weil ich fand es auch sehr, sehr gut, definitiv. Aber ich finde auch so richtig aus den Socken geblasen, würde ich jetzt nicht so sehen. Aber es liegt doch im ganzen Film und an der Story, weil ich fand irgendwie die ganze Zeit, kam mir vor wie Donnie Brasco mit Black Panthers. So von der Story und
ist es ja auch.
Ist es auch. Ja, klar. Deswegen, das war alles irgendwie nichts Neues und Lucky Stanfield, dass der nominiert werden muss, bin ich auch voll bei dir.
Nee.
Ich jetzt.
Dass der. Na, dass ich habe nicht gesagt, dass ich finde, dass der nominiert werden muss.
Nee, ich meinte, dass er nicht nominiert werden muss.
Ach so.
Das habe ich gesagt.
Okay.
Also, das war so okay.
Das hat mich halt voll überrascht, weil ich dachte, okay, warum?
Was sagt ihr zu Jesse Plemons? Taucht auch ab
und
zu.
Oh, ich mag den ja voll.
Ach, für den Film jetzt hier?
Ja.
Ah, okay.
Aber gut
hätte gemacht. Nicht sein müssen.
Gut gemacht,
hätte nicht sein müssen.
Keine Oscar-Rolle.
Nee. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also der hat ja echt eine Menge Potenzial.
Wie der immer wieder pro Film abnimmt und wieder zunimmt.
Ja, Mann.
Weil ich habe ihn an diesem The Program gesehen.
Ja.
Wo er diesen Radfahrer spielt und extrem abgemagert und durchtrainiert ist und total drahtig, Alter. Hier wieder Fat Damon vom Feinsten, Alter.
Ja.
Naja, aber dann ist er vielleicht halt eher so von seinem Körper halt vielleicht tendenziell eher chubby und es ist deswegen leichter, so mit dem Gewicht rumzulaufen und dann eben eher was abnehmen für Rollen.
Oder er macht den Bell und.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der immer wieder gerne so viel zunimmt für solche Rollen. Also, das ist eben, ich glaube eher, dass es andersrum läuft. Ich habe den auch selten wirklich.
Es sind mehr Rollen chubby als dünn, ja. Aber es gab schon manche Filme, wo ich dachte, Alter, das ist der gleiche Schauspieler wie
Chris. Wo hat der denn einen Radfahrer gespielt?
Bei The Program.
Den habe ich doch hier vorgestellt, wo es um Lance Armstrong geht, wo Ben Foster Lance Armstrong spielt.
Ach.
Okay. Spielt ein Profi-Radfahrer so.
Ja, da muss er natürlich entsprechend aussehen.
Das hat man die voll abgenommen.
Krass.
Krass.
Okay.
Sehr wandelbarer Typ auf jeden Fall.
Ist er. Ja, der ist auch gut im Geschäft, der Junge.
Ja, Mann.
Ob Serien oder Filme.
Ja, ich habe neulich erst gelesen, mit wem der verheiratet ist. Ein bisschen.
Und?
Vom Glauben abgefallen.
Das weiß ich ja nicht mal. Als Gossip Girl.
Wirklich?
Gossip Girl.
Weiß ich nicht. Löst du es denn auch noch auf oder?
Nee.
Bleibt es jetzt die Spannungskurve?
Kirsten Dunst.
Ach, erst mit Kirsten Dunst verheiratet, wirklich? Haben die sich bei Fargo kennengelernt oder was?
Oder zumindest verlobt seit 2017. Jetzt muss ich mal gucken.
Ja, wahrscheinlich haben die sich bei Fargo kennengelernt dann. Wo die ja schon ein Pärchen gespielt haben.
Passt irgendwie optisch voll, finde ich.
Nee, ich sag hier.
Yeah, now that you mention it, I'd have to give it a thumbs down.
Soll das?
Ja, nicht gut. Okay,
für wen nicht gut?
Nee, Kirsten kann er haben, die ist nicht so mein Fall. Obwohl die in einer meiner Lieblings-Rom-Coms mitspielt, da kommt ihr bestimmt nicht drauf, welche das ist. Das ist so ein Film, den mag nur ich.
Wo sie hier die Königin gespielt hat?
Ach so, den meinst du? Nein, den meine ich nicht.
Nee, keine Ahnung.
Wie hieß der nochmal?
Du weißt was?
Nee, wie hieß der nochmal, wo sie die Königin spielt? Marie Antoinette.
Ja, Marie Antoinette.
Marie Antoinette spielt die da mit dieser.
Ja, lag ich da aber richtig, dass du den meinst, oder?
Nee, den meine ich nicht.
Also, nicht den Sofia Coppola-Streifen.
Da würde ich auch nicht sagen, dass das eine Rom-Com ist, ehrlich gesagt, unter uns. Marie Antoinette, eine Rom-Com.
Oh.
Aber gut, wir driften ab. Kirsten Dunst spielt keine Rolle bei dieser Oscar-Verleihung.
Deswegen zurück zu, wo waren wir, bei Messiah oder bei Judas and the Black? Ich bin in der Zeile verrutscht.
Der ist ja wieder der Gag.
Ja, guter Film, aber ja, jetzt auch nicht so, dass er mich jetzt komplett aus den Socken gehauen hat. Also 6 Oscar-Nominierungen, ja, fast schon zu viel Credit, wenn du mich fragst, weil ich habe es ja schon gesagt, für mich war das ein Abklatsch von Donnie Brasco, den ich schon 20 Jahre zuvor gesehen habe und den ich auch nicht so mega krass fand.
Okay.
Und dann hätte man den auch für 5, 6 Oscars nominieren können damals. Mhm. Aber schon ein guter Film, also jetzt nicht falsch verstehen, der hat von mir auch, kann ich ja schon mal sagen, 8 Punkte gekriegt und ich habe den gerne geguckt und der ist kurzweilig, aber es ist recht konventionell. Aber klar, die schauspielerischen Leistungen sind schon groß von Daniel Kaluuya.
Ich bin bei 8,5.
Du bist bei 8,5. Cool. Was sagst du?
Ich bin auch bei 8.
Cool. Achso.
Mehrheit, Mehrheit.
Mehrheit, Mehrheit. 8,5.
So, Mank.
Ja, aber dann muss es ja doch ein bisschen mehr sein als nur, weil es klang ja schon ein bisschen so, der Film, aber die Daniel Kaluuya war halt fett, aber der Film an sich hat sich ja dann noch.
Ja klar, ich fand, war hier sehr unterhalten, aber du bist ja mit 8 Punkten auch.
Ja, also, Mann, ja klar, das ist ja wirklich kaum Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Schon gut inszeniert. Mhm. Okay, wo sind wir jetzt?
Mank.
Kommen wir zu Mank.
Übrigens steht hier dabei bei IMDb, bei den Oscar-Nominierungen, First All-Black Producing Team nominated for Best Picture.
Ach.
Wenn wir hier schon mal bei den ersten Erscheinungen bei den Oscars sind.
Aber es ist schon, ich meine, wir haben uns ja zwischendurch immer wieder drüber unterhalten. Also wir haben ja hier andere Zeiten und es ist natürlich diese Political Correctness-Geschichte und alles muss PC sein. Aber ey, wie viel Multikulti in diesen Nominierungen sich durchzieht. Also allein schon, wenn du die Kurzfilme ansiehst, so wie viel dieses Thema Rassismus anpacken und so.
Naja.
Das ist schon teilweise sehr forciert so, dass man sagt, okay, man muss jetzt den nominieren, man muss den hier irgendwie reinbringen. Und ja, und man braucht jetzt unbedingt One Night in Miami eine Oscar-Verleihung und so. Und das sind so alles Momente, wo ich denke, bei Soul hast du einen starken schwarzen Hauptcharakter. Also das ist halt alles so ein bisschen.
Ja, ist doch gut.
Ja, es ist super und es ist wichtig, aber es ist auch irgendwie auf der anderen Seite forciert, finde ich so. Mhm. Zum Teil. Also man geht nicht mehr nach manchen, so.
Weiß ich nicht.
Ja, bei manchen Sachen könnte es so wirken, aber.
Ja, ich weiß nicht, ob das wirklich eine Rolle gespielt hat.
Das ist auf jeden Fall wichtig und gut. Also ich bin Freund davon, aber es kommt halt immer so vor, als müsste man jetzt diese starken Black Power Filme so unbedingt nominieren, weil wir jetzt das Jahr 2021 haben.
Ja. Für das Protokoll noch, Frances McDormand ist die erste Frau, die für den gleichen Film für Produktion und Schauspiel nominiert ist.
Okay. Oh. Ja. Nicht schlecht. So, Mank. 8 Punkte von Guess, 6,5 Punkte von Lee. Not a Fan. In der Episode 61 rezensiert.
Yep.
Autsch.
Ja, fand Lee weniger doll. Ich war gut unterhalten, fand, dass es ein das ist eine gute Verbeugung von dem alten Hollywood, aber ist definitiv nicht Finchers bester Film.
Ja, geht mir genauso. Du hast 8 gesagt?
Ja.
Kannst du klingeln? Ich bin auch bei 8.
Ja, aber 10 Nominierungen, also jetzt mal ehrlich, was
ist das? Ja, das ist wirklich Quatsch. Ja.
Da bin also ich meine, La La Land hat 14 bekommen oder was, ne? Also deswegen geht ja schon seit ein paar Jahren so, dass ich das irgendwie nicht mehr verstehe.
14 Nominierungen hatte La La Land, wirklich?
Ich glaube, oder?
Alter.
So viel gibt's doch gar nicht eigentlich.
So viele Oscars werden noch gar nicht vergeben.
Mal nicht.
Nee, die größten waren noch immer 11.
Er war überall.
Herr der Ringe und
ich guck mal nach.
Und bei Doku.
Bitte.
Ja, erzählt ihr mal was Tolles über Mank. Ich guck mal das noch.
Ja, erzähl mal.
Nee, mach du mal bitte.
Wir haben ja Mank schon rezensiert, deswegen, du bist der Einzige, der darüber nicht geredet hat. Also du musst jetzt die Inhaltsangabe
machen. Ach so, na dann.
Andere. Nee, du musst keine
Inhaltsangabe machen. Doch, aber so lange wie die sucht, danach kannst du aufhören.
Die ist bei mir auch schon tatsächlich ein bisschen her. Ich fand den sehr unterhaltsam. Vor allem, wenn man halt natürlich am besten schon Citizen Kane irgendwann mal gesehen hat. Hm? Und ich mag halt prinzipiell Biopics. Von daher, Gary Oldman macht das großartig. Aber an vielen Stellen ist es halt für mich einfach sehr routiniert. Und ja.
Guckst du Mank 2?
Mal gucken.
I know all sequels are good, but this is amazing.
Mank 2 wird fett.
Top.
Der wird richtig gut. So.
La La Land hat 6 Oscars gewonnen und 8 Nominierungen noch gehabt. Wo es den Preis nicht bekommen hat, sind bei mir 14 Nominierungen.
Das hast du wohl richtig zusammengefasst. Krass. Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass es so viele waren. Das ist natürlich krass.
Krass, wirklich.
So.
Du lügst doch.
Ja, ja, ich weiß, dass deswegen, dass hier aus Prinzip widersprochen wird, ist für mich keine neue Erfahrung.
Ja, aber und ihr seid, die beide seid euch ja viel zu oft einig, deswegen muss ich mal dazwischen grätschen. Also Lee lügt fürs Protokoll.
Lee lügt. Lee lügt bei La La Land.
Sag mal, Lee lügt 10 Mal hintereinander.
Lee lügt bei La La Land. Lee lügt bei La La Land.
2.
Ja, ist ja gut jetzt. Nee, also wollt ihr nicht über Mank sprechen oder was? Also,
nee, Mank haben wir schon zerlegt, so, da müssen wir ja nichts drüber sagen. Also du bist kein großer Fan, ich bin so mittelmäßig, aber der hat hier... Also wir sind uns anscheinend einig, weil wir haben ja jetzt schon die meisten Tipps hinter uns gelassen, dass Mank, der am meisten nominiert ist bei dieser Oscar-Verleihung, definitiv der große Verlierer sein wird.
Ja.
Weil ich habe jetzt nicht mitgezählt. Sind wir alle bei einem Tipp für Mank?
Ja.
Ja,
ja, Production Design.
Ja, das ist ja auf jeden Fall keine dolle Quote.
Und ich ja eben nicht. Ich habe den nirgendwo.
Du hast den bei 0, okay.
Ja.
Also 0 von 10 ist auf jeden Fall noch schlimmer als 1 von 10.
Ja.
Aber in jedem Fall ist das Loser.
Mhm.
Ja, da müsste auch wirklich eine Menge schieflaufen, dass der hier als Gewinner des Abends rausgeht. Also, das fände ich sehr komisch.
Mhm.
Aber mir war schon klar, dass der im Oscar-Rennen ist. Also, das war ja relativ früh bekannt, weil das ist ja das erste Ding, was so groß als Oscar-Kandidat gehandelt worden ist, glaube ich, von denen. Also, irgendwie gefühlt kam ja Minari und Nomadland und Judas and the Black Messiah und die ganzen Filme waren ja noch relativ frisch. Die kamen ja alle irgendwie so ein bisschen später.
Ja, aber ich finde, bei Mank ist es halt auch wieder einfach eine Kombination aus großen Namen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil der Film rechtfertigt es für mich echt nicht.
Ja, das haben wir festgestellt.
Ja.
Ist wahrscheinlich mit 6,5 auch der schwächste hier von der Bewertung bei, was deine Bewertung angeht. Bei
da kommt noch
Best
was.
Picture.
Nee. Ach so, bei Best Picture. Ich dachte schon, wenn die Dokus mit reinnehmen.
Nee, ich meine jetzt Best Picture.
Ja.
Von dir aus jetzt.
Das könnte hinhauen.
Wobei ich natürlich nicht weiß, was du über Promising Young Woman sagst. Kann natürlich sein, dass du den auch
aber
nicht so doll fandest.
Doch, also auch nicht berauschend, aber da wäre ich, glaube ich, immerhin bei 7 oder 7,5 oder so.
Okay.
Okay.
Nee, Mank fand ich schon echt nicht gut.
Gut.
Eigentlich nicht gut, aber bisher 6,5. So, brauchen wir noch was über Mank sagen oder sollen wir jetzt mal über Nomadland sprechen?
Machen wir Nomadland.
Wer möchte erzählen, worum es geht? Das ist eigentlich ziemlich... Ja, zusammengefasst, ne?
Ja, Frances McDormand spielt eine Dame, die in ihrem Van lebt. Und
warum tut sie das?
Ja, weil sie immerhin dahin fährt, wo gerade so Aushilfsjobs gesucht werden. Weil sie ist sie ist sozusagen eine moderne Nomadin. Das heißt, sie sagt zwar immer so zu ihrer Familie oder zu den Leuten, die sie fragen, I'm not homeless, I'm just houseless. Das heißt, sie hat ja ein Heim praktisch in diesem Van sich eingerichtet und kocht da und schläft da und lebt da. Und es gibt halt auch so Plätze, wo halt diese Nomaden sich zusammenfinden, wo halt jeder so für sich so sein Van hat, wo die halt leben. Und dann so Nachbarschaft sich auch so unterstützen und dann gegenseitig auch so befreundet sind. Und dann ziehen welche von ihnen wieder weiter.
Mhm.
Und so struggelt die sich halt von Job zu Job und sucht sich halt immer irgendwas, um über die Runden zu kommen.
Wie kommt es dazu? Ja. Also sie war verheiratet.
Genau.
Hat in Nevada in der Gipsindustrie gearbeitet, so industrieller Betrieb.
Genau, diese
Gipsindustrie. Was dann dicht gemacht wurde, genau.
Genau, ne, wann war das? Halt durch die Rezession, wann 2008 oder was?
Genau, die Nachfrage
große war nicht mehr da. Wirtschaftskrise. Nee, es gab ja schon eine globale Wirtschaftskrise und demzufolge wurden da die Fabriken dicht gemacht. Und von da an war sie quasi Nomadin.
Ja.
Und dann jobbt sie bei Amazon und bei verschiedenen, bei irgendwelchen Diners und so und in irgendwelchen Kantinen und hangelt sich halt von Job zu Job. Und hat halt so diesen Everyday Struggle zwischen so, was mache ich? Mein Auto ist kaputt, ich habe kein Geld, um die Reparatur zu bezahlen und so das Übliche halt. So, ja.
Ja. Wobei es halt für mich mehr so unter die Mentalität fällt, dass sie eher lebt. Quatsch, arbeitet, um zu leben und nicht lebt, um zu arbeiten. Also die Aushilfsjobs macht sie natürlich auch einfach nur, damit sie ein bisschen Kohle hat und nicht, weil sie jetzt zwangsweise unbedingt arbeiten möchte und sich erfüllen möchte.
Ja, aber es ist ein sehr eintöniges Leben, so als Außenstehender,
wenn man
das beobachtet. Das heißt, sie macht ja jetzt nicht viel, also sie erforscht jetzt nicht die Welt und besucht irgendwelche krassen Sehenswürdigkeiten oder fährt zu irgendwelchen Wasserfällen, sondern sie bricht halt ab und zu aus und guckt sich dann irgendwelche anderen Gegenden an, wo sie halt noch nie gewesen ist, aber es ist schon recht trostlos, was man da sieht. Also sie macht halt in ihrer Freizeit irgendwelche Kotze von irgendwelchen Tankstellen-Toiletten sauber und erfährt halt von den Leuten, mit denen sie zu tun hat, dass einige von denen nicht mehr lange zu leben haben und
hat ja auch die Bindung ein bisschen zu ihrer Familie verloren. Die fühlt sich einfach in so einem Zimmer oder in so einem Haus, fühlt sie sich nicht wohl.
Ja. Wobei also sie halt auch nicht
eingesperrt sein nicht.
Ja, aber sie arbeitet jetzt nicht, um sich irgendwie beruflich halt zu verwirklichen oder höher zu kommen.
Nee.
Ist ja wirklich nur, dient dem Zweck, dass sie eben ein paar Dollars hat, um was in ihrem Van zu machen oder eben woanders hinzukommen.
Und es ist eine Entscheidung, ne?
Also
es ist
genau.
Nicht so, als hätte sie keine anderen Optionen. Sie könnte bei ihrer Schwester leben oder sonst wo unterkommen. Aber das
genau, das wird ihr auch immer angeboten.
Hat viel mit Stolz zu tun und viel mit ihrer Vergangenheit, warum sie sich eben dafür entscheidet, dieses Leben zu leben.
Ist so ein bisschen so Hippie-Lifestyle. Und begegnet auch so Leuten, die ähnlich gesinnt sind.
Ja, und da kommen wir, glaube ich, auch schon zum Besonderen von dem Film, weil neben ihr und David Strathairn haben wir hier eigentlich fast ausschließlich keine echten Schauspieler, sondern eben Laien, die tatsächlich dieses Leben auch leben.
Ja,
und sie hat sich da so gut eingeschleust, dass die da halt wirklich auch Wochen im Vorfeld schon diesen Lifestyle angenommen hat und auch wirklich so gelebt hat. Mhm. Was natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass sie einfach eine tolle Schauspielerin ist, zur Folge hatte, dass halt viele der anderen Nomaden auch gar nicht wussten, dass sie Schauspielerin ist.
Ja, Wahnsinn. Aber das muss man den Film auch lassen, dass der, also inklusive David Strathairn, ist das so authentisch, wie dieser Film inszeniert worden ist. Und jeder Schauspieler und jeder von diesen Statisten und von diesen kleineren Rollen wirkt halt wirklich so, als wenn wir gerade diese Nomade, also es wirkt halt nicht wie ein Film, sondern ich finde, es wirkt super, super real, so die ganzen...
Ja, es hat dadurch einen sehr dokumentarischen Touch.
Absolut, und das kommt rüber. Also vergiss ja schnell, dass du es mit einem Film zu tun hast. Ich fand das wirklich gut inszeniert.
Ja, aber wie auch, ne? Weil die Leute sind ja echt.
Klar.
Jetzt geht es dann eben, wobei, ich glaube, auch die Kunst der Regie.
Ihre Familie und so, aber nicht.
Nein, oder? Nee, eben. Also ihre Familie und die Familie von David Sutton.
Das sind Schauspieler, oder?
Das waren Schauspieler. Okay. Aber alle Nomaden, mit denen die interagiert.
Okay, krass.
Jetzt mal eben die Figur von David Sutton ausgenommen. Die waren echt.
Die waren alle echt.
Und habe ich auch gelesen, dass dann, als sie dem Bob ihre Geschichte von einem verstorbenen Mann erzählt, ist der halt danach zu ihr hingegangen und gefragt, ob es ihr gut geht, ne, und dass er nur sagen wollte, so, dass er da ist und dass er es total berührend fand, dass sie ihm diese Geschichte erzählt hat und so weiter. Und sie ihm dann halt gesteckt hat, so, ey, mein Mann ist nicht wirklich tot, mein Mann heißt Joel Cohen und lebt und ist Filmproduzent, alles fein, so, ich bin Schauspielerin. Und hat das Ding erst so aufgedeckt, weil der halt einfach gedacht hat, die ist Nomadin und erzählt mir hier ihre Lebensgeschichte.
Okay, jetzt habe ich das erst verstanden. Das heißt, die waren noch nicht mal darauf vorbereitet, dass die jetzt gerade einen Film drehen
oder so.
Nee. Also ich dachte, die haben mich einfach vor die Kamera geholt und haben gesagt, so seid mal wie ihr sonst
seid. Ich glaube, die haben das so aufgezogen, so ein bisschen als Dokumentation über Nomaden und deren Lifestyle und so.
Okay.
Und
die dachten, die ist eine von denen.
Genau.
Ach krass.
Und viele oder die meisten von denen, habe ich gelesen, dachten eben, dass Frances McDormand eine von ihnen ist.
Okay, krass. Das habe ich nicht gewusst. Das ist ja auf jeden Fall interessant. Also klar.
Ja, die hat ja auch, also die hat auch Jobangebote bekommen dort, reale, ne? Weil die halt wirklich davon ausgegangen sind, die ist eine von den Nomaden.
Wahrscheinlich ist sie dann auch so diesen realen Jobs teilweise nachgegangen, um sich da so ein bisschen reinzufühlen in das Leben, kann ich mir vorstellen.
Ja, die hat 4 bis 5 Monate in diesem Van gewohnt.
Ah, ja. Ja, siehst du, hammerhart.
Das ist lustig, ich habe auch überhaupt nicht recherchiert bisher zum Film und hatte auch das Gefühl, dass die ganzen Nomaden, das ist halt... Ja, reale
so,
Personen.
Ja, die so zahnlose Rentnerin und so, dann merkst du schon, okay, ist das wirklich eine Schauspielerin, habe ich dann auch gedacht. Aber dadurch wirkt es halt so mega real.
Dadurch siehst du halt auch eben, dass vieles einfach real erzählt wird und nicht gespielt ist. So, ne? Und es ist schon, dass dadurch verschwimmt eben auch so ein bisschen dieses Fiktionale mit dem Dokumentarischen. Da wiederum tue ich mich so ein bisschen schwer mit, weil wir hier halt nicht so 100%ig fiktionalen Film vorliegen haben, weißt du? Und der aber jetzt auch wiederum bei den Oscars halt in allen Kategorien nominiert ist, so. Das ist für mich ähnlich wie jetzt mit Borat und sowas. Weil da halt einfach nochmal ein Segment mit reinschwimmt, was für mich in einem fiktionalen Film eigentlich nur bedingt was verloren hat. So, es ist eine Gratwanderung, ne? Aber nichtsdestotrotz, fetter Film. Also auf jeden Fall sehenswert und sehr interessant gemacht.
Man darf jetzt aber auch keine mega Spannungskurve irgendwie erwarten, ne?
Nee, man muss schon ruhige Dramen mögen, wenn man das hier, wenn man sich das anguckt. Also, das ist nicht für jedermann was.
Ja.
Da sind einige, die sitzen, würden wahrscheinlich sagen, langweilig.
Ja, meinst du?
Auf jeden Fall. Mordland ist nicht für jeden. Also, selbst meine Freundin hat sich hier ganz schnell verabschiedet, auf jeden Fall.
Ach, echt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist hier nichts.
Abgefahren.
Sie fragt sich halt so, warum wir diese alte Frau in dem Wohnwagen beobachten. Jetzt
90
Minuten.
Lady in the Van.
Ja, 2 Stunden lang.
Übrigens, der Typ, der den Sohn von der Figur von David Strathairn spielt, ist sein echter Sohn.
Sein cool. echter Sohn. Ja, okay, das ist krass, weil die haben
weil ja die ähnlich.
Das stimmt.
Ne? Ja, das stimmt.
Ja, ist wirklich sein echter Sohn, Tay. Tay Stratton.
Krass.
Lustig.
Ja. Den sehe ich zum Beispiel auch immer sehr gerne, David Stratton.
Ja.
Der ist immer großartig und immer authentisch, egal was er macht. Habe ich auch selten, habe ich jetzt ein bisschen weniger
gesehen. Ich habe den lange nicht gesehen. Ja,
ja
bei
Mann.
Billions hat er eine Rolle
gespielt. Ich habe ihn letztens irgendwo gesehen, habe es vergessen, was es war. Wurscht.
War ja auch schon Oscar nominiert, glaube ich, für Good Night and Good Luck.
Ja, so. Mann, genau.
Hat er ihn bekommen?
Nee.
Ja.
Ich glaube nicht.
Das wäre fällig, wenn der noch ohne Oscar ist. Ist der mal.
Ja, toller Typ.
Ja, siehst du auch noch so ein Ding. Hätte man nominieren können als Nebendarsteller.
Könnt ihr euch an die Figur von dieser Linda May erinnern?
Linda May.
In dem Film Nomadland? Ja, beschreib mal kurz.
Ach, Alter, das ist bei mir auch schon eine Weile her. Ist auch nicht wirklich weiter tragisch. Das ist die, die Ältere mit der Brille, die so ein bisschen organisatorisch unterwegs ist.
Ja, ja, okay, dann weiß ich, wie du meinst.
Okay.
Ja, hier so ein bisschen, die auch so ein bisschen zeigt, dass sie Handschuhe benutzen soll. Und
genau,
so.
Ja.
Und
hier ist Amazon.
Mit der sind dann alleine auf dem Platz dann auch teilweise. Ach nee. Ja, okay, dann weiß ich, welche du meinst.
Das ist die andere.
Schon okay.
Die mit der Brille.
Ja.
Weil die sollte ursprünglich die Protagonistin sein hier im Film. Und Frances McDormand kam dann erst später überhaupt zu dem Projekt. Und dann hat sich das erst so ein bisschen verschoben. Weil das ist nämlich auch so ein Ding, ne? Das ist die Frage, hätte sich irgendjemand für diesen Film interessiert, wenn du hier nicht Frances McDormand in der Hauptrolle hättest? Weißt du, die dir mitproduziert hat und so weiter, sondern wenn das halt wirklich so eine semi-fiktionale Doku über so Nomaden geworden wäre, dann hätte sich kein Schwanz für diesen Film interessiert.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Da hast du wohl recht.
Ja.
Crazy. Und jetzt ist das hier ein sicherer Oscar-Gewinner. Das ist schon, oder ein sehr wahrscheinlicher Oscar-Gewinner.
Aber auch wieder so ein Schlag Menschen, von denen ich nichts wusste. So, weißt du, was jetzt hier, wenn es diesen Film nicht gäbe, hätte ich niemals gewusst, dass es dieses Nomadenleben immer noch in den Staaten irgendwie gibt. So, und dass es immer noch so vollzogen wird. Und dass es so Leute gibt, die so umherziehen. Das finde ich, also ich finde schon interessant.
Ja, und einfach cool rübergebracht, ne?
Und eben ein Wahnsinns-Setting. Also weil voll. Diese Wüste mit dem Licht und der Sonne,
die Schneelandschaften,
die Sonnenuntergänge, die es da gibt, ist schon der Shit.
Ah.
Ja, Mann. Und wieder Frances McDormand ohne auch nur einen Anflug von Eitelkeit, wie sie das wieder performt hat. Das muss man ihr lassen. Alter.
Ja,
das
Mann.
Ist wirklich krass.
Ja.
Das ist wieder so ein Ding, die kann man für jede Rolle nominieren.
Okay. Punkte?
8 von mir.
Von mir auch.
Dring, dring, dring.
Wie? Sind wir jetzt alle drei bei 8? Mensch.
Bei allen drei kriegen wir auch, oder was? Ich dachte nur bei 2.
Ist immer noch die Mehrheit.
Brauchen wir ein neues Instrument für, Gess. Was machen wir denn jetzt?
Na, die Tuba.
Immer noch.
Die Einigungstuba.
Und den dazugehörigen Praktikanten, wo ist der eigentlich?
Klar.
Ach Gott.
Hast du schon deinen Nachbarn angefragt, ob wir durchbrechen können, und wann er letztendlich aus der Wohnung rausgeht? Wir müssen hier ein bisschen anbauen.
Oh, das wäre mal was.
Ja.
Würde ich sofort machen, wenn mein Nachbar da mitmacht.
Naja, ist alles eine Frage der Überzeugung. Also wenn wir genug Patreons und Supporter zusammen haben.
Ich will ja hier nicht zum Gesetzesbrechen aufrufen. Leider muss es auch noch der Vermieter genehmigen. Ne?
Ach so.
Ach so, scheiße.
Ja. Shit.
Da war ja was.
Naja, ich war schon wieder in Serbien. So, da drückst du ein paar Scheine in die Hand und der verpisst sich.
Und Lee wollte schon wieder irgendwie Graffiti sprühen.
Ja.
Ja. Du so, als wäre gestern noch irgendwie auf so einem Train unterwegs gewesen, Alter. Letzte Nacht noch hier mit Schal und so zwischen den Waggons.
Geil, überall liegen die Fatcaps rum. Ja, Mann. Nee. Ist eine Weile her. So, müssen wir eigentlich noch über einen anderen Film sprechen von den?
Ja, yeah, Promising Young Woman, glaube ich.
Oh ja, genau.
Überraschung? Mein Lieblingsfilm bei den Nominierten.
Aus der ganzen Reihe?
Okay. Ja,
oder nur von den Best Pictures jetzt?
Sowohl, ich würde mal sagen, ja, sowohl als auch.
Ach was.
Der war eine riesige Überraschung für mich.
Okay.
Ich hatte riesen Spaß mit dem Film. Ich fand den toll.
Willst du also denn kurz erläutern,
worum es geht? Der Vater ist natürlich ein großartiger Film, aber das ist natürlich so ein schweres Drama. Und Promising Young Woman ist für mich ein Film, da ist halt diese Schwere nicht drin und trotzdem fand ich den Film fett. Also es ist so ein Film, ich wollte den gleich nochmal sehen. Ich fand den super. Hat mir echt gefallen. Allein schon, wie der eingestiegen ist, diese Anfangsszene, wo du diese Männer in Nahaufnahme, so wie die halt tanzen und du hast diese Close-Ups auf die Ärsche gehabt und so und hin und her und auf den Schritt von diesen Typen. Und ich frage mich schon so, Alter, okay, was ist denn das hier für ein Einstieg? Und dann denke ich mir so, warte mal, wenn die das bei Frauen gemacht hätten oder wenn du hier Frauenärsche gesehen hättest, die sich in der Disco irgendwie hin und her bewegen, hätte ich nie irgendwas gesagt. So. Das heißt, diese da wird schon von vornherein dieses männliche Gehirn angesprochen, so von wegen so, Alter, jetzt zeigen wir es mal von der anderen Seite, so von wegen, und schon kommt es dir komisch vor, so. Mhm. Das fand ich schon so genial, diesen Einstieg. Und dann hast du diese Popsongs, die so verändert worden sind. Und das ist alles so ein bisschen knallbunt und wie sie aussieht und diese Fingernägel, wie sie lackiert ist. Obwohl das Thema halt mega ernst ist. Was wir jetzt vielleicht mal erzählen können, worum es geht. Und ich fand den Film geil. Wer will?
Ja, jetzt spricht er wirklich alles dafür, dass du das erzählst.
Finde ich auch.
Na gut. Also Carey Mulligan spielt eine Dame, die einfach mal so tut, als wäre sie stolz besoffen. Und dann auf Männerfang geht. Aber nicht, um die Männer abzuschleppen, sondern um die zur Rede zu stellen, wenn die dann wirklich abgeschleppt werden von denen. Weil wenn sie irgendwo hilflos in der Ecke liegt und total besoffen tut, wartet sie halt so lange, bis sie bei den Männern zu Hause in ihrem Zimmer ist oder bis sie halt abgeschleppt wird, weil die denken, okay, leichtes Opfer. Und dann, das ist so krass, dieser Move, Alter, wenn sie so aus diesem Besoffenen, was sie so genial spielt, dann plötzlich so, weißt du siehst halt diesen Blick in ihr und du siehst halt, okay, die ist vollkommen klar so, weißt du, die spielt das alles. Und dann reagiert sie halt immer verschieden so mit den Männern. Es gibt halt welche, wo sie sagt, Alter, was geht ab hier mit dir? So, hast du mal nachgedacht, was du hier gerade machst? Und dann gibt es diejenigen, wo sie sagt, okay, die haben ein bisschen härtere Strafe verdient, weil die machen es nicht zum ersten Mal. Und dann fungiert sie immer so ein bisschen als Racheengel, die diesen Denkanstoß für diese Männer für diesen Denkanstoß sorgen soll. Und alles wird so mit dieser Popmusik begleitet und diesen bunten Outfits von ihr. Und sie verkleidet sich halt immer, um diese Männer abzuschleppen, damit sie halt nicht erkannt wird. Damit auch nicht diejenigen immer denken, okay, das ist diese in diesem Business-Outfit und so, die man letzte Woche gesehen hat. Sondern mal läuft die halt so ein bisschen Barbie-mäßig rum, dann sieht sie aus wie so eine 16-Jährige. Dann kleidet sie sich in so ein Business-Outfit und sieht dann aus wie so eine, weißt du, wie so eine End-30erin und so, das macht sie richtig gut. Ey. Und ich fand,
wobei es ja nicht gleich am Anfang sich so rausstellt, was ihre Ambition ist und dass sie wirklich auch die Männer dann zur Rede stellt. Das kommt ja erst ein Ticken später. Ich glaube, das kommt nicht gleich bei dem ersten Männerdate zum Vorschein.
Na, du erfährst aber relativ weit am Anfang, dass sie schon darauf hinaus will, so von wegen,
dass sie was anderes
dass
sie vorhat. Denkanstoß
machen will und dass sie schon denjenigen, also sie will schon Zeichen setzen und will, dass diejenigen über ihre Aktion gerade nachdenken und dass sie sich überlegen, ob die in Zukunft vielleicht das Gleiche machen. Und die fragt schon denjenigen, Alter, was geht ab mit dir? Was ist mit dir verkehrt? Und das halt verschiedene Leute. Du hast halt so eine Spießer, du hast halt so eine Hippies, du hast halt so eine zugeguckten Hipster und so, ist halt alles dabei.
Ich glaube, beim ersten Typen, vielleicht erinnere ich mich falsch, aber Typen weiß man es noch nicht, was sie genau dann gemacht hat. Oder? Irre ich mich da?
Nee, hast recht.
Ja, stimmt.
Es spielt halt so ein bisschen damit.
Ja.
Du siehst, glaube ich, nur Blut irgendwo, ne? Hat sie
stimmt.
Glaube ich,
ja, genau.
Am Arm irgendwo Blut oder so und dann läuft sie die Straße lang. Ja. Aber du siehst nicht, was sie mit ihm gemacht hat, ja.
Ja, wird nicht ganz klar, aber.
Und das finde ich, macht der Film ganz gut, dass der dir so sukzessive die Häppchen hinwirft, dass du die Handlung selber zusammensetzt. Weil ich war am Anfang auch die ganze Zeit so, Alter, die sieht aus wie Anfang 30. Wohnt zu Hause? Hä? So, was da los? So, und so. Und das wird ja aber sukzessive halt erklärt. Und das finde ich ganz cool.
Ja, das stimmt. Das wird so ein bisschen aufgedröselt. Und sie reagiert ja auch nicht immer gleich bei jedem. Also, das habe ich ja schon gerade gesagt. So, sie, bei manchen belässt sie ja bei einer Warnung, dass sie sagt, so, ja, pass mal ein bisschen auf, was du machst. Und bei anderen sagt sie, dann müssen härtere Methoden her. Und dann kam halt so, da kommen halt im Laufe des Films so ein paar Sachen zum Vorschein. Ja, die will ich halt hier an der Stelle nicht verraten. Das wäre auf jeden Fall massive Spoiler. Aber ich fand den ganzen Film über, wie es abläuft. Und ich finde auch krass, wer hier alles auftritt. So. Wo du halt auch im Laufe des Films denkst, Alter, okay, der spielt hier auch mit. Wie krass.
Ja, vor allem für einzelne Szenen. Ne?
Genau, für einzelne Szenen. Die also, sind wirklich bekannte Leute.
Wirklich krass. Und die willst du aber alle nicht erwähnen? Oder?
Ich weiß nicht, wie weit man hier noch in die Handlung reingehen sollte. Also findest du, dass man diese...
Man kann ja die Namen
dieses Drama-Element benennen, oder? Noch sagen sollte? Oder meinst du jetzt die Schauspieler?
Nee, ich meinte die Schauspieler, weil ich finde schon, dass es hier gerade in eben... Rollen, die nur eine Szene ausmachen, trotzdem erwähnenswerte Leute gibt. So.
Klar. Schieß los.
Na gut, die Hauptrolle haben wir schon erwähnt, ne? Aber so Alison Brie hat ja gut, bei weitem nicht nur diese eine Szene, aber definitiv eine echt interessante Rolle, finde ich, vor allem für ihre Verhältnisse.
Total. Auch wieder so, gegen den Strich besetzt.
Gegen den Typ, ja. Laverne Cox ist ja mittlerweile schon auch ein Name.
Ja.
Clancy Brown, der hier den Vater spielt.
Genau, der Gegner vom Highlander.
Ja, Mann.
Der stimmt, der Gegner vom Highlander, ey, geil.
Und dann haben wir noch hier, wie heißt er? Adam Greenberg?
Max Greenfield?
Max Greenfield, Adam Greenberg.
Das ist ein krasses Mashup. Ist schon wieder strange, dass ich wusste, wen du meinst. Ne? Ist,
wenigstens das Green war richtig.
Ja,
ja, und Max Greenfield von New Girl.
Ja, und Molly Shannon in auch einer bemerkenswerten Rolle, finde ich.
Stimmt, Molly Shannon war auch dabei.
Also einer der ersten Namen in den Credits und ich dachte, wann kommt denn die endlich mal so? Mhm. Und dann war es in einer Szene, war sie abgefrühstückt. Die aber gut war.
Auch ein sehr geiles Finale, wie ich finde. Hat mir gefallen.
Mhm.
Weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich hatte riesen Spaß an dem Film. Ich fand das Ganze, ich fand besonders, wie der Film aufgezogen ist vom Design und das Set-Design, die Kostüme und so der Look vom Film. Der war halt so Plastik-Pop-mäßig.
Mhm.
Obwohl er halt so ein ernstes Thema behandelt und so, hat er es trotzdem irgendwie locker inszeniert, sodass dass du halt trotzdem den Film kurzweilig findest, obwohl das Thema schon sehr schwer ist, so was da passiert ist und worum es hier geht, von sexueller Belästigung bis Vergewaltigung ist ja hier, wenn er hier wirklich ernsthafte Themen angesprochen.
War für dich das Ende überraschend?
Ja. Also in manchen Momenten definitiv.
Mhm. Bei dir? Wie?
Nicht so wirklich.
Mhm.
Aber ich finde es auch eh abgefahren, dass der hier fürs beste Drehbuch nominiert ist. Weil für mich macht die Qualität von diesem Film so vieles aus, was nicht zum Drehbuch gehört.
Also hatten wir genauso.
Schon so, der Look. Ne? So Schnitt, Look, Production Design, all sowas, wie es inszeniert ist, wann du welche Informationen kriegst, wobei das ist definitiv Drehbuch.
Mhm.
Aber eben, Drehbuch steht bei mir hier nicht ganz oben. Mhm. Das ist wirklich die Inszenierung, die den Film besonders macht.
Ja.
Ja,
ich fand die Geschichte halt auch eher banal, aber die Umsetzung dessen war gut.
Ja, aber ich meine, von der Story und von der Prämisse habe ich noch keinen Film gesehen, der das so angeht. Also es ist definitiv was Neues, so, wo ich nicht gesagt habe, okay, das kenne ich schon aus dem und dem Film. So, ich finde es halt krass, dass der so bestimmte Geschlechterrollen komplett umdreht und dann so in your face schmeißt und dann dazu noch irgendwelche Britney Spears Songs verändert und in den Score einbaut.
Ja.
Ich finde das wirklich gut, also.
Diese eine, was war das, eine Geigenversion von Toxic?
Ja, genau.
Das finde ich sowieso immer geil, wenn so Songs verändert werden.
Ja, wie bei
I Got 500 bei Wir.
Ja, genau.
Alter, das war so geil, Mann. Wo ich diesen Trailer von Wir gesehen habe und da läuft diese I Got 5-Version, die dann immer weiter verzerrt wird, Alter. Ich fand das so großartig.
Welcher Film war das?
Hier Us von Jordan Peele.
Ja, Horrorfilm. Immer noch nicht gesehen, ja.
Ah, ja.
Und das ist halt für mich einer der besten Trailer, die ich kenne.
Also okay.
Kennst du den Trailer?
Mhm.
Okay, ist Wahnsinn, weil den musst du dir mal anhören, weil da wird I Got 500 verändert.
Okay.
Auf diesen Film bezogen und das ist so krass.
Aber dann auch die Szene selber, die dann im Film kommt mit der, mit der Musik, ist grandios.
Ja, Mann, ja,
dann gucken wir lieber gleich den Film an, wenn die Musik auch im Film vorkommt.
Ja, ich glaube, wenn du den Trailer dir ansiehst, dann wirst du dir den Film auch schneller angucken.
Okay.
Guter Film.
Und Promising Young Woman ist damit für dich der beste Film bei der diesjährigen Oscarverleihung.
Für mich persönlich ist das der Film, wo ich am meisten Spaß hatte. Ob es jetzt der beste Film jetzt rein sachlich gesehen ist,
nee, subjektiv für dich, Geschmackssache.
Subjektiv also, für mich ist Promising Young Woman tatsächlich für mich die größte Überraschung und für mich der beste Film.
Okay, wo bist du da gelandet, punktemäßig?
Bei der 9.
Oh, wow.
Ja, krass.
Der kriegt eine 9 von mir und da habe ich auch schon bei Letterboxd geschmummelt. Bei dir ist er nicht ganz so hoch, David.
Ne, 7,5.
7,5.
Ich bin hier bei 8.
Du bist bei einer 8. Naja, das geht ja alles.
Oder vielleicht
ja, ist 8 doch gut.
Ja.
Doch. Mehr als nur solide.
Nee, das war wirklich, ich war auch angenehm überrascht.
Legst du den halben Punkt noch auf für die 8,5?
Ja.
Ja, komm. Ja. Ja, komm. Gib ihm mal zum Feierabend.
Immer auch. Großzügig.
Ja, zum leg mal Feierabend. Leg mal ein bisschen drauf hier auf die Waage.
Läuft unsere Aufnahme überhaupt noch?
So vorhin hast du noch gesagt, 14 Stunden reichen,
Alter,
oder?
Alter. Ja, ja.
Ja, also, vorhin hast du noch.
Wo liegt denn eigentlich der Rekord? Derzeit.
Der Rekord für eine normale Folge oder für überhaupt eine Folge?
Überhaupt eine Folge.
5,14.
Und liegt der jetzt Rekord? Haben wir schon?
Mehr.
Weiß ich nicht.
Okay.
Deutlich mehr.
Shit.
Wir müssen ein bisschen zusammenbauen.
Ja.
Ist das aber so? Ja, wir haben Rekord.
Zusammenbauen? Was? Wie? Wo?
Ja, na, es sind ja auch ein paar Pausen dazwischen und so, ein paar Stückelungen. Also das stimmt ja hier nicht, was ich habe.
Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ach so, nee.
Verstehst du?
Ja.
Ja, meine ich ja.
Okay.
Gut, komm mal wieder auf den Punkt, wa?
Ja.
Was ist der Punkt? Wir sind doch durch damit. Ach nee, wir müssen Tipps abgeben.
Wir haben noch Sound of Metal. Hier, darüber haben wir schon geredet. Trial of the Chicago 7 haben wir auch schon drüber geredet. Den haben wir schon rezensiert bei uns in unserem schönen Podcast.
Mhm.
Und somit geben wir jetzt unsere Tipps.
Oh,
für
The Father haben wir jetzt. Und,
ja, stimmt.
Da haben wir die Handlung noch nicht.
Ach, The Father, ja.
Ja.
Ja, da können wir noch ein bisschen drauf eingehen. Der ist wichtig.
Ja.
Handlung ist aber relativ simpel, auch hier.
Mhm.
Anthony Hopkins spielt Anthony. Und Alter, Ist dir das aufgefallen, Dave? Weil ich glaube, gestern, wir haben es realisiert. Ne? Mhm. Anthony Hopkins spielt eine Figur, die Anthony heißt und am gleichen Tag Geburtstag hat wie Anthony Hopkins.
Okay, das wusste ich
also
nicht.
Also bis aufs Jahr auch.
Also Anthony war ja offensichtlich, okay. Ja,
ja. So.
Ach so, mit 83, stimmt. Ja, ich hatte...
Nein, aber auch der Tag. Der Tag. Also der 31.12. Okay. Ja, war es oder wann hat er Geburtstag? Mhm. So, und wir haben nachgeguckt, das mit dem Jahrgang, das kommt alles komplett hin. Und dadurch war ich echt so, okay, warum wollte der, weil das muss eine Entscheidung von Anthony Hopkins gewesen sein, weißt du?
Stimmt.
Und das heißt, es muss einen Grund haben, dass der das so nah an sich haben wollte, das Thema. Und also, was auch immer er davor hatte, es hat funktioniert, weil die Performance spricht Bände und es ist krass. Aber kurz zur Geschichte. Anthony Hopkins spielt also Anthony, der ist der Vater von der Figur von Olivia Colman. Und wir steigen in einer Situation ein, wo schon im Gespräch zwischen den beiden in seiner Wohnung vermeintlich die beiden besprechen, wo er seine Uhr hingelegt hat. Weil er der Meinung ist, gerade wurde die letzte Haushälterin oder Pflegerin, wie man auch immer man das nennen möchte, halt die Frau, die auf ihn aufpasst, weil er eben alleine nicht mehr so hundertprozentig zurechtkommt. Mhm. Die wurde rausgeschmissen, weil er wieder unterstellt hat, dass die geklaut hat und sowieso sind die alle, den kann man allen nicht trauen und so. Und er ist einfach generell bisschen grumpy unterwegs, weil der Mann hat Demenz, das wird dann relativ schnell klar, er ist also sehr vergesslich, verlegt eben dauernd seine Uhr und seine Tochter kennt das schon. Und dann beginnt das eigentlich Interessante im Film, weil wir haben den Blickwinkel von Anthony. Das heißt, nach dieser Szene geht er in die Küche und als er aus der Küche wiederkommt, steht ihm eine andere Frau gegenüber, die aber trotzdem ganz normal mit ihm interagiert, wie vorhin Olivia Colman, als wäre es ihr Vater. Und er ist halt maximal verwirrt, weil er sie nicht erkennt und er weiß nicht, was los ist. Und plötzlich taucht da noch ein Typ auf, von dem er auch nicht weiß, wer er ist. Und er sagt, ich bin der Mann deiner Tochter seit über 10 Jahren. So. Und so passieren dauernd Dinge, wo wir eben nicht so richtig wissen, was ist Realität, was ist seine demente Sicht auf die Dinge und was ist jetzt wirklich der Status quo.
Ja, Mann.
Und da wird man sukzessive rangeführt und immer wieder, obwohl wir uns eigentlich immer in der gleichen Wohnung befinden, verändert die sich mit seinem Blickwinkel so im Laufe des Stücks. Und das ist echt geil gemacht, finde ich. Also wie die es schaffen, obwohl es eigentlich fast schon ein Kammerspiel sein könnte, schaffen die es hier irgendwie jedes Mal ein anderes Set zu erzählen. Und ey, wie das geschrieben ist und inszeniert ist, ich fand's super krass.
Geht mir genauso, schließe ich mich an.
Ja?
Ja.
Also das war für mich hier wirklich der Film, der bei mir den größten Eindruck hinterlassen hat.
Geht mir genauso.
Ich saß da mit Gänsehaut und bin nicht drauf klargekommen, wie krass er das Ding spielt.
Ey. Ja.
Alter.
Ich find's halt echt immer wahnsinnig interessant, wenn ein Film Grenzen überschreitet, weil es ja einfach, ja, bestimmte Rahmenbedingungen gibt. Ein Film kann halt nur über Audio und Video was erzählen und wie die dann halt ein besonderes Thema wie Demenz in der Form rüberbringen, damit man auch sich ansatzweise auch in so eine Stimmung versetzen kann.
Hey, stimmt, das ist es nämlich, weil du bist ja stellenweise wirklich mit ihm panisch, weil du nicht weißt, was ist jetzt was.
Und das schafft der Film halt unglaublich gut.
Oder? Das ist so krass.
Und allein deswegen ist der Film für mich eigentlich schon ein kleines Meisterwerk.
Ja, der ist wirklich.
Mir ging schon bei gut. Sound of Metal so ansatzweise, wie der Film halt das mit dem Hörsturz und mit der angehenden Taubheit.
Weil du da ja auch seine subjektive Sicht hast in dem Film, ja.
Und The Father, anderes Thema, aber eben auch mit einfach anderen filmischen Mitteln so umgesetzt. Ja. Also wirklich grandios.
Weil ich habe schon ein paar Filme gesehen, wo es um Demenz ging.
Ja, ich auch.
Um
An ihrer Seite so. War einer von den bekannteren. An ihrer Seite
hat mich damals auch unfassbar berührt.
Ja,
fand ich
so
krass.
Auch so. Ja.
Aber da ist ja wiederum, da hast du ja jederzeit die Sicht, also quasi die echte Realität.
Ja, genau.
Ne? So, das heißt, du guckst ihr dabei zu, wie sie halt abkackt.
Ja.
Was auch hart ist. Aber hier bist du quasi ein Teil davon, weil du halt seine Sicht hast und selber hin und her geschickt wirst und miterlebst, wie ätzend das ist, wenn du dich von einem Moment auf den anderen, wenn alles nicht mehr das ist, was es vor einer Minute noch war. So, und dass du da mit auf diesen Ritt genommen wirst, das finde ich wirklich inszenatorisch ganz groß und das müsste für mich hier eigentlich der Regie-Oscar sein.
Mhm, geht mir genauso.
Weil ich das wirklich finde, das von der Regiearbeit her den besondersten Film hier.
Ja, wenn es danach geht, wer eigentlich den Oscar hätte kriegen sollen, da wäre The Father bei einigen anderen Kategorien auch definitiv ganz oben.
Wie siehst du das, was Regie angeht?
Genauso. Hat er definitiv verdient.
Wäre für dich hier auch die beste Regiearbeit?
Ja.
Okay.
Beste Regiearbeit, bester Hauptdarsteller. Also ja. Ich sag ja, der würde in einigen Kategorien abräumen, wo er wahrscheinlich nicht abräumen wird.
Ja. Das ist ja interessant. Also du wärst bei bestem Film bei Father und beste Regie bei... Nee, andersrum.
Doch, besten Film auch. Kannst du ruhig damit reinzählen.
Ach so, okay.
Also wenn es nach mir geht, würde ich Picture, Directing und Actor The Father zuschreiben.
Mhm. Mhm. Ja, wird er keinen kriegen.
Ja, cool.
Und Regie ist ja nicht mal nominiert. Ne?
Ja, ich habe ja auch nirgends darauf getippt. Also so der alte Guess von letzten Jahr hätte ich auf jeden Fall drei falsche.
Ja,
und nee, bei der Regie hättest du gar nicht daneben liegen können, weil da ist er nicht nominiert.
Stimmt, der ist nicht mal nominiert.
Ja. Und der altneue David hat eben auch The Father getippt bei Best Picture.
Ist recht. Ja, es ist schon bitter, aber weil, also The Father ist, finde ich, echt ein krasser Film. Und auch da wieder, ich hätte nicht gedacht, dass der so in die Richtung geht, ne?
Mhm.
Mir war klar, Demenzdrama und so, aber...
Aber klassisch eher, dachtest du.
Eben. Hätte ich erwartet oder hätte ich gedacht, dass das hätte mir wahrscheinlich auch schon gereicht, aber so bin ich völlig neu auf die Welt gekommen. Super geil. Wirklich großer Film.
Spoiler alert, I hated it.
Ist das so?
Ja, scheiß Film.
Guess ist so schön.
I love when you don't have any conviction.
Conviction gleich.
Ja, gerade noch so, weil für mich besser Film, bessere Regie, besser Hauptdarsteller.
Ab und zu muss man auch mal Plot Twist bringen.
Ja, total.
Okay, na Punkte, wa?
Oh ja. Oder kann man noch irgendwas Großartiges zu dem Film erzählen?
Nee, man merkt schon, hier hängt eine Menge Herzblut. Das heißt, können wir ja mal sagen, jetzt mal hier so, bevor wir die Punkte nennen. Ich habe ja schon gesagt, Promising Young Woman ist für mich mein Lieblingsfilm in dieser Hauptkategorie.
Mhm.
Was ist denn bei euch, wenn es nach dem Herz geht?
Naja, Lieblingsfilm oder den man einfach... Also, weil ich fand The Father am beeindruckendsten. Wenn ich mich jetzt für einen Lieblingsfilm hier entscheiden müsste, würde ich hart schwanken zwischen dem und Sound of Metal.
Mhm. Mhm, genau, so sehe ich es halt auch.
Da bist du auch bei den beiden, ne?
Okay. Ja. Das sind für mich hier schon die speziellsten Filme bei der Oscar-Verleihung.
Ich habe es übrigens nicht gesagt. Ist gut, dass ihr das nochmal erwähnt, weil wir ja gesagt haben, dass wir die Filme schon rezensiert haben.
Mhm.
Aber ich habe meine Punkte von Sound of Metal noch nicht nachgereicht.
Ach,
wie viel gibt's denn?
8,5.
Ja, ich klingeling, auch 8,5.
Also ich bin nicht bei diesen vollen 10, die Lee gegeben hat. Ich fand, das ist ein sehr, sehr ausgezeichnetes Drama und fand es natürlich super gespielt und toll gemacht. Aber insgesamt ist das halt immer noch ein Drama halt.
Ja.
Weißt du, also schon sehr geil in dem, was er macht. Aber ja, mehr als 8,5 wollte ich hier jetzt nicht geben. Aber trotzdem, ist doch schön, dass du da eine volle Punktzahl gibst. Ist doch auch fein.
Und The Trial for the Chicago 7?
Trial of the Chicago 7 war ich, glaube ich, nicht ganz so überschwänglich.
Nee, da warst du bei 7,5, glaube ich.
Ah, okay.
Ja, genau. Mhm.
Ja, da könnte ich noch Punkte nachreichen.
Ja, dann mach mal.
9.
Okay.
9 von Lee.
Ja. Und den echt fett. Übrigens, ich habe noch was gelesen bezüglich The Father, weil das Drehbuch wurde wirklich explizit für Anthony Hopkins geschrieben und niemand anderen. So, deswegen wahrscheinlich auch die Nummer mit dem Namen und dem Geburtsdatum und so weiter.
Okay, das passt natürlich dann.
Der Regisseur, Florian Zeller heißt er wahrscheinlich, dieser Franzose, der hat ihm 2017 schon das Drehbuch geschickt und hat dann auf eine Antwort gewartet und hat währenddessen halt wirklich Produktion angehalten.
Krass.
Und einfach nur gewartet, bis der sich meldet und wollte es auch mit keinem anderen machen, hätte es höchstens sonst in Frankreich gemacht, wahrscheinlich. Und dann eben, klar, ist ein Traum wahr geworden, als Herr Hopkins angerufen hat, gesagt hat, mach ich.
Cool.
Na dann, wie viele Punkte gibt's denn für The Father?
Ich gebe 10 Punkte.
Wow.
Nicht schlecht.
Ja, der, also wenn ein Film mich so beeindruckt, dann gebe ich 10.
Was macht David?
9,5.
9,5. Tick vor der vollen Punktzahl. Ja, ich habe meine schon gesagt, oder?
Für The Father?
Für Father?
Nee. Hab ich nicht?
Nee.
Wo ist er? Da ist er. 8,5.
Oh, nice.
Nicht schlecht.
Das ist doch top notch hier. 8,5, 9,5, 10.
Wie gesagt, mein Favorit. Ich wünsche mir...
Achso, der ist auch dein Haupt,
Ja. Tipp für Best Picture.
Mhm, okay. Ja, also wünsche ich mir, ne?
Also ich bin hier bei Nomadland nach wie vor als Sieger der Herzen.
Ja, das wird Nomadland, bin ich mir auch ziemlich sicher. Frank Langella hat übrigens die Rolle mal auf der Bühne gespielt.
Interessanterweise, weil ja Langella und Hopkins beide Nixon gespielt haben.
Stimmt.
Mhm. In verschiedenen Filmen. Insofern coole Parallele.
Okay.
Bin ich auch ganz abgefahren. Ja, geil. Ich habe jetzt nicht, hätte mich jetzt natürlich interessiert, in wie vielen wir insgesamt abweichen, so, weißt du, wer, wie viele, aber du bist
ja. Ich glaube, insgesamt waren wir schon oft meistens sehr nah beieinander.
Wir waren oft beieinander, aber ich wusste schon, also so prozentual, wie viel Prozente hat der eine Prozente von dem anderen Prozenten und so, das weißt du jetzt nicht, oder?
Nee.
Schwach, David, schwach.
Das musst du dann bis zur Verleihung ausrechnen.
Ja, genau.
Das ist nur
das ist deine Aufgabe.
Das ist nur zu entschuldigen, weil wir immer noch kein Flipchart hier haben. Ansonsten hätte ich von dir jetzt auf jeden Fall noch ein komplettes Tortendiagramm hier gewünscht.
Also, bringe ich beim nächsten Mal mit.
Ey, alles, was hier neu angeschleppt wird, wird zukünftig bei Guess aufbewahrt. Alter, ich habe keinen Platz mehr.
Und dann, wenn wir es brauchen, soll ich es jedes Mal hier hinschleppen.
Ja, klar, musst du jedes Mal mitbringen.
Das ist überhaupt nicht umständlich. Ich kann gerne auf die Triangel aufpassen, wenn es dir hilft.
Super, die nimmt ja so viel Platz weg.
Ja.
Ja, ich bin mal frech, ich kürze mal als Gast ab.
Was willst du denn?
Ich bin ja hier, gehört zur Berufs, so 9-to-5-Job-Völkerung und
muss
reinhauen.
Ja. Ja. Willst du pünktlich zum ersten Willst du nach Hause kommen?
Ja. Ich hätte gerne noch 3 Stunden mit euch aufgenommen, aber ich muss mal langsam Feier machen.
Ja, das sieht nicht so aus. Vollkommen legitime Bitte, wie ich finde.
Sieht so aus, als wenn du los musst. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß auf jeden Fall an unserem Oscar-Special.
Ja.
Fett ist es geworden,
aber
leidenschaftlich wurde gestritten und ja, was sollen wir sagen? Also wenn es um Filme geht, dann sind wir eben mit Herzblut dabei.
Ja.
Wo gehobelt wird, fallen eben auch mal Späne.
Absolut.
So ist es. Das nimmt einem ja auch niemand übel, das ist das Schöne daran.
Nee, das nimmt ja niemand übel, das sorgt ja auch für den nötigen Pfeffer, aber insofern waren wir uns auch oft einig, öfter als sonst, glaube ich, habe ich das Gefühl.
So, und jetzt hauen wir hier wirklich eine Episode in der Länge für Ume auch raus, oder was?
Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir die zweite Halbzeit für Patreons nur.
Das ist geil. So anteasen und die Ergebnisse dann in der zweiten Hälfte, die was kostet.
Genau.
Richtig assi.
Das ist ein guter Plan.
Wir lassen immer die Stelle mit unseren Tipps, die schneiden wir raus und bringen sie nur in der Patreon-Episode, weißt du?
Ja, Mann.
Ja. Nee, aber ihr seid natürlich alle aufgefordert mitzuraten. Eigentlich stimmt, wir wollten doch hier via Google-Formular oder so eine Oscar-Tipp-Runde aufmachen.
Okay. Das können wir unabhängig trotzdem machen mit unseren Kinoärzten und mit den mit Isa und Nora und Co., dass die trotzdem ihre Ballots auf jeden Fall einreichen.
Ja. Und aber wäre doch auch schön, wenn sich hier all unsere Hörerschaft beteiligen könnte.
Sind die denn auch zur Oscar-Nacht eingeladen bei dir?
Nee.
Da hört's dann auf.
Ja, ja.
Ja, jetzt kommen ja nur die Berliner und die Brandenburger. Ja.
Bringt Bier mit.
Nur. Ja, das sind ja unter Umständen schon
ein
paar.
Also ich würde schon sagen, dass man hier ein paar auf die Couch auf jeden Fall raufkriegt.
Ja, aber wir machen hier natürlich eine ganz exklusive Runde wieder.
Na gut. Aber nur wegen Corona, sonst hättet ihr euch
eingeladen, richtig? Ja, ist ja Pandemie und so.
Ja.
Nee, also das wäre wahrscheinlich dann nochmal ein separates Paket, Alter, für unsere Supporter, die dann live mit uns Oscars gucken wollen.
200 Euro.
Genau.
Geil.
200 Euro plus Spesen und Nutten und alles, was dazugehört.
Ey, aber für die 200 Euro kriegt ihr auch ein Foto mit uns und ein Autogramm und ein Meet and Greet auf jeden Fall.
Genau.
Also Meet and Greet ist ja zwangsläufig, wenn ihr mit uns die Oscars gucken, oder?
Müsst halt noch beim Aufräumen helfen, aber ansonsten, ja, lohnt sich.
Das sollte es euch wert sein, hier mit dem Banausen einmal die Oscar. Ja, geil. Müssen wir mal gucken, wann wir das senden auf jeden Fall in den nächsten Tagen, so dass ihr definitiv noch ein paar Tage Zeit habt vor der Oscar-Verleihung, euch das Ganze hier reinzuboxen und mitzuraten und mitzuvoten und sagen, wie ihr das fandet.
Ja.
Und dann machen wir Feierabend an der Stelle und lasst euch überraschen. Wir boxen die Folge dann in den nächsten Tagen raus.
Vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte.
Sehr gerne. Danke für deine Unterstützung, David. Und
immer wieder
sehr fleißig auf jeden Fall, wie du hier gesehen hast. Also es ist
der vorbildlichste von uns allen.
Sehr vorbildlich. Ich kann dich auch nicht mehr verarschen, weil ich bin ja jetzt auch gut dabei mit den,
Mann, den Dokus und Kurzfilmen. Richtig gut. Insofern freue ich mich.
Ja.
Sind wir jetzt ein Schlag.
Dann sehen wir uns zu den Oscars wieder.
Jo.
Ansonsten sind wir raus, oder?
Ja, sind wir raus. Dann hauen wir den Trommelwirbel rein.
Geht los.
Bewegtbild-Banausen.